Willkommen zu Liedkultur 21 mit dem Titel Hurtig durch die Sahara oder Hurtig durch Afrika mit einem Mercedes-Bus. Ja, hier sitze ich mit Christian und Tillmann. Hallo.
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 Und wir sprechen über die Reise, die ihr gemacht habt durch Afrika, durch die Sahara mit einem alten Mercedes-Bus. Genau, wie der Titel ja schon sagt. Hurtig habe ich ausgewählt, weil es ein schönes altes Wort ist, was heute sowas wie schnell bedeutet, aber etwas davor bedeutet es eigentlich flink oder geschickt. Das passt ja auch, da muss man ganz schön geschickt sein wahrscheinlich, um da durchzureisen. Das gucken wir dann noch so an. Und die Etymologie ist tatsächlich noch viel, viel interessanter. Hängt zusammen mit dem englischen to hurt. Ja, was eigentlich schlagen beim im Mittelalter, wenn man mit der Lanze aufeinander losgeht. Und da kommt das irgendwie her. Naja, gut, es ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Das kann ich auch entsprechend noch verlinken zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt also, ja, zum Thema. Ja, ihr seid, ihr habt einen längeren Ausflug gemacht, ne?
Richtig.
Ja, dann sagt doch mal, von wann bis wann und was überhaupt.
Ja, also wir sind losgefahren.
GSM-Handys solltet ihr ausstellen, weil das sonst, das habe ich nämlich auch vergessen hier.
Wollen Sie es schon aus?
Ist tot. Mal gucken, dass ich das auf jeden Fall auch mache. Ich bin's.
Aber es ist aus Afrika gewöhnt, dass man eigentlich immer Empfang hat und diese Störungen nicht da sind.
Ich kann es leider nicht ausschalten, denn wenn ich es jetzt ausschalte, wird auch der Stream unterbrochen. Oh, das ist das Blöde bei diesem, das ist halt Apple. Ne? Ach, ja, müssen wir jetzt mit leben. So, also, ja. Jetzt erzählt, also.
Ja, fange ich mal an. Also wir sind jetzt so ziemlich den gesamten Mai über mit nach Afrika unterwegs gewesen. Einmal quer durch Marokko, Mauretanien bis in den Senegal. Losgefahren sind wir Ende April, am welchen Tag?
Letztes Wochenende, 28.
Ja, irgendwann an einem Samstag auf jeden Fall. Früh morgens los, sind dann innerhalb von 3 Tagen bis Südspanien, Tarifa durchgefahren, so ziemlich. Von dort aus ging erst die offizielle Rallye los, die dann
am 2. Mai.
Am 2. Mai, wie wir dann auch gemerkt haben. Also wir plötzlich einen Tag mehr. Ja,
wir hatten einen Tag Buffer eingeplant, dass wir quasi, falls irgendwas auf der Fahrt nach Tarifa passiert, noch Zeit haben zum Reparieren. Mhm. Waren dann einen Tag schneller als gedacht. Und hatten uns einen Tag im Start geirrt. Das heißt, wir hatten am Schluss irgendwie 3 Tage Zeit in Tarifa, um am Meer zu sitzen.
Also auch ganz schön.
Ja. Im Grunde haben sich eigentlich alle um einen Tag geirrt, selbst der Veranstalter.
Richtig. Ja, los ging's in Bamberg theoretisch. Also bei Bamberg, da war die Werkstatt für den Bus.
Mhm. Ja. Genau, weil vor... Los ging es ja eigentlich richtig schon mehrere Monate vorher mit den Vorbereitungen.
Genau, ja, ihr musstet ja euren Bus da auch noch.
Ja, denn den Bus, den wir gekauft haben, wie gesagt, ein älterer Mercedes-Bus vom Typ MB100 mit dem Alter, der war, glaube ich, Baujahr 93, den wir relativ günstig erstanden hatten. Mhm. Den mussten wir erstmal über 2 Monate hinweg herrichten. Im Grunde eigentlich mal einmal komplett durchreparieren.
Warum muss das denn so ein alter Bus sein?
Das hat eigentlich, ja, erstmal eine Kostenfrage. Alte Busse sind günstig. Und dann hat es auch noch den weiteren Hintergrund, dass die in Mauretanien, können wir ja nachher noch gleich drauf kommen, wieso das wir eigentlich da runtergefahren sind, die lieben alte Mercedes-Fahrzeuge. Wenn es alt ist, Mercedes und vor allem Diesel, da sind die total heiß drauf.
Und keine Elektronik.
Ja, genau, keine Elektronik und kaputtbar. Mhm. Und dieser alte Mercedes-Bus hat auch diesen berühmten als Taxi-Diesel bekannten Mercedes-Motor drin, der aus den 80ern, also Ende der 70er und 80er, eigentlich in jedem Mercedes-Taxi eingebaut war und der dementsprechend fast unkaputtbar ist. Also selbst bei uns gibt es da Motoren mit Laufleistungen bis zu 1 Million Kilometer. In Afrika kann man da schon mal auf welche treffen, die mit 2 bis 3 Millionen Kilometern unterwegs sind. Ja. Und außerdem bin ich auch privat in so einem Mercedes-Bus vom Typ MB100 unterwegs und kenne das Fahrzeug dementsprechend eigentlich bis in die letzte Schraube.
Mhm.
Ja.
Und da? Also ein Mercedes-Bus-Fan.
Ja.
Also wir können mal einen Podcast machen über Mercedes-Busse.
Könnten wir fast mal machen.
Wir müssen das auch verlinken.
Kann man den Wikipedia-Eintrag gerade mal ins
Pack schreiben? Kann man den Wikipedia-Eintrag, beziehungsweise wenn man noch genauere Infos haben will, gibt es auch ein wunderbares Forum, mbn100.de, in dem ich auch zugange bin, dass ich sehr um den Erhalt dieser Fahrzeuge kümmert und auch mittlerweile eine riesige Werkzeugkiste mit lauter Reparaturanleitungen selbst zusammengetragen hat, die übrigens alle frei verfügbar sind.
Mhm.
Ja,
das ist Piratenpack-Welt.
Ach, ja. Das ist es weg.
Na, das kommt gleich wieder.
Ja.
Das ist halt das Problem mit dem Piratenpack. Ah! Es ist zurzeit nicht erreichbar, oh Gott.
Also ich bin wieder drinnen.
Aha.
Ja. Na gut. Also zum
vielleicht sollten wir erst mal erzählen, wie wir überhaupt darauf gekommen sind.
Ja, fangen wir mal ganz vorne an.
Genau, das haben wir alles noch nicht getan.
Also, erstmal, ja, ich bin eigentlich ursprünglich darauf gekommen, da mein einer Teilehändler, bei dem ich des Öfteren Teile für den Bus kaufe, regelmäßig die Flyer der Rallye mit in die Kartons legt. Das hat mich schon mal recht interessiert darauf gemacht. Und da ich schon gern mal mit meinem Bus, beziehungsweise mit einem busähnlichen Typs eine längere Reise machen wollte, vielleicht auch mal mehr abseits der Straße, war eigentlich die Sache für mich irgendwann klar, diese Rallye mal mitzumachen. Und jetzt zufälligerweise hat sich dann Ende letzten Jahres das bei mir so ergeben, dass ich eigentlich diesen Mai Zeit hätte. Und dann habe ich kurzerhand einfach mal so aus Spaß rumgefragt, so auf öffentlichen Plattformen, ja, wer hat denn Lust mitzufahren? Ich würde da fahren, ich suche Mitfahrer. Ja, und schon kurze Zeit später hat sich dann der Tillmann so gemeldet, so, ja, ich fahre mit. Kurz entschlossen.
Ja, das war so eine Minutenentscheidung.
Ja, ich meine, kann man ja mal eben kurz entscheiden, ach, ich fahre jetzt mal nach Afrika.
So, wann war das eigentlich? Anfang Dezember?
War Anfang Dezember. Wir haben uns, glaube ich, so, das war zweites Dezemberwochenende, wo ich das für mich entschieden habe, ach, ich fahre es da, ich suche einen Mitfahrer. Und nicht mal zwei Wochen später waren wir dann beim Veranstalter im Büro gesessen und haben die Unterlagen ausgefüllt, der zufälligerweise bei uns in der Gegend hier in Würzburg seinen Sitz hat. Aber ich könnte jetzt auch nur kurz was zur Rallye selber erklären. Weil es handelt sich jetzt da nicht um eine von diesen groß angelegten Offroad-Rallyes à la Rallye Dakar mit riesigen Teams und einem immensen Kostenaufwand, sondern das Ganze ist eigentlich eine Art Charity-Rallye, nennt sich Dust and Diesel, Rallye Humanitar oder wie?
Ja, ja, ja. Klang schon sehr überzeugend.
Ja, ich meine, was ist nicht so gut.
Das war Spanisch.
Spanisch?
Ja.
Echt? Ich hätte gedacht, das wäre Französisch.
Humanidad ist Spanisch.
Aha, okay.
Das war eher Fränkisch.
Ja, ja, gut. Auf mir jetzt eine Charity-Rallye, die einzig im Endeffekt zu dem Zweck besteht, ein Waisenhausprojekt in Mauretanien zu finanzieren. Das ganze Waisenhausprojekt wurde unter anderem vom Rallye-Veranstalter über ins Leben gerufen. Heißt APN. EV.
Ich verlinke das auch gleich mal.
Ja, genau. Und das Ganze läuft jetzt im Groben so ab. Die fahren zweimal im Jahr von Deutschland aus nach Mauretanien, suchen hier Leute, die Lust haben mitzufahren, bis zu 25 Fahrzeuge. Die kaufen sich vornehmlich alte Mercedes-Diesel-Fahrzeuge. Mitfahren kann aber im Grunde jedes Fahrzeug. Mercedes-Diesel haben halt den Vorteil, dass sie die höchsten Preise erzielen. Man fährt dann halt mehr oder weniger lustig 2-3 Wochen quer durch Marokko, Mauretanien und dort werden dann die Fahrzeuge verkauft. Und der Erlös geht zu 100% an das Waisenhausprojekt.
Also der Erlös, der beim Verkauf der Fahrzeuge eben erzielt wird.
Ja, genau. Also man selber hat im Endeffekt eine schöne Zeit und kann am Ende noch was Gutes tun. Weil das ist ein sehr sinnvolles Projekt, das direkt von Einheimischen in Mauretanien betrieben wird. Zwar mit diesem deutschen Unterstützerverein, aber im Großen und Ganzen ist es eine wohltätige mauretanische Organisation.
Genau, die auch hier in Deutschland eben einen Gegenstand hat. Und getrennt, also das Ganze ist sehr getrennt. Es gibt eben diesen gemeinnützigen Verein, der die Waisenhäuser stützt und es gibt den Rallye-Veranstalter, das gibt es eigentlich eine strikte Trennung.
Mhm.
beziehungsweise dass der deutsche Verein ist mit dem marokkanischen auch nochmal insofern getrennt, dass der deutsche Verein jetzt nicht bestimmt, ja, ihr macht das jetzt so und so in Afrika, sondern ihr macht das schon, sagt uns einfach, was ihr an Geld braucht. Wir schicken es euch dann. Mhm. Das ist eigentlich sehr interessant, weil gerade Mauretanien eigentlich ein Land ist, das von vielen Wohltätigkeitsorganisationen mehr oder weniger ignoriert wird, weil ist nicht so prestigeträchtig wie andere Länder. Mhm. Und hier, dass hier gerade auch die Bevölkerung selber was aufbaut, ist eigentlich sehr unterstützenswert.
Ja.
Gerade weil der Mauretanier an sich eigentlich auch nicht so der sozialste Mensch jetzt ist, wie man ihn bei uns kennt. Die wirtschaften da lieber gern in die eigene Tasche und da ist es eigentlich echt Vorteil, echt nur zu unterstützen, dass da auch Leute selber sagen im Land, ja, wir machen jetzt was für unsere weißen Kinder.
Ja, ja.
Gut, und ja, das ist also jetzt im Groben mal die Rallye, um was es da geht. Und ja,
gut. Ja, ja gut, also jetzt wissen wir ja Bescheid. Also das ist halt die Rallye.
Ja.
Gut, also du bist darauf gekommen und dann hast du halt einen Bus gekauft und...
Ja genau, also ich habe, wie gesagt, nachdem ich den Tillmann gefunden habe, den ich ja schon vorher kannte und mir gesagt habe, wir machen das zusammen, das passt so, sind wir erstmal auf Fahrzeugsuche gegangen. Klar war Mercedes-Fahrzeug, Diesel, für mich stand eigentlich relativ früh fest, ja, MB100, kenne ich mich aus. Mit so einem Fahrzeug macht es gleich richtig Spaß. Also sind wir auf der Suche gegangen und haben erstmal feststellen müssen, dass es eigentlich gar nicht mal so einfach ist, heutzutage einen günstigen, alten, brauchbaren Kleinbus noch zu kaufen. Weil dank Abwrackprämie sind viele Fahrzeuge in den letzten Jahren auf den Schrott gewandert. Oder viele Leute denken auch jetzt, oh, ich habe noch einen fahrbaren MB100, der ist jetzt Gold wert, kann man gleich mal 2.000-3.000 Euro für verlangen. Beziehungsweise die, die ihre Fahrzeuge für günstig angeboten haben, die konntest du eigentlich mehr oder weniger direkt verschrotten, weil sie fertig mit der Welt waren. Nur wir haben ja eigentlich nach einem Fahrzeug gesucht, das noch 7.000, 8.000 Kilometer durchhält. Vor allem pannenfrei durchhält. Ja, also die ersten zwei Monate war eigentlich die Suche relativ erschwerlich. Meistens war es so, wenn wir mal ein Fahrzeug gefunden haben, haben wir angerufen, oh, das ist schon weg. Schon nach zwei Tagen, wo es auf den verschiedenen Internetplattformen zu finden war. Das hat mich eigentlich persönlich dann schon ein wenig frustriert. Und dann habe ich zufällig mal an einem Sonntag einen Bus für günstige 600 Euro im Internet gesehen, der eigentlich optisch ganz passabel aussah. Einzigster Haken war, ist nicht fahrbereit. Irgendwas mit dem Getriebe stand in der Anzeige. Habe ich mir gedacht, okay, Getriebe habe ich zur Not noch eins da. Fahr mal halt mal hin, ist zwei Stunden weg. Also kurzerhand am Sonntag ins Auto gesetzt, direkt hingefahren, Bus angesehen. Konnte leider keine Probefahrt machen, aber Motor lief tadellos. Fahrzeug machte an sich auf den ersten Blick wohlgemerkt einen guten Eindruck. Rost war auf den ersten Blick auch nicht so viel zu sehen. Alles auf dem ersten Eindruck. Wie gesagt, es war, man muss dazu sagen, es war zu der Zeit, es war glaube ich Februar, es war also noch Schnee gelegen in der Nähe von Donauwörth. Ich glaube im Ries war das, wo wir das Fahrzeug gefunden haben. Also man hat auch nicht so viel davon gesehen. Der erste Eindruck war gut, der Preis war günstig, also war schnell das Geschäft abgeschlossen. Eigentlich wollte ich das Fahrzeug gleich mitnehmen, hatte ja auch vorsätzlich einen Autotransporter mitgenommen, Anhänger. Und dann kam erstmal die erste Ernüchterung mit dem Fahrzeug. Denn die Bremsen waren so festgegammelt, dass sich der Wagen keinen Millimeter bewegt hat. Also natürlich, wenn man jetzt mal überlegt, die Situation, Sonntagabends, es ist dunkel, kalt, Mann allein irgendwo unterwegs. Man will ein Auto kaufen, mit dem man nach Afrika fährt. Und man bekommt es noch nicht mal auf den Hänger aufgeladen. Ja, also sind wir eine Woche später nochmal hingefahren, haben es, nachdem der Vorbesitzer die Bremsen einigermaßen gängig gemacht hatte, da haben wir ihn dann, wenn auch mit der Hilfe eines Traktors, dann endlich aufgeladen bekommen.
Gängig heißt, es hat genau bis auf den Anhänger gereicht.
Ja, genau, und dann waren wir da fest. Ja, und dann... mussten wir aber trotzdem erst noch mal einen Monat warten, bis wir überhaupt mal anfangen konnten mit dem Herrichten, weil wir noch die dafür nötige Werkstatt erst selber herrichten mussten, die ich zufälligerweise bei mir gerade am Umbauen war mit Hebebühne und allem.
Genau, und im Endeffekt haben wir angefangen mit dem echten Restaurieren, so Mitte März, oder?
Ja.
Ja. Da ging es halt daran, das Ganze, den ganzen Wagen einfach mal komplett zu zerlegen. Also irgendwie alles, was unter der Karosserie hängt, kam raus.
Ja. Nee, das war eigentlich, am Anfang habe ich mir gedacht, okay, wenn Bremsen gängig machen, das mit dem Getriebe, mal Ölwechsel und dann müsste das Ding laufen. Ja, war aber nicht so. Am Ende haben wir dann im Endeffekt Getriebe komplett ausgebaut, Ölwanne mal abgenommen, die Bremsen komplett zerlegt, bis auf die letzte Schraube, komplett general überholt, sämtliche Bremsschläuche neu. Und ja, auch sonst am Fahrzeug relativ viele Teile komplett zerlegt, mal sauber gemacht, zusammengebaut, eingebaut. Da waren euch echt über einen Monat jeden Abend nach der Arbeit nochmal vier, fünf Stunden teilweise in der Werkstatt gestanden bis tief in die Nacht und haben an dem Fahrzeug geschraubt. Weil natürlich das Fahrzeug, man muss nur dazu sagen, es hatte keinen Rest-TÜV mehr, was eigentlich zu empfehlen ist, wenn man so eine Reise machen will. Da man das Fahrzeug ja auch noch irgendwie anmelden muss, idealerweise mit einer normalen Anmeldung, zwecks vorheriger Probefahrt. Ja, also haben wir das Fahrzeug im Endeffekt komplett TÜV fertig gemacht, sind dann auch nach knapp über einem Monat zum ersten Mal beim TÜV vorgefahren. Dort ist das Auto eigentlich relativ mängelfrei durchgekommen, bis auf, dass die Hinterradbremsen noch nicht genug Druck hatten.
Das war nicht
und,
existent.
Dass wir einige Stellen schweißen mussten, weil wie wir dann erstmal richtig gemerkt haben, war, dass die halbe Karosserie eigentlich nicht mehr existent war. Also Rost war so der tragende Rohstoff an dem Auto. Ja, aber auch diese Schäden haben wir dann in einer nächtlichen Aktion noch behoben mit einigen Opfern.
Einigen Opfern? Was für Opfer?
Ja, wir hatten, also ich habe geschweißt und der
Sichtschutz genau,
war wohl nicht mehr der jüngste und dann war ich zwei Tage blind.
Ja, und das Schweißgerät war vor allem auch nicht mehr der jüngste.
Auf dem Easter Hack hast du noch irgendwelche Halluzinationen.
Ja, stimmt, da musste Christian mein Auto nach Basel fahren, weil ich selber nicht fahren konnte und auch, also da war so ein CCC-Event echt ziemlich gut, weil ich Licht nicht unbedingt brauchen konnte und Licht gab es auch nicht so viel und deswegen hat das ganz gut gepasst.
Ja.
Also es war nicht schlimmer. Man ist halt verwirrt, wenn man nachts um vier aufwacht und nichts mehr sieht.
Ja.
Vor allem, wenn man eben Schutz hatte und das schon oft genug getan hat.
Ja, also naja gut. Also ihr habt es jedenfalls hingekriegt, das mit dem Auto.
Ja. Genau.
Genau, wir hatten da noch ein bisschen Spaß mit dem TÜV, wie gesagt, mit den Bremsen. Die wir dann auch, das war glaube ich das einzige Teil, was wir nicht selber reparieren konnten, weil wir da für diese Bremse irgend so ein Spezialteil braucht zum Einstellen.
Weil bei der Hinterradbremse noch der Bremskraftregler fachgerecht justiert werden musste.
Da kann man dann gleich mal noch ein Danke nach Bamberg schicken an den Mercedes-Händler, der uns das eingestellt hat, glaube ich, noch am gleichen Tag, hat das hinbekommen, sodass wir gleich am nächsten Morgen nochmal zum TÜV konnten und das alles funktioniert hat.
Nee, ich bin sogar am selben Abend noch, genau.
Als der dort erfahren hat, was wir mit dem Bus vorhaben, hat er uns einfach mal die Hälfte der Rechnung erlassen. Er fand es dann so toll, was wir da, welchen Plan wir da hatten und dann hat er uns einfach mal die Rechnung halbiert. Mhm. Wer war das hier? Nein, findet jeder.
Genau.
Nein, also man hat eigentlich gemerkt, egal wo man hingegangen ist, jeder, der irgendwie, von dem irgendwie Unterstützung braucht, wenn es um Teile ging oder um Reparaturen oder sonst was, sobald die Leute irgendwie so mitgekriegt haben, was wir vorhaben und sich das alles wegen angeguckt haben, hat man eigentlich überall echt super Unterstützung bekommen. Das war schon großartig.
Ja, das ist doch gut.
Also ich glaube, ich aus ganz Deutschland irgendwie Mercedes-Teile von Christians MB100-Kreis zugeschickt bekommen und also es hat an nichts gefehlt im Endeffekt.
Ja, wenn ich.
Wobei man auch dazu sagen muss, wir haben extrem viel Arbeit in den Bus gesteckt. Also wir waren, glaube ich, die meisten Teams haben nicht mehr als eine Woche mal hier und da ein paar Teile also die Notteile hat irgendwie jeder getauscht, aber das, was wir getan haben, war halt schon Vollpaket.
Ja.
Aber dass sich das lohnt, hat man dann auch während der Rallye gesehen. Ja. Nee, wir dachten uns einfach, wir schrauben lieber daheim eine Woche länger.
Genau. Naja.
Oder als dass wir da irgendwo in der Wüste rumstehen.
Ja. Bei 50 Grad und da Sachen reparieren müssen. Nee.
Genau.
Lieber in der gemütlichen Werkstatt überdacht.
Ja. Also ihr habt dann hinterher nicht mehr so viele Probleme gehabt, oder?
Gar nichts. Zum Glück nicht. Eigentlich Kleinigkeiten war es.
Naja, könnt ihr dann vielleicht auch nochmal von den Problemen der anderen berichten.
Genau. Also wir können ja auch noch kurz von unseren eigenen kleinen Problemen dann errichten. Das waren aber echt nur eigentlich Kleinigkeiten beziehungsweise Teile, die wir vorher nicht gewechselt haben.
Ah ja, also Tipp für die Nächsten, die das machen. Wir wollen ja hier die Leute auch animieren, das zu machen.
Ja, und definitiv.
Die müssen dann eben dran denken, vorher alles auszuwechseln. Nichts.
Also wenn man während dem Reparieren unter dem Bus hängt und Christian meint, das Teil müssen wir eigentlich wechseln, aber das lassen wir jetzt mal, dann kann man sich sicher sein, dass es kurz nach Darmstadt wegfliegt.
Ach so, gut, nach Darmstadt,
das genau, wir sind dann losgefahren an diesem Samstagmorgen. Also erstmal war der Gag noch, dass ich noch ein Zelt kaufen musste. Dann sind wir noch über Würzburg gefahren, haben noch ein Zelt besorgt.
Du musst sagen, dass ich vorher noch Keilriemen nochmal Samstagmorgens gewechselt habe. Weil unser Bus irgendwie auf den ersten Probefahrten irgendwie die Keilriemen relativ schnell verschlissen hat. Mhm. Wir wissen nicht, wieso, hat sich dann zum Glück ergeben.
Keilriemen sollte man ja sowieso in einem Gepäck haben. Ja,
hatten wir zum Glück auch welche dabei. Ich habe dann sicherheitshalber nochmal vorher gewechselt.
Mhm. Und brauchte man dann aber nicht mehr.
Ja. Ich bin auch, also als ich in Frankreich studiert habe, ist mir der Keilriemen gerissen. An meinem alten Fiesta, den ich damals hatte. Und da werde ich nie vergessen, also ich hatte bis dahin den Status in meinem Französisch erreicht, dass ich Französisch so akzentfrei gesprochen habe, dass die Leute erst nicht gemerkt haben, dass ich nicht dazugehöre, also dass ich Deutscher bin. Das haben sie nicht so schnell gemerkt. Sie haben irgendwann gedacht, ich sei Belgier. Aber wie auch immer, auch Belgier wissen, was Keilriemen heißt. Jeder weiß das in jedem Auto. Und ich war an so einer Werkstatt und wusste nicht, wie man Keilriemen sah. Ich habe das dann umschrieben und der Inhaber hat mich irgendwie für verrückt gehalten. Gut, also so viel zum Thema Keilriemen. Also Courroie heißt es auf Französisch. Courroie.
Das ist eigentlich gut zu merken, da in Marokko ja auch viel Französisch
gewohnt. Ja, das stimmt. Ja, losgefahren sind wir dann Samstagmorgen nach ein paar Reparaturen und Zelt kaufen und solchen Geschichten. Wann wollen wir losfahren? Um 8? Ich glaube, um 2 sind wir dann losgekommen. Erster Stopp war Uzès, ein Kloster in Frankreich.
Also das war
Uzès. Das war das Ziel quasi, an dem wir eben übernachten wollten, weil es da die Möglichkeit gibt. Genau, da gibt es die Möglichkeit eben, dass man so einen PIN-Code für das Tor bekommt, wenn man die Leute da kennt oder jemanden, der dort arbeitet, so wie Christian.
In einem Kloster, um genau zu
sein. Also die bieten das einfach an für Leute, die am Durchreisen sind, dass man da einfach sich nachts in den Hof stellt, dann ist man nicht offen im Land, sondern hat ein bisschen Schutz, kann dann auch morgens da frühstücken und duschen. Da
bin ich auch immer für die Zusammenarbeit von Staat und Kirche. Nein, von Leuten und Kirche, zumal in Frankreich das sowieso getrennt ist.
Ja. Gut, dadurch, dass wir so spät loskamen, waren wir dann natürlich auch wesentlich später. Ich glaube, wir waren irgendwann nachts um 4.
Ja, so gegen 4 irgendwann.
Das lief aber ganz gut, es war dann natürlich permanent am Regnen, aber alles ist gut gelaufen, auch wenn hinten ein leichter Wassereinbruch war.
Es war ein Orkan, kannst du sagen. Wir sind auf der Autobahn, die zum Glück frei war, wurden wir von Spur zu Spur geschleudert, regelrecht. Und überall flogen Äste über die Autobahn und es hat einen Heidenspaß gemacht, da zu fahren.
Mhm. Genau, und bis dahin hat man eigentlich, unser erster Schaden, der war dann schon bei Darmstadt. Da ist uns so ein kleiner Leckschlauch am Motor weggeflogen und der Sprit unten rausgelaufen. Sah wunderschlimm aus, aber war im Endeffekt nach 5 Minuten gefixt.
Ja.
Es war immer ganz nett anzusehen, wenn wir irgendwo angehalten haben und uns lief unten der Sprit in Litern aus dem Auto. Und alle immer dachten, wir hatten ja die ganze Zeit nur Pflanzenöl drin. Wir sind ja mit Rapsöl gefahren, von daher konnte man den Leuten mit einem Finger abschlecken zeigen, dass man hier keine Sauerei veranstaltet hat.
Ah ja.
Weil wir standen ja mitten auf einem Parkplatz, als wir das bemerkt hatten. Und ja, dann waren wir ein paar Stunden Verspätung, waren wir dann an dem Kloster und da war dann auch, die Tür war offen, alles war gut, da haben wir dann übernachtet. Am nächsten Morgen haben wir dann beim Kaffee Reservisten getroffen.
Ja.
Es waren 3 alte Rentner, Reservisten, die zu irgendeiner Veranstaltung fuhren.
Ja, zu irgendeiner Militärveranstaltung sind sie irgendwo als Ehrenkiste eingeladen gewesen.
In voller Uniform waren die da unterwegs. Mit denen haben wir uns auch ganz gut unterhalten und dann ging es weiter. Dann sind wir gefahren.
Erstmal ans Meer.
Côte d'Azur, genau. Ja. Gegen Mittag waren wir dann.
Côte d'Azur?
Wie heißt die?
Ja klar, Südfrankreich.
Wie heißt die? Côte d'Azur ist aber auf der anderen Seite. Ihr wart schon, ich weiß nicht, wie die heißt. Also im Languedoc müsstet ihr schon gewesen sein. Languedoc heißt das.
Ich weiß nur, dass da Meer war und schön und man.
Da Montpellier. Da
unten. Montpellier, ja, genau.
Genau. Und zwar wegen östlich davon.
Ja, ja, okay.
Haben einen sehr schönen Strand gekriegt, konnte man sich super hinsetzen und ein wenig erstmal wegen leckeren Käse und Salami essen.
Mhm. Genau, also wir saßen gegen Mittags einzeln am Strand, barfuß im Sand und haben den Kitesurfern zugeguckt, während wir Mittag Pause gemacht haben.
Dein Mikro ist zu weit unten. Man hört dich schlecht. Danke.
Und ja. So besser?
Ja, super. Okay.
Gut, also barfuß am Strand, gegen Mittag und dann wir haben nicht lange Pause gemacht, sind wir gleich weitergefahren und weil wir die Chance hatten, sind wir über Andorra gefahren. Also es hat nicht wirklich einen Zweck gehabt, es ging einfach darum,
ziemlicher Umweg,
einfach mal in Andorra gewesen zu sein.
Wobei, so groß ist der Umweg gar nicht mal. Ist da die Fahrt rauf?
Ja, aber es kostet viel Zeit.
Und denk mal.
Man sieht eigentlich relativ wenig, weil das ist nicht so hübsch, das Land.
Ja, es ist wirklich, also es gibt wohl noch eine Strecke, auf der man mehr sieht, aber wir haben eigentlich nur Hotelruinen, Hotels in Betrieb und Hotelneubauten, also es war so ein Drittel Aufteilung eigentlich. Und ja, gegen Nachmittag, späten Abend, ja, 7 rum war es, glaube ich, stand ich dann barfuß im Schnee auf dem Pass in Andorra.
Warum denn barfuß?
Ach, weil ich meinte, ich war jetzt um eins barfuß im Strand, im Sand gestanden, jetzt stelle ich mich auch noch in den Schnee. Das war einfach so Gag.
Genau.
Auf 2400 Meter war das oben in Andorra.
Ja, wobei, wir sind ja nochmal auf 2900, glaube ich, sogar raufgefahren fast. Oder nicht 2400? Muss man das Bild raussuchen. Auf jeden Fall schön hoch, innerhalb von 2-3 Stunden. Das war ein Spaß.
Das war auch irgendwie so ein Test fürs Auto. Diese Passstraßen hoch. Mhm. Also wenn man das schafft, dann braucht man eigentlich auf der restlichen Strecke auch nicht mehr so viel Sorgen um den Motor machen.
Ja, das war auch gerade ein Grund, warum ich eigentlich gerade diese Passstraßen fahren wollte, weil man einfach merkt, okay, funktioniert die Kühlanlage oder nicht? Jetzt hat man noch Chance, beim Mercedes-Händler mal ein neues Teil noch zu holen.
Ja, ja.
Und nicht erst, wenn man dann bei 50 Grad irgendwo in der Sahara steht und die Wasserpumpe gibt den Geist auf oder irgendwas. Genau.
Ja, das kann man dann schön testen, ich erinnere mich.
Ja.
Ich bin auch mit meinem alten Fiesta, von dem ich schon berichtet habe, auch in Andorra hochgefahren und war ganz gut. Rückzug war allerdings das Auto noch mehr unter Last, weil ich Unmengen Alkohol mit hatte. Das war gar nicht für mich. Ich musste für alle meine Mitbewohner des Studentenwohnheims da Alkohol einführen nach Frankreich. Das war noch vor Schengen, also vor der Zollunion.
Ja. Ja, okay, wir haben Andorra nur genutzt zum Tanken. War immerhin mit 1,189 € pro Liter Diesel recht günstig.
Mhm.
Und ja, und sonst sind wir eigentlich nur durchgefahren.
Genau, wir haben dann einen schönen Parkplatz mitten im Gebirge gefunden,
da haben
wir
übernachtet,
in Spanien dann schon. Und dann ging es am nächsten Tag eigentlich komplett durch. Also wir haben eine Strecke gefunden, die nicht viel Maut kostet und sind quasi für 3,50 €, glaube ich, durchgekommen. Andere Teams sind die Küste gefahren, also Barcelona nach unten, um Spanien rum. Und da geht es dann schon in die 200 €, was man dann an Maut zahlt. Wir sind gefahren rüber nach Madrid, also von Andorra rüber nach Madrid und dann eigentlich nach Süden runter.
Eigentlich wollten wir Spanien auf 2 Tagen fahren, aber irgendwie so nach Tillmann ist da an dem ersten Tag gefahren und irgendwie nach Madrid hat er gesagt, ach, ich bin jetzt irgendwie müde, jetzt darfst du auch mal fahren.
Wie, nach Madrid seid ihr gefahren?
Nee, nicht Madrid, oder?
Ja.
Doch, wir sind über Madrid gefahren. Ja.
Über Madrid?
Ja.
Ist so ein riesiger Umweg.
Ja, aber es kostet nichts.
So kostet nichts?
Keine Maut, weil du permanent neben der Autobahn die mautfreie Bundesstraße fährst, die ausgebaut ist wie die Autobahn.
Von Andorra nach Madrid, also nochmal so richtig nach Nordwest. Das ist
kein wirklicher Umweg.
Schaust du mal auf der Karte an, weil sonst fährst du schräg rüber und dann gerade.
Ich habe ja hier schon Stichpunkte für
Das Strecke. Ist eigentlich echt kürzer, als man denkt. Und wie gesagt, wir haben die Strecke mit einem alten Mercedes-Bus, der eigentlich nur so 120 läuft, innerhalb von einem Tag geschafft. Und waren dann nachts um 1:02
1:02 waren wir in Tarifa.
Ja, am Campingplatz gestanden.
Also Tarifa ist die nächste Station.
Ja, genau. Okay. Weil, wie gesagt, in Tarifa waren wir dann 2 Tage vorher, als wir eigentlich hätten.
Es sind 20 Kilometer Unterschied. Ich habe gerade mal nachgeguckt, ob man über Madrid fährt oder über die Küste.
Ja, und halt mal ein paar 100 € Maut.
Genau.
Wenn man es richtig macht.
Ja.
Genau, und dort haben wir dann erstmal auf die Rallye-Teilnehmer gewartet, haben noch am übernächsten Tag einen Ausflug nach Gibraltar gemacht.
Ah, Gibraltar, ja.
Sind wir auf den Felsen hoch.
Auch mit dem Bus, soweit man konnte.
Ja, haben da irgendwo in einer alten Geschützstellung gewendet. Das war ein Spaß. Haben die Affen angeguckt.
Ach, in Gibraltar gibt's Affen?
Ja.
die, ich glaube, einzige Affenkolonie Europas.
Die einzigste, in Anführungszeichen, freilebende Affenkolonie. Einzige, ja. Affenkolonie in Europa. Und es gibt ja auch die, also die Geschichte, die Sage, dass wenn die Affen aus Gibraltar verschwinden, dass dann die Spanier es schaffen, Gibraltar wieder einzunehmen.
Ah.
Darum geben die Engländer alles daran, dass da die Affen bleiben. Weil sonst verlieren sie.
Ist auch, Gibraltar ist echt interessant, es ist auch das einzige Stück Großbritannien, auf dem man rechts fährt.
Oh.
Weil sich auf den 2 Kilometer das einfach war, nicht lohnt, die Leute.
Immer so. Ich glaube, das haben die mal geändert.
Ja, es haben sie aber schon vor 50, 60 Jahren geändert. Relativ.
Und es ist halt auch so ein permanenter Streitherd. Also die foppen sich da gegenseitig. Das ist, kann man die Wikipedia auch mal durchlesen, also es ist schon interessant. Da gibt es dann von den Spaniern immer irgendwie Reaktionen, dann machen die Engländer wieder eine Schießübung der Küstenwache, indem sie auf Bojen schießen, auf der die spanische Flagge gehisst ist und all so Geschichten. Also das geht immer hin und her. Spanien möchte es natürlich zurückhaben. Und es gibt auch immer regelmäßig, glaube ich, alle paar Jahre mal einen Volksentscheid. Kann man auch in der Wikipedia nachsehen. Der aber immer, ich weiß nicht, 25.000 zu 90 für Großbritannien ausgeht. Also die Einwohner wollen wohl auch nicht Spanien angegliedert werden.
Also sie benutzen Wahlcomputer, kann
er. Ja, also es ist auch, man kreuzt da einen Flughafen. War das nicht auch
Das
der
ist
einzige Flughafen, der von einer 4-spurigen Landstraße gekreuzt wird, also Startbahn.
Man fährt über die Startbahn
einfach drüber. Das ist eine 4-spurige Straße und die führt quer über die Startbahn. Also man rollt dann über die Startbahn.
Und wenn da ein Flugzeug landet, dann
ist eine Ampel. Genau, da ist eine Ampel.
Ja, ist eine ganz normale Ampel da.
Ja, da mit Schranke, glaube ich. Da brauchen wir einen Link dazu. Ja. Da gibt es bestimmt einen Link.
Mach mal. Rein.
Man muss dazu sagen, es ist sogar ein ziviler Flughafen, also ein mit zivil genutzter Flughafen, wo sogar 1-2 Mal am Tag größere zivile Maschinen landen. Unter anderem Flüge von Madrid oder ich glaube von Portugal oder so aus. Wir haben an dem Tag jedoch nur Kampfjets von dort starten sehen, was auch sehr interessant war, da die genau dann gestartet sind, als wir direkt oben auf dem Felsen gesessen waren, also auf der Spitze, wo man im Endeffekt zu beiden Seiten das Meer sehen kann. Und dann das waren 3 Kampfjets haben uns diese Kampfjets haben dann Gibraltar umrundet. Genau.
Die sind quasi am Fuß unter uns losgezogen, dann einmal um diesen Felsen rum und dann aufs Mittelmeer raus.
Ja. Es war auch sehr interessant, weil wir waren da auf 300 Höhenmeter und wir haben von oben auf die Flugzeuge nach unten gesehen. Sehr beeindruckend. Ja. Aber wie gesagt, das war ja nur so ein kleiner Tagesausflug.
Genau, ja.
Wir müssen ja langsam mal hier Richtung Afrika kommen.
Ja. Ja, gib mal einen Überblick über die weitere Tour. Wir können ja dann die Einzelheiten.
Die weitere Tour, also wie gesagt, am 2. Mai ging es dann mit der Fähre nach Tangier rüber. Von Tangier waren dann die größeren Anfahrtsstädte Fes, Marrakesch, dann hinaus in die Wüste, in die Oase Zagora.
Ja, da ging es dann noch über die Straße der Kasbah, heißt das.
Ja.
Das ist bei Tisint. Ich werde die Strecke dann auch später nochmal reinschreiben.
Musst du mal reinschreiben.
Ich bin dabei.
Tisint sind wir später erst nach der Oase gefahren. Tisint waren diese Wasserfälle. Genau, und dann auf jeden Fall ging es von...
Tinghir ist die Straße der Kasbah.
Genau. Mit der Dadeschlucht. Sehr eindruckend, da komme ich auch nachher mal drauf zu sprechen. Das ist echt sehr beeindruckend. Ja,
einfach reinschreiben, dann können wir es verlinken bei der Wikipedia oder so, dann können die Leute das sehen.
Genau. Dann ging es von der Oase Zagora raus ans, wieder zurück, also von der Wüste zurück ans Meer, dann über die Westsahara, Takla, runter nach Mauretanien, Nour Dibou, dann in die Hauptstadt Nouakchott, bis an die senegalesische Grenze bei St. Louis. Das ist eigentlich so mal der grobe Verlauf, den man im Endeffekt in 3 Wochen fährt.
Also der größte Teil ist natürlich in Marokko selber, weil es da einfach viel viel anzusehen gibt. Und es ist ja immer noch die Kombination eben aus Rallye und dem guten Zweck am Ende. Also es ist schon eine Art Urlaub, also definitiv Urlaub.
Also Rallye also heißt jetzt nicht, dass ihr besonders schnell fahrt.
Genau, Rallye ist einfach nur, nein, es gibt keine Plätze, es gibt keinen Sieger. Es geht eigentlich darum, dass alle zusammen ankommen. Also alle Autos sollen ankommen, alle Leute sollen ankommen. Man soll viel sehen, das Land kennenlernen, weil man halt eben auch sehr viel abseits der Touristen unterwegs ist. Also Marrakesch ist man mal einen Tag und Fes. Und ansonsten bist du eigentlich auf Strecken unterwegs, wo du niemanden, keine Touristen siehst. Also du, dadurch, dass eben der Veranstalter auch viele Ortsansässige da kennt, ist man natürlich auch immer schön, hat man immer jemanden, der einem Strecken zeigt, die man sonst nicht sieht.
Ja, ja, klar.
Und vor allem auch hier so, also Zagora ist so ein legendärer Stopp der Paris-Dakar-Rallye, wo die früher noch in Marokko gefahren wurde. Und da muss man halt auch erstmal hinfahren. Also da geht's wirklich über Stock und Stein. Es gibt zwar mittlerweile eine Straße, die übers Tal, aber es ist halt definitiv kein Touristenort. Also wie Marrakesch. Marrakesch ist ja voll mit französischen Rentnern und da muss man schön aufpassen, dass man auf dem Campingplatz nicht so schnell rennt, weil sonst wird es gute Kaffeeservice staubig und dann kriegt man Ärger und das ist schon, also man merkt es schon extrem. Mhm. So, ich habe die Strecke mal rein.
Genau. Aber ich kann jetzt ja kurz noch was zu der Gruppe selber sagen.
Ja, mach mal.
Also wir waren jetzt insgesamt 24 Fahrzeuge, 23 Mercedes-Fahrzeuge, ein VW und insgesamt 48 Mann. Also von den Teilnehmern selber war jetzt eigentlich relativ alles dabei. Ich glaube, der Jüngste war 23, der mit seiner Schwester gefahren ist, über Ehepaare verschiedenen Alters bis hin zu dem rüstigen Rentnerpaar, also nicht Rasen, sondern
ja, rüstig,
zwei Kumpel.
Ja. Rüstig muss es wohl schon sein.
Ja, die beide, ich glaube, Jahrgang 39 oder 37 waren, die halt zusammen diese Tour gemacht haben. Also es war altermäßig und so
war es. Das ist einer der Rekorde, glaube ich, diese Fahrt. Also
37?
Ja.
Das heißt also, die sind ja...
Nein, das...
75?
Doch, der war.
75, ja, doch.
Das finde ich schon...
Ja, der hatte auch so eine tragische Geschichte, weil der war nämlich im Dezember schon dabei.
Nee, das war der andere. Das war ein anderer.
Ich glaube, der war doch genauso alt.
Nee, der war irgendwann in den 40, ich glaube Ende 40er Jahrgang.
Dann war halt
10 Jahre jünger. Ist er immer noch
ziemlich
alt. Genau.
Also auf jeden Fall war der im Dezember schon dabei mit seiner Tochter, glaube ich, und hat dann irgendwo in Marokko sein... Doch, das weiß ich nicht, die war nicht dabei. Der hat dann irgendwo in Marokko seinen Reisepass und sein Geld verloren.
Oh.
Und dann ist die Rallye natürlich vorbei. Und das war quasi der zweite Versuch.
Ja. Wobei man sagen muss, dass dieser Teilnehmer sogar den Rekord des teuerst eingekauftesten Fahrzeuges bisher hält. Mhm. Weil der hat auch mit einem alten Mercedes-Diesel Baureihe 124 gefahren. Er hat, ich glaube, was waren's? Mit 20% Rabatt, muss man dazu sagen, 37.500 D-Mark gezahlt für das Fahrzeug. Oh,
genau, also er hat seinen erste Handwagen. Ja. Nach Afrika gefahren. Das war wirklich sein Auto. Also nicht wie der Rest der Rallye, kaufst ja irgendein Auto mit maximal 1.000 Euro, so grob geschätzt. Richtest es für die Rallye her und fährst es da runter. Und er hat das Auto damals gekauft ab Werk.
Mhm.
Als Mitarbeiter oder über seinen Vater oder sowas.
Über Bekannte, ich glaube, über irgendeinen Onkel.
Genau, und
dann das mit 20% Werksrabatt.
Hat er quasi den größten Verlust. Also es war das teuerste Rallye-Auto auf jeden Fall.
Mhm. Ja, vom Einkaufs.
Also er hat auch den großen Verlust dann gefahren. Weil
ist das Auto jetzt auch 25 Jahre gefahren.
Ja gut, das ist natürlich, dann rechnet sich's ja auch wieder.
Also
das muss man ja abschreiben.
Das Auto war so alt wie alle anderen Teilnehmerfahrzeuge auch. Die sich größtenteils, wie gesagt, aus den Mercedes Braureihen 124 beziehungsweise 201, auch bekannt als 190er, zusammengesetzt haben. Also es war eigentlich eine ziemlich...
Kannst du das nochmal in die Autos, in die Autoliste da eintragen, im Pad? Weil,
ja, also, kann ich dann.
Das kann ich mir jetzt auf die Schnelle nicht merken.
Also es war definitiv das erste.
124er.
Ja.
Das ist für mich alles... Also wenn du so ein Auto nicht fahren würdest, wüsste ich überhaupt nicht, was gemeint ist.
Ja. Okay, also, ja, ich trage es jetzt dann gleich nach.
Es gab ein paar so Rekorde, die dieses Mal aufgestellt wurden. Und es war eben, einer war eben dieses, das erste Mal ein Auto erster Hand, das eben nicht für die Rallye nur gekauft wurde, sondern wirklich sein Auto, das jetzt lange gefahren ist. Es waren, glaube ich, die ältesten Teilnehmer diesmal dabei.
Ja.
Was gab es noch für Rekorde? Ich glaube, den meisten Reifen, also können wir später nochmal
erzählen,
was alles so passiert ist, wenn man dort
was, ist. Was, die meiste Reizwäsche?
Reifenverschleiß.
Ach so, Reifenverschleiß. Oh
Gott. Zum ersten habe ich nichts mitbekommen.
Ja,
genau.
Okay, also wir haben die Strecke jetzt. Kann man da vielleicht nochmal sagen?
Weil ja, man kann noch, der Gag war auch, die Fähre von Spanien rüber nach Marokko, das war auch sehr lustig, das waren alte griechische Fähren. Mhm. Also der wurde einfach, die ganze, ist das ein Kyrillisch? Nee, was ist Griechisch? Was schon die
Kyrillisch ist blöd.
Griechisch, ne? Ja. Also die ganzen griechischen Buchstaben wurden einfach mit Panzertape abgeklebt. Also der die komplette Fähre war voll mit Tape. Jedes Schild war die Hälfte abgetaped, damit man eben nicht sah, dass es eine alte griechische Fähre war. Gut, das war zu lange, haben wir eineinhalb Stunden unterwegs oder eine Stunde, ich weiß gar nicht mehr.
Genau. Eine halbe Stunde
bloß. Es ist und ja, dann muss man dazu sagen, die Rallye läuft so ab. Es gibt abends, es gibt immer einen Treffpunkt für den Abend und dann fährt man frei. Mhm. Das heißt, du weißt, ich muss heute Abend an der GPS-Koordinate so und so sein, sprich im Ort, am Campingplatz, wie auch immer er heißt. Und die Strecke, die du dorthin fährst, ist zwar vorgegeben, aber du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, ich fahre frühs einfach, ich stehe zwei Stunden eher auf und guck mir noch irgendwas an auf dem Weg oder mach länger. Ja. Es gab Leute, die haben dann einfach den ganzen Tag irgendwo angehalten und haben fotografiert oder Bekannte getroffen. Also es ist nicht so, dass man jetzt halt hier in der Gruppe flott durchs Land rast, sondern man hat abends den Treffpunkt und kann ansonsten relativ frei entscheiden. Das heißt, wir sind gemeinschaftlich, haben gemeinschaftlich übergesetzt, haben dann Geld gewechselt und ab dem Zeitpunkt war dann jeder auf sich gestellt quasi. Es gab pro Team ein Roadbook, da war quasi die Strecke aufgezeichnet für jeden Tag mit Anhaltspunkten, wie lange man brauchen sollte, wichtige Infos, also was so passieren kann, ob es irgendwie gefährliche Pässe gibt oder solche Geschichten. Und damit ist eigentlich jedes Team relativ allein gefahren. Jetzt am ersten Tag sind, glaube ich, alle ziemlich allein gefahren und dann so in den nächsten Tagen haben sich dann so kleine Grüppchen natürlich herausgebildet, weil bei 24 Autos und 48 Leuten ist das ja eigentlich nicht zu vermeiden. Und dann ist man halt in zwei Grüppchen oder drei Grüppchen mit Autos, ist man halt diese Tagesstrecken dann gefahren. Ja. Genau, dann ging es am ersten Tag direkt nach Fez. Mhm. Das ist die älteste Königsstadt Marokkos.
Also die ehemalige Hauptstadt.
Naja. Genau, jetzt ist es ja Rabat. Wir verlinken es bei Wikipedia und dann können die Leute selber sich informieren, was Fez alles ist.
Ja. Ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Stadt mit einer berühmten alten Altstadt, der Medina. Die ist auch Weltkulturerbe.
Und genau, ist die drittgrößte Stadt Marokkos. Die älteste der vier Königsstädte. Genau, und ich glaube, die war auch bis vor einigen Jahren Nichtgläubigen der Zutritt verboten oder sowas. Ja. Also man darf da jetzt auch noch nicht so lange rein.
Ja.
Und es ist halt ganz, also gibt es ganz bekannte Fotos, kann man sich dann auch gerne im Wikipedia-Artikel, ich stelle in mein Pad, kann man sich das anschauen, da gibt es halt, also Fez ist sehr bekannt für seinen Ton und seine Töpferei, weil es dort im Gebirge so einen ganz speziellen weißen Ton gibt, der ziemlich hohe Qualität hat. Und dann gibt es noch viel Leder und Färbereien. Das heißt, es gibt ich glaube, das ist so weltbekannte Bilder, kann man sich alles in Wikipedia anschauen, von dieser großen Färberei.
Ja.
Und es gibt halt in allen möglichen Ecken dann Kooperativen, die sich zusammengeschlossen haben und die dann Teppiche verkaufen, die in Heimarbeit gemacht werden oder die zusammen töpfern, irgendwelche Mosaike herstellen. Also das ist auch sehr bekannt, die Mosaike aus Fez. Was auch zu der Strecke dazugehört, was man noch dazu sagen muss, an Städten, bei denen es viel zu sehen gab, haben wir meistens einen Tag Pause gehabt. Das heißt, wir sind am ersten Tag nach Fez gefahren, haben uns da abends getroffen oder wir waren so vierer, glaube ich, da, so in dem Dreh. Und der nächste Tag war dann Pause. Das heißt, dort konnte man an einer Stadtführung teilnehmen, die Stadt sich anschauen, abends essen gehen. Und dann ging es am nächsten Tag weiter. Das war dann auch in Marrakesch so, in der Oase, in Dakhla unten. Also überall, wo es mehr zu sehen gab und mehr zu tun, war immer ein Tag Pause.
Ja, man kann vielleicht noch kurz erklären, Medina ist die arabische Bezeichnung für Altstadt oder auch für Stadt. Meistens ist es die ältere Stadt, also zum Beispiel in Malta gibt es Medina, heißt das allerdings dann, da ist Schwund der Kurzvokale, im maghrebinischen Arabisch, und das ist Inselmaghrebinisch, da schwinden die Kurzvokale auch. Medina in Malta ist halt die alte Stadt und die neue Hauptstadt ist halt La Valletta. Und Medina dann eben in Nordafrika ist immer die Altstadt.
Genau, und in Fez muss man so sagen, man sollte sich nicht von dem Ortskundigen entfernen, weil man dann wirklich verloren ist. Also
ja, ja.
Das ist wirklich Wahnsinn. Also man weiß nicht mehr, wo man sich befindet, wo man war oder ob man schon mal da war. Es ist sehr eng, unfassbar schön. Aber wenn man nicht weiß, wo man hin muss und wo man ist, ist man wirklich hoffnungslos verloren.
Ja, klar. Naja, gut, das ist in deutschen Städten auch so. Wir sind vorhin mit dem Auto hierher gekommen durch die Innenstadt von Bamberg. Und als wir da so rumgekrüft sind, auch mit einem Mercedes-Bus, das ist auch ein MB100.
Ja, richtig. Gleicher Typ.
Da habe ich auch gedacht, meine Güte, gut, dass wir Ortskunden sind. Ein Fremder wäre hier vollkommen verloren.
Wobei es in Fest noch mal ein Stück krasser ist, weil einige von diesen Gassen in dieser Medina sind echt nur so 40 Zentimeter breit, dass man da gerade so durchlaufen kann. Und dann die Häuser so 4-5 Stockwerke hoch. Man hat überhaupt keine Orientierung eigentlich. Und ja, aber wie gesagt, wir haben diese Stadt mit einer Stadtführung gemacht, einer organisierten. Sie wurden da mehr oder weniger im Touri-Tempo durchgeschleust und haben mal so die wichtigsten Orte der Stadt betrachtet. Wie,
ja. Genau. Was auch dazu gehört, ist eben diese Geschichte mit den Kooperativen, die sie da wohl sehr gerne gründen. Also man hat halt, es war ein Fest echt großartig, weil man wurde dann in diverse Gerbereien, Färbereien, Lederwarengeschäfte, Töpfereien und so reingeführt und die haben dann immer vorgeführt, wie sie arbeiten, also wie das Handwerk funktioniert und danach war halt immer so eine typische Verkaufsveranstaltung. Die lustigste war natürlich die bei den Teppichverkäufern, jetzt mal von dem momentanen Teppichgate abgesehen, war es echt nett anzusehen, weil dadurch, dass unsere Gruppe so gemischt war, wir eben von 75-Jährigen bis runter in die 20 gemischt waren, war das echt sehr, sehr lustig, weil die haben da vor uns diese riesigen Teppiche ausgebreitet, einen nach dem anderen, und haben dann versucht, die an den Mann zu bringen. Allerdings wurde, ich glaube, niemand, der aussah wie unter 40, auch nur angesprochen. Also wir waren anscheinend so finanziell nicht die Zielgruppe, waren da recht entspannt da gesessen und haben uns das angesehen, während die das Paar neben uns wirklich eine halbe Stunde behagt wurde, hier einen Teppich, dass sie doch einen Teppich kaufen sollten. Also klingt jetzt ein wenig blöd, aber es war echt lustig. Es ist eine halbe Stunde maximal ging da, glaube ich, dafür drauf. Kriegt man noch einen Tee serviert, schaut sich dann das alles mal an, ist ganz nett. Also würde ich auf jeden Fall nochmal machen, weil ist spaßig gewesen.
Wobei man auch sagen muss, das war jetzt echt ziemlich die einzigste klassische Touri-Veranstaltung, die man eigentlich während der ganzen Reise mitmacht. Aber es ist halt, gehört halt dazu und ist halt bei diesen Stadtführungen alles fest mit eingeplant.
Ja, was ich auch extrem beeindruckend fand, war die Töpferei mit dem Mosaiklegern. Die behauen mit der Hand mit einem kleinen Hämmerchen diese Mosaiksteine, sortieren die nach Farben und dann wird das Mosaik über Kopf gelegt. Das heißt, du legst die Farbe nach unten auf den Boden. Also du hast einen Holzrahmen, da legst du diese Größe fest, dann denkt er sich ein Muster aus. Und dann legt er blind dieses Muster. Er sieht nicht, er hat eine Farbe und legt die hin und legt die nächste Farbe. Aber während dieses Mosaik entsteht, sieht man das Muster nicht. Weil man kann ja natürlich das nicht, man muss sich vorstellen, so ein Stein hat halt einen Quadratzentimeter vielleicht. Und der hat das Muster im Kopf, das es später geben soll. Das Mosaik ist vielleicht 2 auf 3 Meter groß, liegt auf dem Boden, wird zwischen 3 bis 6 Monaten, legt er dann an so ein Mosaik. Am Ende wird dann Gips, Zement aufgeschüttet, das härtet dann aus und dann hebt man das Mosaik an und sieht, ob man einen Fehler gemacht hat, ob man irgendeinen Pixelfehler hat. Oder
wenn man Pixelfehler
also man sieht
hat,
wirklich mehrere Monate während der Arbeit nicht, wie das Muster aussieht und ob man noch die richtigen Farben legt. Und wenn man sich dann so ein Mosaik ansieht, man sieht es hier im Wikipedia-Artikel ziemlich gut, also dieser Königspalast ist natürlich voll damit.
Also in Fes,
genau. Ja. Man sieht, muss man vorstellen, der arbeitet 3 Monate jeden Tag 12 Stunden an diesem Mosaik und geht ja dann auch heim und er muss ja am nächsten Tag noch wissen, wo er war und legt blind weiter und sieht nach 3 Monaten dann, ob er irgendwo Rot und Blau verwechselt hat. Also es ist unfassbar, wenn man das mal sieht. Also es ist echt irre. Genau. Das war dann Fes.
Genau.
Das war auch, glaube ich, so der grottigste Campingplatz.
Ja, es war von den Sanitäranlagen her der grottigste Campingplatz, weil...
Also das ist nicht schlimm, aber wenn man da ein bisschen...
Es sind gerade in der Toilettensache muss man halt in Marokko und Westafrika einige Abstriche machen. Es ist halt kein europäischer Standard.
Es ist halt französische.
Ja, und...
Ja, genau.
Also Gerade bei den Toiletten besteht meistens die Spülung aus einem kleinen Eimerchen mit einem Wasserhahn, der neben der Toilette steht, nur um so eine Vorstellung zu bekommen.
Also ich sag mal so, wer schon mal irgendein Festival durchgestanden hat, hat da überhaupt keine Probleme.
Ja, es ist.
Also es ist nicht schlimm, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn man bei uns in Italien auf einem 5-Sterne-Campingplatz sitzt.
Ja. Man gewöhnt sich aber schnell dran.
Gut.
Ja. Und sonst war finde ich, der Campingplatz relativ schön. Der war in einem kleinen Wäldchen gelegen, vielleicht ein bisschen feucht, weil der halbe Campingplatz unter Wasser stand, aber angenehm.
Genau, dann ging es weiter.
Genau.
Von Fes ging es dann direkt nach Marrakesch.
Über den Schwarzwald.
Das Atlasgebirge. Das ist völlig, völlig skurril. Man fährt durch Marokko bei 40 Grad im Schatten. Sehr trocken, also sehr angenehm. Und wenn man aus dem Auto aussteigt, erschlägt einen quasi die Wärme. Und dann fährt man von Fes Richtung Marrakesch hoch in dieses Atlasgebirge. Und am Pass oben ist ein Skigebiet, also ist ein riesen Skigebiet. Und das ist quasi voll mit französischen Rentnern, die dort zum Skifahren hinfahren oder sich dort Häuschen, Apartmenthäuser oder irgendwas in der Art hingestellt haben. Und es sieht aus wie im Schwarzwald. Also man steht auf einmal, man ist 2 Stunden, 3 Stunden vorher steht man noch an diesen typischen viereckigen roten Ziegelhütten, die in Marokko halt überall neben der Straße stehen. Mhm. Und auf einmal steht man vor völlig für unsere Schwarzwalder Verhältnisse normale zweistöckige, dreistöckige Häuser mit geschnitzten Balkonen und Schindeln und also es ist, man denkt, man ist irgendwo völlig falsch.
Überall Tannenbäume und Fichten.
Ja, also es ist wirklich marokkanische Schwarzwald.
Ja.
Und eine Stunde später steht man wieder in der Wüste.
Naja.
Also.
Ja, das ist schon irre.
Ja. Man muss ja das
geht aber nicht ganz Marokko so eigentlich die ganze Zeit. Also man
ist halt dieser
fährt morgens. Ja, man halt fährt morgens los in kurzen Klamotten, wenn überhaupt ein T-Shirt, weil es eigentlich wirklich warm ist. Und dann steigt man zum Tanken aus und merkt, dass es 2 Grad hat.
Mhm.
Und 2 Stunden später ist man wieder bei 45. Ja. Und dann kommt man mit dem Anti-Atlas und dann geht es wieder in der Richtung. Also es ist interessant.
Ja, es ist halt so eine Art Alpen, die da plötzlich sind.
Ja, also man stellt sich Marokko immer völlig anders vor. Auch.
Man stellt sich eigentlich flacher vor, so hatte ich
es in Erinnerung. Extrem.
Aber es ist eigentlich sehr hügelig und hoch. Ja. Also wie gesagt, dieser Schwarzwald, der liegt auf 2200 Höhenmeter. Und auch später dann die Oase Zagora liegt, glaube ich, auch auf 1000 Höhenmeter. Also es ist eigentlich alles relativ hoch, wo man sich da die ganze Zeit bewegt. Und auf der Karte sieht man das nicht so, ist einem das nie so bewusst.
Genau, dann sind wir in Marrakesch gefahren, wie gesagt, über dieses Atlasgebirge. Kurz vor Marrakesch haben wir auch, glaube ich, das erste Mal den Bus im Gelände getestet. Weil wir dachten uns irgendwie, wir fahren jetzt hier auf der Strecke rein, das GPS sagt, rechts ist der Campingplatz, wir probieren es jetzt einfach mal nach rechts zu fahren. Und dann sind wir so kleine Straße, so ein Waldweg, Schotterweg reingefahren und waren auf einmal in einem Palmenwald.
Ja.
Also auf einmal waren die Straßen weg, es war nichts mehr zu sehen und wir sind einfach durch, muss ich vorstellen, dicht wie bei uns irgend so ein Mischwald in der Richtung, aber es sind Palmen und wir sind mit diesem Bus links und rechts an den Palmen vorbei durch ausgetrocknete Bachläufe rauf und runter und an dem Tag waren wir das erste Mal zusammen und sind mit einem zusammengefahren, der ist mit seinem Mercedes einfach irgendwie blind hinter uns her. War dann auch etwas verstört und irgendwie so nach einer halben Stunde sind wir aus so einem Bachtal rausgefahren und auf einmal standen 3 Bauarbeiter vor uns. Die haben da ein Loch gegraben für eine künftige Hotelanlage, die da in Planung waren.
War.
Und ich glaube, die waren genauso überrascht wie wir, weil man sich vorstellt, wir sind eine halbe Stunde durch den Wald gefahren, auf einmal stehen da 3 Bauarbeiter und graben. Da war keine Straße, kein Haus, nichts.
Ja, ja.
Und die dachten sich wahrscheinlich auch, wir sind jetzt hier eine halbe Stunde in den Wald gefahren, um ein Loch zu graben. Und jetzt kommen da ein paar verrückte Deutsche.
Das spricht sehr für das Hotel.
Ja. Da haben wir dann auch das erste Mal gemerkt, dass das Französisch dort unten zwar sehr verbreitet ist, aber eben auch eine aufgezwungene und gelernte Sprache. Also die Bauarbeiter waren halt Unterschicht. Haben sie also der Friedrich hat es versucht mit denen, aber es war halt, konnten halt nicht mit denen sich nicht unterhalten, weil die halt kein Französisch konnten. Und die haben uns dann am Campingplatz eben auch damals erklärt, dass es eben, wie gesagt, nur so die Oberschicht, sage ich jetzt mal blöd, wie es klingt, das Französisch eben lernt. es aber auch nicht unbedingt angenehm finde, das zu sprechen. Es ist halt immer noch so ein so eine Besatzersprache im Endeffekt.
Ja.
Genau, und dann waren wir in Marrakesch. Das war so der prachtvollste Campingplatz, würde ich mal sagen, mit Pool und allem drum und dran.
Mhm.
Und den französischen Rentnern. Da haben wir dann noch eine andere Rallye getroffen, die in
Renault R5.
R5, genau. Also das war eine Gruppe Franzosen.
Die noch, die Renault R5?
Genau, die sind mit dem R5 da runtergefahren.
Ganz kleine Autos.
Ja. War es ein R4 sogar?
Nee, es war R4 oder R5. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall
R4 war das, sind diese etwas mit diese etwas höherem.
Ja, so das waren die R4s.
Das waren die R5. Sind so flachere.
Ja, ich meine, das waren R4.
Das waren, glaube ich, R4, diese.
Allerdings war das ein leicht anderer Zweck. Also das war nicht eine Rallye, die da runterfällt und die Autos dann unten lässt, sondern die sind quasi auch wieder zurückgefahren, weil das alles R4-Bastler waren.
So ein R4 will man ja nicht mehr verkaufen. Also will da unten auch keiner kaufen, weil das keiner mehr kennt.
Das ja, und weil du es nicht repariert bekommst.
Ja, ja.
Vor allem, die waren richtig Rallye hergerichtet. Die haben auch sich dementsprechend angehört. Also die haben jetzt nicht so ein altes Knattern gehabt, wie war es so ein R4 oder dergleichen, sondern da war richtig Dampf. Bums dahinter.
Mhm. Kann man vielleicht noch kurz sagen,
die noch R4 müssen wir noch verlinken.
Ja,
gleich mal
Autos macht Christian.
Ich habe ja schon den Wikipedia-Eintrag.
Was man vielleicht noch kurz dazu erwähnen kann, die eigentliche Rallye-Vorbereitung bei den Autos, mit denen wir unterwegs waren, war Höherlegung, also dass man ein paar Zentimeter höher legen musste, um mehr Bodenfreiheit zu kriegen. Und ein Unterfahrschutz, sprich unter der Ölwanne und im Motorraum quasi war bei allen Autos eine große ein Stahlblech geschweißt. Mhm. Was man auch schnell gemerkt hat, dass es wirklich notwendig ist, weil man setzt dann doch ziemlich häufig auf dem Felsen auf.
Na klar.
Und in Marokko gibt es ja an sich kaum Weichsand, das heißt, man ist eigentlich die meiste Zeit in Steinwüste unterwegs. Mhm. Und da hat man dann halt Felsbrocken in allen möglichen Größen. Und da tut es dann auch so den ein oder anderen echt deftigen Schlag. Also das war eigentlich alles, was so nötig ist für als Vorbereitung für die Autos, was ja, jetzt wirklich um die Rallye geht, mal abseits von Reparaturen, die man halt haben sollte oder machen sollte. Sowas wie, wenn man dann zur Dadesschlucht kommt, wo wir zum Gleich kommen, dann sollten halt die Bremsen repariert sein.
Ja, klar.
Genau.
Wobei man zur Höherlegung auch sagen muss, dass das Einfachste ist, ein Fahrzeug höher zu legen, es leichter zu machen. Möglichst wenig Gepäck dabei zu haben, was auch, was heißt, zum Verhängnis kann man es nicht sagen, aber es war halt so, dass relativ viele Teilnehmer mit sehr viel Gepäck angereist sind, auch viele Sachspenden dabei hatten für die weißen Häuser.
Mhm.
Und dementsprechend, denen ihre Fahrzeuge teilweise im Kofferraumbereich relativ tief hangen.
Da halt auch der Tank hängt.
Ja. Und wir in unserem Bus, der von Grund auf schon relativ hoch war und nochmal ein paar Zentimeter von uns mehr Bodenfreiheit bekommen hat, eigentlich im Grunde leer war, weil wir mit eigentlich keinem Gepäck angereist sind.
Genau, wir hatten immer im Hinterkopf, wir müssen ja auch zurückfliegen und da ist das Gepäck halt doch beschränkt und deswegen waren wir echt mit minimal Gepäck unterwegs, aber hatten halt bei weitem das größte Auto, also wir hatten Platz ohne Ende. Und die anderen waren ausgestattet bis ins, also was die alles an Geraffeln mitgeschleppt hatten, das war, wir haben halt einen Gaskocher gehabt und die sind mit einem halben Küchenstand unterwegs gewesen.
Naja, klar.
Und das ging halt dann auch schon in Tarifa los, dass sie angekommen sind, ja. Ach, ihr mit Bus könnt mir hier die Kiste vielleicht bei euch und die Kiste und die.
Ja.
Und im Endeffekt waren wir halt dann der Packesel für alle. Ja. Also der Bus war am Ende wirklich voll, komplett voll und davon waren zwei Koffer von uns und das Gepäck der anderen.
Ja, also wir hatten echt an jedem Campingplatz kam jemand anders zu uns, der vom Veranstalter zu, also die sind meistens zum Veranstalter gegangen und haben gesagt, wir haben zu viel Gepäck, können wir es irgendwo anders unterbringen? Und der Veranstalter hat immer noch gemeint, ach, geh doch mal zu den Jungs mit dem MB-100 da. Hm. Und dementsprechend bekam man bei jedem Campingplatz ein neues Paket aufgehalst und wir hatten echt alles dabei. Also wir hatten Ersatzteile für einen VW-Bus dabei, die jemand nach Mauretanien mitnehmen musste. Wir hatten ein Desinfektionsgerät dabei.
Mhm. Ja, das war, das mit dem T4-Bus waren ein Pärchen, die irgendwie Afrika-Tour machen, die so aussteigertechnisch. Und die waren in Nouakchott in Mauretanien liegen geblieben.
Mhm.
Und wie gesagt, solche Teile findet man da unten halt nicht. Und die standen da halt dann schon 4 Wochen und haben auf die Ersatzteile für diesen T4-Bus gewartet. Und dann haben die es irgendwo in Deutschland gemanagt bekommen, dass da diese Rallye, also wir runterfährt und haben dann irgendjemanden diese Teile aufgeschwatzt quasi und wir haben dann drei Wochen lang diese Teile da runtergefahren, um dann am ganz am Schluss, das war ja kurz vor Ende der Rallye, haben wir dann die Teile da unten übergeben. Also so lange mussten, das ist halt auch dieser, das Problem, wenn du eben ein Auto hast, das da unten nicht gängig ist, dann stehst du halt, wenn es blöd läuft, mal zwei Monate irgendwo.
T4 für ein Auto?
Das ist so ein VW-Bulli.
Ach so, ja, diese mit der schrägen Schnauze.
Naja, verstehe.
Und das ist, ja, das war halt so Synchro-Teile, oder, also
Allrad.
Kriegt man halt nicht ein Allrad, ja. Genau.
Genau.
Und man die standen halt dann zwei Monate und haben auf die Ersatzteile gewartet. Und das ist halt Afrika, also.
Wenn man jetzt gerade ins Marokko oder Mauretanien fahren will, wenn man ein Auto haben, mit dem man überall Ersatzteile bekommt, dann geht nichts über einen alten Mercedes-BKW.
Mhm.
Weil die fahren, die wollen da unten im Grunde nichts anderes, weil diese Autos unkaputtbar,
ja, genau.
Und leicht zu reparieren. Und dementsprechend bekommt man in Marokko und auch in Mauretanien an jedem kleinen Laden, im kleinsten Kaffee, an jedem kleinen Gemüsehändler, kann man Mercedes-Ersatzteile kaufen.
Mhm.
Halt eben in den zwei bis drei Abstufungen verschlissen, stark verschlissen, extrem verschlissen.
Mhm.
Aber man bekommt Teile, die man irgendwie noch verwenden kann.
Mhm. Und genau. So, da, Marrakesch,
ja.
wie auch schon in Fes, im Nachmittag, im Laufe des Nachmittags abends angekommen. Abends sind wir dann in die Stadt gefahren. Also da, in Marrakesch gab es dann keine Führung oder sowas in der Art. Das war eigentlich frei, jeder konnte tun und lassen, was er wollte. Wir haben dann eingekauft und sind dann abends mit dem Taxi einfach in die Stadt gefahren, haben uns den Platz angesehen, der ganz bekannt ist, und sind einfach durch die Stadt marschiert, relativ alleine und frei. Und am nächsten Tag dann eigentlich das Gleiche, da sind wir dann am Tag schon rein und haben uns einfach die Stadt angeschaut. Den Markt, und das ist schon großartig.
Man muss noch zu diesem Platz sagen, weil man dessen Namen ich gerade mal raussuchen muss, den habe ich schon wieder vergessen, dass sich an diesem zentralen Platz in der Halbstadt, das ist ein riesiger Marktplatz, da trifft sich am Abend eigentlich die komplette Stadt. Also dieser Platz ist nachmittags, sieht man eigentlich einige Touristen auf dem Platz rumlaufen, und gegen abends wird er richtig, richtig rappelt voll mit Einheimischen, die da sich treffen, die jungen Leute treffen sich halt, so die Kerls mit den Mädels und so, wie halt bei uns auch. Und die Älteren setzen sich auf irgendwelche Kreise zusammen, erzählen sich was oder hören Radio und so. Und wird halt echt randvoll nur mit Einheimischen. Dann sieht man auch eigentlich keine Touristen mehr, weil die abends nicht mehr aus ihren Hotelanlagen rauskommen. Und da wird eigentlich dieser Platz dann richtig interessant.
Also es ist einfach, du wirst eigentlich erschlagen von Farben, Gerüchen und Geräuschen, wie man es eigentlich noch nie vorher...
Von verschiedensten Menschen, die über diesen Platz wuseln.
Das ist absoluter Wahnsinn.
Ja. Weil gerade am zweiten Tag haben wir uns dann einfach mal 2-3 Stunden neben einem Orangensafthändler hingesetzt, wo wir uns Plastikstühle erkauft haben mit Orangensaft und haben da einfach mal diesen Platz beobachtet. Und diese 2-3 Stunden, das war einem nie lang, weil man hat immer was zu sehen gehabt. Das ist extrem faszinierend.
Ja, das ist ja überhaupt auch, und das ist ja nicht nur in Afrika, ja. So auch in Südeuropa ist das ja so, dass die Leute dann eben rausgehen, wenn es erträglich ist, und sich dann da hinsetzen,
ja.
Oder rumlaufen. Also in Foligno, wo ich mal war, gab es so eine ganz kurze Straße. Und den ganzen Abend liefen da alle Einwohner gleichzeitig hin und zurück, immer auf diesem kurzen Stück. Das war total komisch. Also das ist halt so.
Das, woran man sich auch erst gewöhnen muss, oder was heißt gewöhnen, ist falsch. Also, es ist ungewohnt, dass man immer Menschen sieht. Also, du kannst wirklich 2 Stunden aus der letzten Stadt rausgefahren sein, mitten im Land. Es steht alle 100 Meter irgendjemand an der Straßenseite oder auf den Feld. Also, es ist voll mit Menschen. Die sind halt einfach mehr draußen. Man trifft sich einfach auf den Straßen, und egal, wo du auf dem Land fährst, auf der Landstraße, eben nirgendwo, wenn du anhältst, ist spätestens 2 Minuten jemand da.
Okay, die haben auch nicht so viel Grund, wie wir drinnen zu sitzen.
Ja.
Weil,
ja.
Okay, Fernseher und so haben sie auch und Internet, aber es ist halt nur bei denen noch nicht so weit verbreitet, dass man den ganzen Tag vorm Fernseher sitzt.
Nee, man kann auch zu bestimmten Zeiten nicht drin sitzen. Also es ist halt in den Mittelmeerländern so, dass man schon im Haus bleibt, wenn es ganz heiß draußen ist. Aber man muss ja abends zum Beispiel irgendwie kochen. Und wenn zu Hause gekocht wird, dann wird es ja noch heißer. Dann gehen halt alle raus, während dann irgendwie eine arme Mutter dann da kocht. Ja.
Gut, Marrakesch, also man muss auch dazu sagen, ich hatte nicht in einer Sekunde irgendwie die irgendwie Bedenken, dass es irgendwas war. Völlig entspannt eigentlich immer. Du konntest überall anhalten und nach dem Weg fragen. Und wenn, entweder haben sie dir den Weg sofort gezeigt, sind vorher rausgefahren oder haben dich zum Tee eingeladen. Also es war eigentlich durchweg grandios. Also kann man nichts sagen. Auch wenn jetzt natürlich in Marrakesch der Punkt ist, da wurde ja letztes Jahr, gab es da so einen Bombenanschlag, wo dieses ganz bekannte Café angegriffen wurde an diesem Platz. Du drauf kommt, wie der hieß, ja. Der Platz.
Ach, ich wollte hier noch nachgucken. Das ist, ja, da steht's, aber ich kann es nicht aussprechen. Schema Elfna. Arabisch für in etwa Versammlung der Toten.
Mhm. Genau, das ist dieser zentrale Marktplatz. Und da gibt's eben so ein ganz bekanntes Café, auf dem man oben auf der Terrasse sitzen konnte und über diesen Platz. Und das, da gab's eben Anschlag, glaube letztes Jahr irgendwann. Das ist halt jetzt halt hinter
einem Baugerüst, genau, versteckt und wird wieder hergerichtet.
Genau, aber ansonsten, Gott, das kann dir überall passieren, glaube ich. Also ja, ich habe nie irgendwie da Gedanken gehabt, großartig. Du bist halt rumgelaufen und es waren alle nett und freundlich und jeder hat dir geholfen, wenn irgendwas war. Genau.
Ja.
Aber was also zu Marrakesch kann man sich auch viel durchlesen. Da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht so viel.
Ja.
Marrakesch war, glaube ich, eine der interessantesten Städte, die wir angefahren sind, so vom allem drum und dran. Wie gesagt, in dieser Altstadt konnte man echt den ganzen Tag verbringen. Und ja, und auch für Mercedes-Liebhaber ist die Stadt sehr interessant, da es eigentlich dort fast ausschließlich nur Mercedes-Taxis gibt. Und wir sind auf dem Rückweg aus der Stadt mit einem mitgefahren. Da haben wir uns dann mit dem Taxifahrer unterhalten und der hat uns stolz erzählt, dass sein Taxi schon über 2 Millionen Kilometer auf dem Tacho hat. Mhm. Also der Tacho hat, der Kilometerzähler hat nicht mehr so richtig funktioniert. Machen die bei den meisten Fahrzeugen nicht mehr, ist ja nicht so wichtig. Aber der hat uns das ganz stolz erzählt, weil das ist auch eine relativ lustige Geschichte. Wir waren noch mit zwei Autoverrückten unterwegs in dieser Gruppe an dem Abend. Der eine total Mercedes-verrückt und der andere so am Rande. Und wir wollten am Abend unbedingt mit einem bestimmten Mercedes-Typ als Taxi fahren.
Mhm.
Fahren. Aber an diesem Taxistand, wo wir dann neben dem Platz hinkamen, wollten sie uns immer in irgendein anderes Taxi andrehen. Aber nicht das, was wir wollten.
Mhm.
Und wir haben uns mit Händen und Füßen versucht zu verständigen, dass wir jetzt genau dieses Taxi haben wollen. Das haben wir auch am Ende bekommen. Woraufhin dann der, ja.
Also die dachten zu dem Zeitpunkt, es ging uns um den Fahrer.
Ja.
Also wir wollten nicht mit Fahrer X fahren, sondern mit Fahrer Y. Die haben einfach, keiner von uns konnte wirklich Französisch. Wir haben halt brockenweise versucht, uns irgendwie verständlich zu machen. Aber es kam irgendwie nicht durch, dass es uns ums Auto ging. Also wir wollten halt mit diesem alten Mercedes fahren und nicht mit dem, der bei uns in Deutschland überall an jeder Ecke rumfährt. Und sie dachten halt, wir wollen nicht mit dem Fahrer fahren. Und dann gab's halt irgendwie ein bisschen, wurde dann etwas laut und bis dann einer von den Fahrern das so mitgekriegt hat und das dann alles aufgeklärt hat. Und dann haben wir eben dieses alte Taxi gekriegt mit diesem Fahrer, der anscheinend selber so ein Autoliebhaber war, weil der hat uns dann am Campingplatz rausgelassen, hat dann seine Modehaube geöffnet, hat uns alles gezeigt, was er poliert, also das Auto war poliert von hinten bis vorne.
Ja, innen zumindest.
Innen im dem Motorraum. Und es war dann auch nochmal 20 lustige Minuten da vom Campingplatz.
Ja. Man muss jetzt, diese Taxis sehen natürlich von außen so auf, wie man sich in so einer Großstadt vorstellt, recht verbeult und drei verschiedene ich glaube, die waren auch beige, die Taxis bei denen, oder?
Ja.
Drei verschiedene Beige-Töne dran von den Kotflügeln und alles. Aber innen drinnen war das Fahrzeug top hergerichtet. Mhm. Also das denkt man gar nicht. Der Motorraum wie geleckt bei einem Fahrzeug mit über 2 Millionen Kilometer auf dem Tacho.
Mhm. Man muss auch dazu sagen, da unten wird da viel repariert. Bei uns wird ja kein Auto mehr repariert.
Natürlich.
Also Reparatur heißt bei uns ja rausrupfen, neues Teil rein.
Mhm.
Also wirklich reparieren macht man bei uns ja nicht mehr.
Wo wir gerade bei den Autos sind, warum wart ihr eigentlich die Einzigen mit dem MB100?
Warum waren wir da die Einzigen?
Denn wenn ich das jetzt hier in die Liste so sehe, dann sind die anderen doch...
Ja.
Gibt es ein paar so technische...
Also einer der Hauptgründe ist, dass gerade dann in Mauretanien, wo dann die Fahrzeuge später verkauft werden, bringen einfach normale Limousinen-PKWs am meisten Geld.
Ja, klar.
Geld. Und der MB100 an sich ist auch ein ungewöhnlicheres Fahrzeug, sieht man bei uns auch nicht mehr so oft, hat auch wegen der eigenständigen Technik. ist auch weniger eigentlich ein Mercedes, ist von der Technik her auf einem alten TKW-Transporter aufgebaut. Ganz wilde Geschichte. Und ja, wir waren halt zufälligerweise die einzigen MB100 dabei, wo man mal sagen muss, dass in der Dezember-Rallye davor ein MB100 mitgefahren ist und in der Mai-Rallye 2010 auch. Hm.
Also, ja, man muss einfach sagen, dass der MB100 einfach wesentlich seltener ist. Also, ja. Und diesen Standard-Mercedes-Limousinen fahren halt bei uns auch noch etliche, also du siehst denn die alle ja. paar Straßen ein, auch jetzt hier, jetzt nach der Rallye fällt es einem natürlich noch viel mehr auf, weil man einfach einen Blick dafür hat und alle fünf Minuten denkt, ah, ein Rallye-Auto, da ein Rallye-Auto. Aber den gibt es halt einfach viel seltener. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, man kann diese Rallye mitfahren, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, wenn man noch nie eine Motorhaube offen hatte, kann man theoretisch mitfahren. Also wer Lust hat, es zu machen, der soll sich einfach dort melden und sagen, er hat da Spaß dran, er will mitfahren. Entweder man findet jemanden, der alleine fährt, der noch Mitfahrer sucht, oder man fährt einfach zu zweit mit und lässt sich helfen. Also es ist einfach großartig, wie dieses ganze Team einfach zusammenarbeitet. Also wenn irgendwo jemand stehen bleibt, dann sitzen halt alle 40 Mann drumherum und versuchen irgendwie dieses Auto weiterzukriegen oder dich in die nächste Werkstatt zu schleppen oder aus dem Sand zu schieben. Also es geht wirklich darum, gemeinschaftlich da durchzukommen und anzukommen und mit den Autos einen guten Preis zu erzielen, damit man das weitergeben kann. Aber man muss jetzt kein Schrauber sein, um da mitfahren zu können.
Naja.
Also wenn man Lust auf so eine Fahrt hat, mal auf das Abenteuer, dann einfach anmelden oder mal zu einem Vortreffen kommen oder ins Forum schauen. Das können wir dann, ist alles verlinkt dann
im
Pad. Also muss jetzt hier kein Autoschrauber sein. Und wenn man das bedenkt, dass eben ich denke mal, dass es die Hälfte der Leute oder mehr waren, die in ihrem keinen Autoschrauber-Hobby haben oder in der Art.
Also Autoschrauber waren relativ wenig.
Deswegen eigentlich. Hast du natürlich auch die Autos, die empfohlen werden, weil natürlich die Veranstalter sagen, kauft euch die Standardlimousine mit dem Motor, weil dann braucht man umso weniger Ersatzteile und man hat alles doppelt und dreifach dabei und deswegen nimmt man halt an auch das Auto, was alle fahren.
Ja.
Also das, denke ich, erklärt es dann.
Ja. Wobei wir ja nicht die einzigsten Exoten waren. Es war ja auch noch ein Passat dabei, das kann ich eigentlich direkt mal ansprechen, der eigentlich überhaupt nicht dem entspricht, was der Mauretanier kaufen will. Weil der Mauretanier will keinen VW fahren. Der will Mercedes. Mhm. Der Mauretanier will, ich muss sagen, es war ein Passat-Kombi. Will der Mauretanier. Du musst
erst erzählen, was nicht sein darf.
Ja, genau. Es darf, was sehe ich so. Also, ich sag lieber, was der Mauretanier will. Der Mauretanier will Mercedes, Diesel, Vierzylinder, braucht weniger Sprit, Limousine.
Kombis sind Leichenwagen, die fährt da keiner, also kriegst du echt nicht.
Dann siehst du keinen. Idealerweise eine dunkle, schick aussehende Farbe. Definitiv kein Rot. Das ist im Arabischen eine Unglücksfarbe, Farbe des Blutes. Und vor allem Schaltgetriebe. Die wollen keine Automatik.
Ja.
Und dieser Passat hatte jetzt einen, war also wie gesagt ein Kombi, hatte einen Benzinmotor, war rot und hatte ein Automatikgetriebe.
Und Sechszylinder.
war nicht mal. Der war nur sogar nur ein Vierzylinder.
Okay, also.
Aber er hatte eigentlich alle Kriterien erfüllt, die eigentlich nicht hätten sein müssen.
Mhm.
Normalerweise würde eigentlich in Mauretanien kein Mensch dieses Auto kaufen. Aber da das Ganze mit der Rallye und der Verkauf schon vorher so halb vororganisiert ist, hat dann der Händler dann doch das Auto noch zu einem einigermaßen vernünftigen Preis genommen.
Ja.
Auch wenn er gefragt hat, okay, wie viel Geld gibt ihr mir dafür, dass ich das Auto nehme?
Das war Gelächter, als er es sah.
Ja. Aber na gut, also im Autoverkauf kommen wir durch.
Wir schweifen ab, lass uns doch mal eben die Strecke. Lass uns wieder nochmal weitermachen. Gut.
Also nach Marrakesch ging es dann Straße der Kaspar.
Ah ja.
Kaspar.
Das sind Zitadellen, ich habe schon verlinkt.
Okay.
Genau, das sind diese Kaspar, sind diese Kaspar, alten.
Hat der Macher gesagt?
Ja, Kaspar. Aber auf Deutsch gibt es auch diese Übersetzung, also kenne ich. Egal.
Ich habe gerade in Wikipedia nachgeschaut.
Es sind auf jeden Fall diese alten Berberfestungen.
Mhm.
Stehen überall am Wegesrand, also kleine Ruinen, halb verfallen, sehr schick, also schön anzusehen eigentlich. Ja, und diese Straße war eigentlich auch dann das. Hat mir sehr gut gefallen.
Weil dann fährt auf dem Stück war ja auch die
Dardeschlucht. Genau. Weil dann fährt man so erstmal so richtig Richtung Wüste. Wobei man sagen muss, dass wir eigentlich nie in diese Sandwüste richtig reingefahren sind, die man überall aus Film und Fernsehen kennt.
Mhm.
Von der gibt es ja eigentlich nur relativ wenig.
Ja.
Sondern die hauptsächliche Sahara ist ja größtenteils Stein- und Geröllwüste.
Ja.
Und da sind wir zum ersten Mal in diese Stein- und Geröllwüste, wo also überhaupt keine Vegetation mehr ist. Ab und zu steht man noch ein vertrockneter Busch oder ein vertrockneter Baum rum. Und konnten zuerst mal miterleben, was eigentlich Wüste richtig ist.
Ich verlinke auch die Dadeschlucht
gerade. Genau, mal. Und die Dadeschlucht, das ist, das hat mir am schönsten gefallen fast von der ganzen Rallye. Mhm. Das ist, wenn man diese Straße jetzt nach Tenhir fährt, genau, fährt, kann man irgendwann mal in einem Dorf links abbiegen, einem Flusstal entlang. Das ist ein sehr berühmtes Flusstal, das, wo sich die Straße im Endeffekt die ganze Zeit an diesem Fluss entlang schlingelt, mit sehr engen Serpentinen und auf einem Stück, also fährt man durch einen Klamm durch, mit links und rechts ca. 50, 60, 70 Meter hohen Steinwänden, 10 Meter breit, davon 5, 6 Meter der Fluss und an der Rand nur die Straße. Und das ist also vom ganzen Geologischen und von der ganzen Flora und Fauna in diesem Tal und von den Gesteinsformen und alles, es ist wunderschön, sich anzusehen. Das ist ein Traum.
Also das war auch optional. Also ja. Wer das nicht fahren wollte, ist es nicht gefahren, weil es hat halt einfach mal 3 Stunden gekostet. Das heißt, wie hat der Veranstalter, der Flo, meinte irgendwann am ersten Tag, also abends war immer so eine Ansprache, da meinte er, wer bisher kein Frühaufsteher ist, der wird's in der Rallye. Weil wenn du eben solche Fahrten machen möchtest, ja, sowas anschauen, dann musst du halt um spätestens 7 das Zelt zusammengepackt im Auto haben und auf der
Piste geht's sein. Nicht, klar.
Aber wer diese Schlucht auch nicht gefahren ist, der hat echt was verpasst. Das ist
genau, das war jetzt auf der Strecke nach Tenhir. Das war einfach eine kleine Stadt, wo eben der Campingplatz war. Und dann ging es am nächsten Tag auf die erste Piste, das heißt wirklich durch die Wüste. Das ist ein Stück der alten Paris-Dakar-Strecke nach Sagora, also in diese legendäre Oase. Und das war jetzt so das erste Mal, dass es wirklich brachial, ohne Straße, mitten durch die Wüste ging.
Aber jetzt Sandwüste?
Nee, das ist... Ja, alles Stein. Also alle Steine, du bist immer in der Steinwüste. So. Du verlierst halt permanent die Straße, weil sie einfach weg ist. Oder also Leitspruch war auch immer, wenn du wieder nach Afrika kommst, ist alles anders. Also du kannst, wenn du im halben Jahr hinfährst, ist die Straße woanders, ein Stadttor fehlt und woanders ist eine neue Mauer hochgezogen. Also es verändert sich permanent alles. Mhm. Und das Führungsauto hatte halt ein GPS dabei und wusste so ungefähr, wo die Strecke ist, aber du hältst halt immer mal an, dann sucht das eine Führungsauto wieder ein Durchkommen, weil wenn du größere Weichsandfelder hast oder ein Flusstal ausgetrocknet, wo du einfach nicht durchkommst mit den Autos, weil es sind halt keine Rallye-Autos. Ne? Man fährt in Limousinen, die 4 cm höher sind als die normalen. Und dann suchst du halt die Straße. Und das war einfach die Strecke, also nach Sagora zu dieser Oase, da gab es diesen Tag Pause am nächsten Tag, eigentlich nur um Autos zu reparieren. Mhm. Weil man muss sagen, auf diesem, das war echt so das spaßigste Stück Strecke eigentlich, weil man einfach durch diese Weichsandfelder heißt, du hältst an, lässt den Vordermann weg und dann gibst du Vollgas in den Sand rein im zweiten Gang und dann lässt du einfach das Auto sich da durchwühlen und du musst halt genug Schwung haben, um durchzukommen. Mhm. Und das war auch das erste Mal, wo ich irgendwie so ein mit dem Hintern in Höhe des Seitenfensters geflogen bin, dann in so einer Sekunde um mich rum unsere ganzen Handys, Musikgeräte und weiß der Geier was fliegen sah, um einmal runterkommen, dann mit dem Fuß die Fensterkurbel abgetreten habe. Also da bist du wirklich im Auto durch die Gegend geflogen. Und das war auch die Strecke, an der so die Schäden dann losgingen.
Naja, klar.
Das heißt, da wir den Bus hatten mit dem vielen Platz, sind wir relativ weit hingefahren und haben Auspuffanlagen eingesammelt. Dem Kombi vor uns hat es 3-mal den Tank aufgeschlitzt auf der Strecke. Also die sind dann wirklich mit dem Kanister vor uns hergefahren und haben Spur gelegt. Also die hatten 3 Löcher im Tank. Bei den Kombis ist reihenweise diese Niveauregulierung flöten gegangen. Das heißt, die Autos liegen hinten quasi auf, was natürlich dem Tank dann auch wieder nicht gefällt. Also da hat man so wirklich dann so den Verfall im Feld gehabt. Und wir kamen halt durch. Also wir haben halt einfach Auspuffanlagen aufgesammelt. Ja. Ich glaube, wir hatten an dem Tag 6 oder 7 Reifen, einen Tank, sämtliche Niveauregulierungen und ach, was es alles weggerissen hat. Aber du fährst halt dann weiter. Wie gesagt, der nächste Tag war dann eingeplant für Reparaturen. Das heißt, die es ganz schlimm erwischt hatten, das war dieser weiße Kombi, die hatten 2 Platten, Auspuff verloren, Tank aufgerissen, Niveauregulierung kaputt. Und das Auto wurde dann abends zur Werkstatt gebracht. Und es ist halt über Nacht dann zusammengeschweißt worden. Und das ist der Gag in Afrika. Das Auto wird halt einfach zusammengeschweißt. Hm. Wir hatten es ein Stück später dann zum Beispiel, dass ein Auto die komplette Hinterachse verloren hat. Also die hat es einfach aus der Karosserie rausgerissen. Und das wäre bei uns halt definitiv das Ende von dem Auto. Und das war ein cooler Meme, dazu kommen wir gleich. da wird das Auto halt einfach morgens an du musst dir vorstellen, eine Werkstatt, da unten ist einfach eine Garage, die vollgeschmissen ist mit Werkzeug und ein Schweißgerät. Und dann bringt man das Auto früh um 7 hin, mit einer Achse, die hinter dem Auto liegt, und um 9.30 Uhr fährt man weiter.
Ja.
Und das hat kostet dann 100 Euro, was sie da bezahlt haben. Also die dachten erst, das wird wahnsinnig schlimm, aber es ging dann ganz gut aus. So, Sagora, Link kommt rein. Das ist eben ein legendärer Stopp von dieser Paris-Dakar-Strecke, also die Strecke nach Sagora rein und rauswärts. Das sind so die Strecken, wo ja in der Mai-Rallye am meisten, wo man halt wirklich mal querfeld einfährt.
Man muss halt sozusagen, in Sagora gibt es, glaube ich, auch die einzigste komplett sauber eingerichtete Werkstatt, die ich in ganz Marokko gesehen habe.
Garage Irigi, ja. Ich glaube, das verlinke ich auch.
Ja, genau. Das ist, weil dadurch, dass da früher die Paris-Dakar-Rallye Stopp gemacht hat, haben sich da einige Mechaniker niedergelassen und haben sich halt auf Allradfahrzeuge spezialisiert. Mhm. Und haben auch dementsprechend Werkstätten dort eingerichtet, die einer europäischen Werkstatt in nichts nachsteht. Mhm. Und hat sogar noch den Vorteil hat, dass da Afrikaner drinnen sitzen als Mechaniker, die halt noch improvisieren können.
Ja, klar.
Und also auch sehr beeindruckend, diese Werkstatt, die einmal die ganze Wand überall hängt voll mit Fotos von irgendwelchen Rallyes und Paris-Dakar-Teilnehmern und echt, allein diese Werkstatt ist schon eine Reise wert. Also, ja.
Genau, und durch Sagora ging auch die alte Karawanenstrecke nach Timbuktu. Mhm. Also du siehst dann immer auf dem Weg gemalte große Schilder, auf denen dann steht Timbuktu 52 Tage. Das war so in Sagora, wo halt die alten Karawanen unterwegs waren. Und das ist auch so das erste Mal, dass man durch die Wüste fährt und wenn man irgendwo Pause macht, kommt am Horizont, siehst du, bewegt sich was und Viertelstunde später steht jemand neben dir mit 8 Kamelen im Schlepptau und fragt halt, was du da so tust. Mhm. Und lässt dann Fotos machen für ein paar Geld. Genau, das ist dann wir reiten auf Kamelen, sondern du bist halt irgendwo unterwegs und auf einmal kommt eine Karawane vorbei.
Mhm. Ja. Von Sagora weg, die Strecke war auch sehr interessant. Von dieser Oase, man muss kurz noch zu dieser Oase sagen, es ist eine richtige Oase, wie man sich vorstellt, mit lauter Palmen und mittendrin in der Stadt mit Palmen umgeben, aber nur so am Rande. Aber wenn man diese Piste ist auch sehr interessant. Denn normalerweise geht da ein befestigter Damm als Straße weg, also Schotterpiste. Nur diesen Damm hat so eine halbe Stunde nach der Stadt war eine Baustelle an diesem Damm und der hat einfach aufgehört. Also da hat einfach die Straße aufgehört, weil die ja gerade repariert haben. Und kein Mensch, auch nicht der Bauarbeiter, hat jetzt gewusst, wie man jetzt weiterkommt, den sie da gefragt haben. Also mussten wir von dieser Stelle an dann auch einfach wieder rechts von diesem defekten Damm quer durch die Geröllwüste fahren und den Weg suchen. Das war eigentlich auch recht interessant.
Ja, das war dann so ein Strike für die Teilnehmer, weil es da das Führungsfahrzeug hat sich festgefahren.
Ja, das war am Tag vorher.
Das war an der Anfahrt, ja.
Ja, an der Anfahrt.
Bei der Suche nach der Strecke quasi. Und dann waren wir wieder am Zug, weil wir haben dann einfach 8 Mann in unseren MB100 reingeladen. Und sind quasi dann zu dem festgesteckten Auto gefahren und haben den rausgeholfen. Weil ein paar Stunden vorher war halt immer der Gag, dass irgendwie 5 Autos dann zu dem Auto gefahren sind, das sich im Sandfeld festfuhr, um dann auch festzustecken. Hm. So, Sagora ist auch verlinkt.
Genau. Und weil ich noch dieser Piste sagen muss, was man sich eigentlich gar nicht so richtig vorstellen kann. Man fährt über diese Geröllpiste, dann auch über diesen Damm wieder. Und plötzlich steht da ein Schild, so ein Achtung Bodenwellenschild. Man muss sich jetzt vorstellen, diese ganzen Pisten bestehen aus sogenannten Waschbrett. Das sind also so Querrillen, die sich mit Windverwehungen und so bilden.
Ja, ja.
Und drüber zu fahren macht eigentlich keinen Spaß, weil es die ganze Zeit geht und die Stoßdämpfer geben eh schnell den Geist auf. Und da steht dann echt mitten in der Wüste ein Achtung Bodenwellenschild. Und kurz darauf steht ein Achtung Baustelle-Schild mit einem 60, dann ein 40 und dann ein 20 km/h Schild. Also mitten in der Wüste. Das ist interessanterweise ist dann aber echt da eine Baustelle, die man dann über eine ausgeschilderte Umgehungsstrecke umfahren muss.
Ja, du siehst nie eine Straße. Ja. Also das ist vielleicht, dass da mal ein Auto fuhr.
Ja, also da sind echt so die Umgehungsstrecke sind also ausgefahrene Reifenspuren.
Gut, und das war Sagora. Von Sagora ging es dann nach Tisint. Das sind eigentlich hauptsächlich deswegen, weil man einfach von der Strecke halt da ankommt. Da ist auch die einzige Nacht, an der man in keinem Campingplatz ist oder auf keinem Campingplatz und in keiner Auberge ist, sondern da ist ein Flusstal mit den Felsplatten von Tessint, heißt es dann. Das heißt, man fährt einfach 300 Meter von der Straße weg, einfach an so ein Flusstal und zeltet dann da im Freien, mitten in der Wüste. Also ohne Campingplatz, ohne Stadt, quasi im Freien. An allen anderen Tagen ist man auf einem Campingplatz. Genau, und diese Stadt ist winzig, also da geht es wirklich bloß darum, dass man halt, dass halt von der Kilometeranzahl her ist man halt, kommt man halt an zu keinem Campingplatz an dem Tag und deswegen wird dein. Ja. Das war ganz großartig, weil da konnte man baden. Das muss ich vorstellen, das war relativ wenig Wasser in diesem Fluss und dadurch hattest du kleine Becken, wie so kleine Whirlpools, wo von oben das Wasser reingeplätschert ist. Und dann konntest du da zu dritt oder zu viert drin planschen und 2 Meter weiter war dann der nächste Bottich und so ging das von einem Plateau aufs nächste. Da war man ja auch dann den ganzen Tag am Baden eigentlich. Also toll zum Übernachten, aber ansonsten war da jetzt nichts groß anzusehen. Und dann gingen eigentlich die großen Strecken los. Also von Tessint geht es dann nach Gulmim rüber. Da ist man dann schon auf dem Weg in die Westsahara. Und jetzt muss man dazu sagen, Westsahara wird von der UN noch als eigenständiges Land geführt, ist aber besetzt von Marokko. Das wurde, ich weiß gar nicht, wann es genau war, muss man mal gucken, das war dieser blaue Marsch, hieß es, glaube ich.
Grüner Marsch.
Was? Da hat Marokko einfach mit 150.000 Zivilisten einen Marsch gestartet und gesagt, ihr zieht jetzt alle darunter. Also es war keine kriegerische Besetzung mit Militär, sondern die sind einfach alle darunter gezogen und haben gesiedelt. Also es war eigentlich eine Besiedlung in dem Sinne. Und das ist so das einzige Gebiet in Marokko, wo man dann schon ein bisschen aufpassen muss. Also das sind große Strecken, die man fährt. Also es war jetzt vom Fahrerischen, weil das fand ich jetzt nicht so überragend, diese Strecken, weil man fährt halt einfach 800 Kilometer geradeaus. Also da gibt's eine Straße, geht von Norden nach Süden. 200 Meter neben dem Atlantik fährt man dann einfach Stunde um Stunde geradeaus. Bei 52 Grad im Schatten, den es nicht gibt. Und genau, dann kommt man nach Gulmim. Da war diese Werkstatt, die Achse wieder reingeschweißt hat, was echt, echt toll war. Und dort übernachtet man in einem im Fort Boucherif. Da hat sich ein Paris-Dakar Rallye-Fahrer quasi so einen Traum erfüllt und ein altes Fort zu einem Campingplatz umgebaut. Also da fährt man rauf ins Gebirge, relativ ein paar Kilometer vors Meer. Und das ist dann der einzige Campingplatz auch, an dem man keinerlei Strom hatte. Also man muss sagen, du hast in Afrika immer und überall Handyempfang. Also es gibt keinen Flecken, wo du nicht anrufen kannst oder angerufen werden kannst.
Ah ja.
Also wir hatten es, der eine, der mit uns die meiste Zeit gefahren ist, der wurde mitten auf dieser Strecke vor der Wüste, in der Steinwüste auf der Strecke nach Sagora oder Raso, ich weiß es nicht mehr genau, von seinem Steuerberater angerufen, mitten in der Wüste. Und er hat irgendwie uns dann abends erzählt, dass er das überhaupt nicht gepackt hat, weil du fährst da mitten durch die marokkanische Wüste, auf einmal klingelt das Telefon. Also du hast wirklich immer Empfang. Und das kommt daher, dass es einfach wesentlich einfacher ist, Masten aufzustellen, als Kabel zu verlegen. Und da das alles erst in den letzten Jahrzehnten nachgebaut wurde, setzt man halt auch viel auf Handyempfang. Gulmim, das war halt einer der Campingplätze oder der einzige, wo es halt keinen Strom gab, wie gesagt. Da war es dann eben so, dass es hieß, von 7 bis 11 läuft der Generator, dann kann jeder sein Handy aufladen und seine Taschenlampen und dann ist es wieder aus.
Dafür gab es einen Pool.
Dafür gab es einen Pool. Ja. Gut. Genau, kann man noch kurz erwähnen, in Sagora war es das warme Wasser auf dem Campingplatz. Hat ein Angestellter von dem Campingplatz sitzt neben dem Sanitärhaus, also 3 Duschen und 2 Klos, und da steht ein alter Wasserboiler, unter dem er Holzfeuer schürt. Also er fängt halt irgendwann nachmittags an und schürt da Feuer und in der Zeit kannst du duschen warm. Ansonsten ist es kalt.
Ja, wenn sonst warm ist es ja nicht so schlimm.
Ja.
Ja.
Gut.
Ich erinnere mal daran, dass wir gerade auf der Hälfte der Strecke sind.
Nee, das ist, wir sind eigentlich durch.
Also jetzt geht's ja eigentlich dann relativ schnell.
Guelmim war eben Anfang Westsahara und jetzt geht's eigentlich durch. Du fährst dann einfach nur diese Westsahara durch. Da ist es dann auch so, dass man innerhalb von einem Tag, also man übernachtet dann nochmal Layoun. Also das sind einfach, was jetzt in der Strecke aufgezählt ist, sind Übernachtungsplätze. Mhm. Aber da ist nichts mehr groß, also, weil Westsahara ist halt leer. Du fährst quasi den ganzen Tag geradeaus die Küste entlang. Es sind irgendwie 2000 Kilometer, nur Westsahara. Und siehst quasi in Abständen von x Kilometern Musterdörfer. Also die Marokkaner sind hergegangen und haben einfach mitten in die Wüste Städte hingestellt. Also du fährst dann an fertigen, bezugsfertigen Städten vorbei, in denen niemand lebt. Das heißt, du hast irgendwie 100 Häuser, eine Moschee in der Mitte, eine Autowaschstraße mit Werkstatt, eine Tankstelle, Einkaufscenter, alles da, aber da wohnt niemand. Es war eben ein Teil dieser Besiedlungsstrategie.
Immobiliensache auch, ja.
Genau. Also es ging einfach darum, die wollten alles, also Ziel der Marokkaner ist es wohl auch zu sagen, uns kann niemand was die Westsahara mit wegnehmen, wenn da so und so viel Marokkaner leben. Deswegen ist die Westsahara extrem subventioniert. Das heißt, du zahlst dafür den Liter Diesel noch irgendwas um die 40 Cent. Essen ist spottbillig, weil es einfach darum geht, da ist nichts. Und wenn du irgendwie Menschen dahin bekommen möchtest, dann musst du natürlich irgendwie Anreize schaffen und deswegen wird das über Subventionen gemacht. Und jetzt kann man eigentlich sagen, dass von Guelmim, wo man aus der großen Wüste oben raus ist und dann in die Westsahara fährt, da geht's einfach geradeaus durch. Also Layoun ist so der kritischste Punkt, weil da ganz gerne mal Aufstände sind. Also wenn irgendwas ist, dann dort. Da fährt man eigentlich durch. Und dann ist man relativ schnell in Dakhla unten. Das ist der Bereich, in dem sie gerade versuchen, so wegen Tourismus aufzubauen. Das ist eine Halbinsel, die abgesperrt ist. Das heißt, da fährt man durch Polizeiposten, muss sich anmelden, dass die wissen, wer da ist und wer die Insel verlassen hat. Und da ist jetzt im Moment so ein Spot, wo die Kitesurfer ganz viel sind, weil es da eine tolle Lagune gibt. Und also da läuft sogar der Tourismus an. Und das war jetzt eigentlich so die Rallye an sich. Jetzt kommen eigentlich nur noch die kurzen, also relativ kurze Stücke nach Mauretanien.
Ja, war ich dann auch gar nicht in Mauretanien, wo das so eine besondere Rolle gespielt hat.
Mauretanien ist das Ziel, aber das Sightseeing, also der Spaß der Rallye, sprich durch die Wüste brettern und Offroad fahren, das ist alles in Marokko. Weil Mauretanien, also sagen wir es jetzt mal so, Dakhla ist letzter Übernachtungspunkt in Marokko. Und von da geht's dann im Konvoi weiter. Sprich, da fährt man dann geschlossen bis an die Grenze und innerhalb Mauretaniens ist man immer mit Polizeischutz unterwegs. Das heißt, da fährt vor dir ein Pickup mit Militär oder Gendarmerie Nationale oder wie hieß sie dann?
Da drüben
Real,
hat Gendarmerie.
Oder war das Armee? Oder war es nur Gendarmerie?
Also, ich weiß
du
nicht.
Bist immer in Begleitschutz und fährst im Konvoi, weil Mauretanien halt dann also in Anführungszeichen gefährlicher ist als Marokko. Und das ist dann eigentlich relativ von der Strecke relativ kurz.
Wobei wir jetzt kurz nochmal den Grenzübertritt erwähnen sollten. Der ist nämlich von Marokko nach Mauretanien sehr interessant.
Ja, die Mauretanier sind schon sehr anstrengend, das habe ich ja gemerkt. Ich habe ja für Tillmann das Visum besorgt der mauretanischen Botschaft. Das
war wobei, weil sie während meiner Visums Antragsfrist, also als mein schon abgeschickt war, die Gebühr 50% hoch und ich danach zahlen musste und das alles mit Postweg nicht mehr machbar war, hat Maha dann dort persönlich vorgesprochen.
Ja, da konnte ich auch so ein bisschen Afrika erleben. Mitten in Berlin, das glaubt man gar nicht. Also es geht da schon so ein bisschen zu, wie man sich das denkt in einem afrikanischen Land.
Ja, wobei jetzt dieser Grenzübertritt, der war ja eigentlich interessanter als eher auf der marokkanischen Seite noch. Weil jetzt das Problem ist, aus Marokko rauszukommen bitte. Und der Marokkaner an sich, also gerade der Beamte, doch noch relativ korrupt ist. Das heißt, es geht auch nur mit ein wenig Backschisch und alles. Kommt man dann irgendwann raus. Und wenn man mal aus dieser marokkanischen Trennstation rauskommt, fährt man erstmal 5 Kilometer lang durch Niemandsland, durch ein Minenfeld. Das ist eigentlich gerade eine... Das sind eigentlich die interessantesten 5 Kilometer, die ich in meinem Leben bisher gefahren bin. Weil das ist, man fährt echt in diese Grenzstation in Marokko rein, der Veranstalter macht die ganzen Formalitäten, gibt da wegen Backschisch und dies und jenes, schüttelt diese Hand, die jene Hand, damit man halt irgendwann durchkommt. Wir sind sogar relativ schnell durchgekommen, haben, glaube ich, nur 2 oder 3 Stunden gewartet. Und dann nach der Grenzstation hört einfach die Straße auf und man fährt über einen unbefestigten Weg. Links und rechts liegen dann irgendwelche Haufen von Fernsehern rum und Faxe und Drucker, aber ausgeschlachtete Autos stehen alle im Nasenlänge rum. Es ist ein ganz surreales Bild und man fährt im Endeffekt.
Ist das da im Niemandsland?
Das Niemandsland ist eigentlich so, also die Westsahara wurde ja besetzt, also so hat es damals erzählt. Und es gibt natürlich noch die Einwohner der Westsahara, dieser Stamm, der da eigentlich lebt.
Sahuris.
Und genau, und man hat ihnen quasi 2000 Kilometer Küste weggenommen. Also alle Fischgründe, alles besetzt, alles weg. Und damit es nicht ganz so viel Ärger mit der UN gibt, hat man denen den 5-Kilometer-Korridor ans Meer zugestanden. Aber da die dann irgendwie angefangen haben, Schiffe und Fischerschiffe, marokkanische zu beschießen, hat man die 5 Kilometer wurden dann vermint. Also es ist alles so ein, ja, wir haben euch aber ja 5 Kilometer Küste, also muss man vorstellen, die könnten 2000 Kilometer Küste haben und haben 5 Kilometer bekommen und das wurde vermint. Also es ist so ein Pseudo, ihr habt doch Zugang zum Meer, was wollt ihr denn, so auf die Art? Das ist halt dieses Niemandsland zwischen Mauretanien und Marokko. Und da verschwinden dann halt, was verschwinden muss. Also da stehst du dann auf der Grenze und wirst von 5 nagelneuen Porsche Cayenne überholt, die an dir vorbeirollen mit polnischen Exportkennzeichen und dann vorne 3 Hände schütteln und durchgewunken werden. Also
ja. Kannst du das nochmal reinschreiben ins Pad irgendwie, Sauri oder wie du das
genannt hast? Ja, ich kann es aber kurz nochmal auf Wikipedia genau nachgucken, wie die heißen.
Ja, und das muss man eigentlich, die ganze Zeit ist es so, man ist auf der ganzen Strecke, also man kommt mindestens alle 50 Kilometer in eine Polizeikontrolle. Das ist in ganz Marokko so. Es wird ständig kontrolliert und dabei geht es eigentlich die meiste Zeit darum, dass man kurz angehalten wird. Dann wollen die natürlich einen Pass sehen und Kulis, T-Shirts, was auch immer. Je nachdem, wie eilig man es hat, beschleunigt das ein oder andere Präsent. Special Present from Germany heißt dann auch ganz gern. Oder wie war immer der Satz? Dirham Euro Souvenir. Das war so die Worte, mit denen die Polizei dich dann in den Kontrollen begrüßt. Und dann hat man halt ein paar Kulis und kommt weiter. Also es ist am Anfang etwas verstörend, dass man ständig von Gendarmerie angehalten wird oder von Gendarmerie Royale, die dann dem König unterstellt ist. Und teilweise stehen die auch in 50 Metern hintereinander und jeder kontrolliert dich. Der eine lässt sich halt nach einer Minute weiter. Es hilft immer ganz gut, wenn man keine Sprache spricht, also gar keine. Also du kannst nichts, du freundlich grinsen, nichts verstehen. Dann kommt man eigentlich durch, weil sie dann auch genervt sind. Oder man rückt halt irgendwie ein paar Kulis raus oder so. Also
genau. Also wichtig, Kugelschreiber mitnehmen.
Genau.
Mal endlich die ganzen Piraten
also Kugelschreiber. wie gesagt, man kommt auch gut durch, wenn man halt einfach klar macht, dass man nichts rausgibt. Dann
Muss hartnäckig sein.
Genau, und dann geht's Mauretanien. Jetzt kommt eigentlich dieser humanitäre Teil. Man fährt dann nach Nouadhibou. Das ist die zweitgrößte Stadt in Mauretanien. Dort ist das erste Waisenhaus. Da waren wir dann auch einen Tag, glaube ich.
Genau, da waren wir einen Tag, haben uns das Waisenhaus angeguckt und die Projekte und haben auch einen Tag mit den Waisenkindern verbracht und haben so eine kleine Veranstaltung mitgemacht mit die Kinder singen ein wenig ein Lied und mehr bastelt irgendwas mit denen. Und
genau, einfach, dass man sieht, was dort, dass sie was tun und was sie tun, weil es eben auch vielen Leuten sehr wichtig war, dass sie es. Das ist ja der Gag an der ganzen Geschichte, ist, dass du dein, wenn du spenden möchtest, es nicht irgendwie in Deutschland an irgendeine Organisation tust, sondern dass du direkt da vor Ort bist und dann willst du natürlich auch sehen, dass das alles rechtens ist und das war echt ganz lustig. Also es ganz viele Kinder, die eine riesen Gaudi hatten mit uns, also es war ganz großartig. Genau, und dann wird halt besichtigt, gibt es noch ein Grundstück, da baut jetzt die IPN, diese Organisation, die bauen dann ein neues Haus, wofür sie dann noch Spenden suchen. Um diese Kinderstagesstätte zu erweitern und nicht mehr mieten zu müssen, sondern ein eigenes Grundstück zu haben. Und das ist eigentlich so ein Besichtigungstag. Das Gleiche ist dann am nächsten Tag nochmal in Nouakchott in der Hauptstadt. Da gibt es dann auch wieder eine Schule und eine Kindertagesstätte. Und da hat dann, Nouadhibou war das so, da durften wir dann Fußball spielen gegen die lokale Mannschaft. Irgendwie hat, glaube ich, die Rallye noch nie gewonnen.
Doch, die Rallye hat auch schon mal gewonnen.
Also immer eine Gaudi für die, wenn halt die Deutschen dabei 50 Grad über den Platz rennen sollen.
Über Kunstrasen.
Über Kunstrasen.
Im zweitgrößten Stadion Mauretanien, so genau zu sein. Sehr amüsant.
Aber da ist eigentlich der fahrerische Teil ist da eigentlich dann
rum.
Also das ist alles in Marokko. Weil, wie gesagt, es gibt da eine Straße, die geht von der Grenze nach Nouadhibou und von Nouadhibou dann nach Nouakchott. Hm. Und das war's an Straße.
Ja, klar.
Was und die fährst du in Kolonne mit Eskorte.
Genau. Aber was jetzt in Mauretanien eigentlich noch Hauptbestandteil der Rallye ist, ist natürlich der Verkauf der Fahrzeuge, was in Nouadhibou erfolgt. Mhm. Das Ganze läuft ungefähr so ab. Also alle treffen sich am Abend am Campingplatz. Dann kommt der Händler und geht halt mit der Gruppe Fahrzeug für Fahrzeug ab und für jedes Fahrzeug wird der Preis verhandelt. Jetzt im Schnitt bekommt man da unten für ein Fahrzeug so zwischen 800 und 1200 Euro, so ganz grob.
Mhm. Außer für den Passat, für den ganz 250.
Nee, 400. 250?
Echt? Was habt ihr bekommen?
Wir haben immerhin einen sehr guten Preis für unseren Bus ausgehandelt und haben sage und schreibe 800 Euro bekommen, was eigentlich ein sehr guter Preis ist.
Was habt ihr bezahlt vorher?
600 Euro. Plus nochmal 600 Euro an Material.
Also doch ein Verlustgeschäft.
Ja, was heißt Verlustgeschäft? Wir sind mit dem Fahrzeug vorher 7000 Kilometer gefahren. Also über Stock und Stein.
Naja.
Genau, und wie gesagt, dieser Verkauf, der ist vom Veranstalter insoweit vorbereitet und mit dem Käufer abgesprochen, dass der Käufer alle Fahrzeuge kaufen muss, egal was kommt, er muss es kaufen, darf dafür ein bisschen zahlt ein wenig weniger, als der eigentliche Marktwert ist, aber er muss halt eben auch die Autos kaufen, die er nicht losbekommt in Mauretanien, die er dann selber wieder aus dem Land schaffen muss. Mhm. Und so haben wir, und dieses Mal war noch eine Besonderheit, der eigentliche Autoverkäufer war nicht da. Er hat dieses Mal seinen Bruder vorbeigeschickt.
Ja.
Weil ist natürlich jetzt der Autoverkauf, also der Kauf da unten, das macht eine Berberfamilie, streng gläubig, und da ist jeder in der Familie Autohändler, und dieses Mal war halt immer der Bruder dran. Und der war ein bisschen anscheinend überfordert, dass dann bei den Verhandlungsgesprächen über 40 Mann um ihn rumstanden, die auf ihn eingeredet haben, und hat sich halt dann wegen weiter nach oben handeln lassen. Mhm. Und so haben wir es fertiggebracht, dieses Mal, ich glaube, was waren es, 21.000 Euro?
Ja, 21.000 oder 20.200, also es war auch das Höchste, was je
so im Schnitt
die Rallye erreicht hat.
Bei der Anzahl der Fahrzeuge. Also haben wir sehr gute Preise ausgehandelt. Mal so als Vergleich, die MB100s, die davor gefahren sind, haben, glaube ich, nur 600 oder 650 Euro für ihr Fahrzeug bekommen. Also haben wir...
Ja, ist doch gut.
Dieses Mal eigentlich war ein glücklicher Zufall.
Mhm. Ja, also man muss dazu sagen, dass wir, wie wir in Tarifa ankamen, erstmal von allen belächelt wurden, weil auch bitte die mit dem hässlichen Bus und die sind langsam und kriegen kein Geld. Und wir waren eigentlich immer mit unter den ersten drei Autos, die abends ankamen, hatten keine einzige Panne, haben allen ihr Gepäck geschleppt und haben am Schluss einen besseren Preis wie ein Drittel der guten Autos ausgehandelt.
Das freut doch.
Also es war wirklich lustig.
Hm. Und wie seid ihr dann weiter? Ich meine, ihr müsstet ja noch bis zum Senegal. Jetzt habt ihr noch
also
keine Autos mehr.
Die Autos werden in Nouadhibou verkauft, fahren dann aber bis Nouakchott weiter. Also am nächsten Tag fährt man noch bis in die Hauptstadt. Mhm. Dort werden dann die Autos, die in Mauretanien bleiben, und das sind die ganzen Limousinen, werden abgeholt, also da nimmt man dann, das ist diese Nacht, da ist man in einer Auberge, also nicht im Zelt. Mhm. Und dort werden die Autos abgeholt, das heißt, man nimmt seine Sachen raus, Nummernschilder weg, und dann sind die Autos fort, die Limousinen. Und von Nouakchott geht's dann weiter in den Autos, die nicht in Mauretanien bleiben. Also die Autos, die er kauft im Pack und nicht haben will, die gehen dann direkt weiter nach Senegal. Man muss sagen, das läuft in Afrika so, die Autos kommen oben rein, und was die Marokkaner nicht wollen, flutscht unten durch nach Mauretanien. Was die nicht wollen, kommt in Senegal an, und so geht es immer weiter nach unten. Und das heißt, alle Limousinen, alle Nicht-Mercedes und der Bus kommt in Senegal, weil in Mauretanien fährt es niemand, kriegt er nicht los, der Händler. Und dann gibt es jetzt seit ein paar Jahren eben diese Abmachung, dass die Rallye-Teilnehmer die Autos bis zur Grenze fahren können. Früher musste man quasi ab Nouakchott bis in den Senegal mit einem Busch-Taxi fahren, was ganz brutal ist. Irgendwie mit 50 Mann in so einem kleinen Bus. Brutal warm und du bist dann halt 8 Stunden unterwegs. Und das ist jetzt eben so eine neue Abmachung seit ein paar Fahrten, dass die Autos, die keiner haben will, werden mit dem Gepäck vollgestopft und dann bis zur Grenze gefahren. Mhm. Und an der Grenze vom Mauretanien in den Senegal, da bleiben alle Autos stehen und dann muss man nur noch 70 Kilometer bis St. Louis auf den Campingplatz mit dem Buschtaxi fahren. Genau, das heißt, man hat die Autos bis zur senegalesischen Grenze.
Also wir hatten den Glück, dass wir echt bis an die Grenze fahren durften.
Genau, und da muss man jetzt sagen, wir sind das letzte Stück gefahren mit, ich glaube, 8 Kombis oder so.
Ja.
Und der Bus. Und wir haben das Gepäck von der Hälfte der Leute in unseren Bus reingebracht.
Also der war echt randvoll geladen.
Also euer Bus ging dann auch in den Senegal?
Ja, ja, dann fährt den Mauretanien auch, kauft den auch keiner.
Die wollen nur Limousinen, die wollen nichts anderes. Mhm. Die sind da sehr.
Das ist genauso wie mit den Handys. Wir hatten einige Leute, die hatten Handys dabei, die sie verschenkt haben. Und dann du hast halt permanent Leute an den Fenstern, die immer sagen, Monsieur, Monsieur, und wollen irgendwie was von dir. Und wenn du dann ein Handy raushältst und es ist kein Klapp-Handy, dann nehmen sie es nicht. Also es muss dann auch, also, ne?
Unglaublich. Aber also der Bus kam nach in den Senegal, aber er musste dann an der Grenze aussteigen.
An der Grenze ist er weg dann, genau. Der wird dann an der Grenze abgestellt und geht dann da weiter.
Ja, also im Endeffekt an der Grenze werden dann die restlichen Fahrzeuge leergeräumt. Da wird dann alles oben auf ein Buschtaxi drauf, also 2 Buschtaxis waren es. Das sind so größere Mercedes-Busse.
Auch älter. Wild und bunt bemalt mit Girlanden und wehenden Lametta außen und innen drin läuft die Reggae-Musik und es ist absolute Gaudi und ganz großartig.
Die werden halt randvoll, die werden randvoll beladen und geht die letzten 70 Kilometer bis zu den Campingplatz.
Mhm. Ich nehme mal ein Bild ins Bett.
Ist vielleicht auch ein bisschen eine nervige Strecke, wenn man echt zusammengefercht in diesem Bus ohne Lüftung und alles ist und.
Also ein riesen Gaudi. Also, ja. Man ist ja 2 Stunden unterwegs, das geht, aber jetzt irgendwie 300 Kilo bräuchte man es jetzt auch nicht unbedingt.
Hier einer fragt im Chat, wie das dann weitergeht, wenn die da an der Grenze stehen bleiben, wird er dann per Katapult in Richtung Madagaskar geschossen? Ja, ich meine, was passiert da? Ich meine, eigentlich könntet ihr ja noch weiterfahren mit dem.
Naja, die Autos sind ja verkauft.
Ja.
Der hat und dieser Käufer hat uns ja Geld für die Autos gegeben.
Ja, das stimmt.
Und an der Grenze, also er würde diese Autos, da es in Mauretanien nicht losbekommt, sowieso in den Senegal weiterverkaufen. Ja,
gleich weiterfahren.
Und dann lässt er die bis zur Grenze und dann übernimmt der Käufer aus dem Senegal, übernimmt an der Grenze die Autos.
Ach so.
Das Problem ist, wenn du diese Autos jetzt halt, also Bürokratie, Afrika ist alles so, also die Autos sind schon irgendwo im Niemandsland rein technisch irgendwo verschwunden, diffundiert, weg.
Kamen eigentlich nie
also in Mauretanien. Theoretisch sind die nie irgendwo in Mauretanien angekommen und deswegen kann man die auch nicht über die Grenze nehmen, weil dann bräuchtest du wieder Einreisepapiere und dies und jenes und deswegen bleiben die Autos da stehen. Also ist alles ein Steuersparmodell zugunsten des Käufers. Und deswegen bleiben die dann an der Grenze stehen und du fährst mit dem Taxi das letzte Stück.
Die werden dann erst dann in irgendwelchen Nacht- und Nebelaktionen mit weiß Gott was für Bestechungen dann erst in den Senegal eingeschleust.
Aha. Genau, weil in diesen ganzen Ländern gibt es seit einigen Jahren so ein Gesetze eigentlich, dass du keine Autos einführen darfst, die älter als 5 Jahre sind, weil die natürlich auch wollen, dass die Autos besser werden. Also du musst dir vorstellen, im Senegal fährst du zum Beispiel Taxi abends, das hatte hier einer, der mit uns unterwegs war, aus unserem kleinen Grüppchen, der musste abends mit seiner Taschenlampe aus dem Fenster des Taxis leuchten, weil das Auto keine Lichter hat. Also es gibt ein Gesetz, du musst gesetzlich in deinem Auto einen Feuerlöscher dabei haben, aber es gibt kein Gesetz, dass du Bremsen brauchst oder Lichter. Das heißt, wenn du einen Taxifahrer hast, wenn du in der Stadt, also du bist jetzt in St. Louis und willst mit dem Taxi die 25 Kilometer zum Campingplatz fahren, dann winkst du irgendwo an der Straße oder du siehst nur so aus, als würdest du Taxi fahren. Also du hast sofort Taxis, die auf dich zukommen und wenn das Taxi, das auf dich zufährt, kurz vor dir anfängt, immer den Bordstein anzurammen, dann tut er das, um zu bremsen. Das heißt, das ist der Moment, in dem du gehen und das nächste Taxi holen solltest. Mhm. Weil wenn die mit dem Reifen immer so gegen Gottstein dotzen, dann haben sie keine Bremsen mehr. Und die haben eben ein Auto erwischt, das kein Licht hatte. Und deswegen hat der Fahrgast, der auf dem Beifahrersitz saß, die Taschenlampe genommen und hat die Fensterscheibe runter, so denn eine da ist, und hat den Weg geleuchtet nachts. Deswegen gibt es eben diese Gesetze, du darfst auch überall nicht mehr Autos einführen, die älter sind als 5 Jahre. Und deswegen ist das mit diesen alten Mercedes und alles so ein... Es gibt dann an der Grenze Carte Rouge und Carte Bleu. Das ist halt die Karte, die in deinem Pass liegen muss, damit du schneller über die Grenze kommst. Das ist halt irgendwie 20 oder 50 Euro. Und so läuft es dann halt alles. Und deswegen musst du das Auto halt irgendwo loswerden oder abgeben, weil du halt bei der nächsten Grenzübertritt dann natürlich, also es ist auch ganz wichtig, dass du in deinem Pass drin stehen hast, dass du das Auto auch wieder aus dem Land genommen hast, sonst zahlst du in Marokko irgendwas um die 5.000 Euro Steuern, die du nachverzollen musst und auch so Zeug. Also du musst, das ja, ist halt das Schöne, dass du die Rallye hast. Du hast jemanden, der weiß, wie es läuft und der das alles wegen koordiniert.
Naja, und das ist für alle ganz unheimliches toll. Fachwissen. Ja.
Genau, und dann sind wir jetzt eigentlich an der letzten Position, die Zebra-Bar im Senegal. Das ist ein unfassbar schöner Campingplatz auf einer Halbinsel voller Palmen. Dort fährt man mit den Buschtaxis hin und da findet dann einen Tag später eine Abschlussveranstaltung statt, also ein großes Barbecue mit Live-Musik, so die Abschlussveranstaltung der Rallye. Und danach kann eigentlich jeder noch so lange bleiben, wie er möchte. Das heißt, du weißt, am 19. Mai, glaube ich, war offizielles Ende der Fahrt. Und die meisten sind dann noch bis 23. geblieben, ein paar noch eine Woche länger. Also du kannst dann da einfach mal wirklich abseits von allem entspannen. Du bist dann an dem Flussarm, der reinkommt, an dem Delta vom Senegal und kannst dann über den Senegal rüberfahren. Du kannst irgendwie jeden Fischer fragen und dem 3 Euro in die Hand drücken, also umgerechnet. Und dann fährt er dich rüber auf so eine kleine Insel und dann bist du am Atlantik. Also du bist allein. Da ist 10 Kilometer in jede Richtung niemand. Du hast einen riesigen Sandstrand und kannst einfach im Atlantik baden gehen. Und ja, das ist dann einfach nochmal so die letzten Tage. Ich glaube, wir waren bis zum 23. Sind wir geflogen.
Also bis zum 22. Mittags waren wir auf dem Campingplatz und sind dann mit dem Taxi nach
Dakar gefahren. Das ist dann also das letzte Abenteuer, ist die Fahrt mit dem Taxi, mit dem senegalesischen Taxi von der Zebra Bar nach Dakar zum Flughafen. Das sind, glaube ich, knapp 200 Kilometer
im Dreh
oder 300 und du rechnest so 8 Stunden Fahrt. Bei uns war es so, dass nach 20 Kilometern, also wir waren 3 Taxis, weil an dem Tag halt ein paar Leute den Flieger gebucht hatten, waren wir 3 Autos, die losgefahren sind mittags um 2 und nach 25 Kilometern ist dem ersten der Motor geplatzt. Also waren wir gestanden, mussten aufs nächste Ersatztaxi warten und dann läuft die Fahrt so, dass der Taxifahrer alle 10 Kilometer, 15 Kilometer irgendwo anhält, an Türen klopft, dann kommen Leute mit kleinen Kanistern und Trichtern raus und füllen dir wieder 2 Liter Benzin in den Tank, dann zahlt er das, dann fährst du wieder ein paar Kilometer weiter, dann hält er hier wieder. Also wir waren wirklich, wir sind um 2 losgefahren und haben's, also unser Flieger ging nachts um 0.50 Uhr, glaube ich, und wir mussten halt um 23 Uhr einchecken und wir waren wirklich 20 Minuten früher da. Weil wir echt permanent angehalten haben und dann hat er sich verfahren und also es ist unfassbar. Es ist auch völlig normal da unten, dass die immer bloß 2 Liter tanken. Also wenn der mit einem wenn du irgendwo ein Taxi anhältst und willst irgendwo hin, dann sagt er, ja, wir brauchen, dann fährt er los und sagt, ich fahre dich dahin und fährt nach 500 Meter in eine Tankstelle und fragt dich, ob du tankst. Also du zahlst dann das Taxi, indem du ihm halt 3 Liter in den Tank tankst. Und so kommst du dann nach Dakar.
Tja. Ja, dann seid ihr zurückgeflogen. Ne?
Das war genau. Und dann ging's wieder heim.
Ja, dann habe ich ja doch noch so ein paar Detailfragen. Ah, es ist jetzt hier schon sehr dunkel. Das ist irgendwie. Was hat denn der ganze Spaß gekostet?
Das ist
so unterm Strich.
Also wirklich erstmal Auto. Anmeldegebühren. Ja, erstmal kommen die Anmeldegebühren für die Rallye selber. Weil es wird ja natürlich einiges organisiert. Es sind, ich glaube, das erste Fahrzeug kostet so um die...
Also sind 850 Euro für das Fahrzeug. Also du meldest an, ein Fahrzeug mit Fahrer, das kostet sind 850 Euro. Und wenn du noch jemand Zweites dazu hast, sind es, glaube ich, nochmal 300 Euro dazu.
Das sind, glaube ich, 880 sind es, glaube ich, aktuell für das erste Fahrzeug plus Fahrer. Und jeder weitere Mitfahrer kostet dann 400 Euro.
Bei uns waren es 850 und 350.
Ja.
Und wofür ist das Geld?
Und das ist für die komplette Fahrt, also für Organisation der Rallye, für die Campingplätze, das ganze Beschleunigungsgeld.
Ja. Dann der
Werkstattwagen, der mitfährt und einfach die ganze, also für die komplette Rallye-Organisation.
Ja.
Dann kommt noch dazu.
Ja, das Auto müsst ihr ja auch noch
kaufen. Das Auto kaufst du, das heißt, da kannst du nochmal 2.000 Euro einrechnen, grob.
Ja, habt ihr ja auch wieder verkauft.
Ja, aber das Geld also geht ja, ist ja Spende. Also das kriegst du ja nicht zurück.
Ach so.
Weil diese 800 Euro gehen ja bar und direkt an die weißen Häuser da
oben. Verstehe.
Und dann hast du halt noch den Flug zurück. Das kostet ca. 400 Euro pro Person.
Naja, unterm Strich pro Person.
Pro Person? 2.500, würde ich sagen.
Ja.
Für 4 Wochen.
Du hast ja auch nochmal knapp 1.000 Euro pro Person an Sprit und Verpflegung von Deutschland bis in den Senegal.
Da macht es natürlich viel aus, ob du mit 50 Dosen Ravioli durchfährst, was wir auch dabei hatten. Oder ob du halt mal irgendwo essen gehst oder dir in der Töpferei irgendwas mit nach Hause nimmst, unsere Geschichten. Oder Tücher kaufst und Lederjacken. Also du kannst ja natürlich, also die, man kann sagen, man kommt mit 700 Euro durch, man kann aber auch 2.000 ausgeben. Also wir hatten wäre dabei, also im, es gibt ein Gästebuch in dieser Zebra-Bar und ich glaube letztes Jahr waren wäre dabei ein Team, ein Dreier-Team, drei Leute, waren das die Busfahrer?
Nee, es waren glaube ich die Busfahrer.
Also die waren zu dritt und haben in dieser Zebra-Bar 800 Euro an Bierkosten verursacht in den 4 Tagen, die sie noch da waren. Hm. Also die müssen echt, also die haben ihren Abrechnungszettel in das Gästebuch geklebt. Mhm. Also sagen wir mal so, zu zweit zahlst du für die Rallye 1.200 Euro für die komplette Rallye-Organisation. Da ist alles drin, was die Fahrerei angeht, die Planung, der ganze Kram. Dann 1.000 Euro fürs Auto zu zweit, dann nochmal 400 pro Person für den Flug und dein Bargeld. Also dann bist du bei knapp, sagen wir mal, zwischen 2.000 und 2.500 für die 4 Wochen. Und wie gesagt, du kannst es halt immer noch wegen Steuern, wenn du natürlich
Klar.
Günstiger lebst. Also wir haben relativ viel vom Gaskocher gekocht und dann kommst du gut durch. Wie gesagt, es sind halt islamische Länder, das heißt, du zahlst da unten für eine Dose Bier halt teilweise deine 8 Euro. Naja, und wenn du halt 10 Bier am Tag trinkst, dann kriegst du halt schnell 800 Euro zu dritt zusammen.
Das ist auch nicht gesund bei der Hitze.
Ja, richtig.
Ja.
Aber ich muss, also wie gesagt, wenn man es jetzt mal auf einen normalen Urlaub umrechnet, ist es völlig okay. Das ist
ein normaler Urlaubspreis. Stimmt.
Völlig okay. Und du hast halt mal, hast halt was getan, was unfassbar spannend ist und man so noch nicht gemacht hat und auch nicht jeder macht. Und
es ist halt auch eine gute Sache.
Genau. Und du hast halt immer noch diesen guten Zweck, der dahinter hängt und dann für die kommt auch was bei durch.
Der ist für die Kosten auch ein Vorteil, weil man sich durch diesen guten Zweck Sponsoren holen kann. Mhm. Was man auch tun sollte.
Genau, also es waren echt alle Teams hatten, du gehst halt in deinem Ort zum lokalen Mercedes-Händler und sagst, hier, ich will da mitfahren, ich mache Aufkleber aufs Auto für dich, wir machen in der Lokalzeitung einen schönen, also es waren extrem viele Leute, die in irgendeiner kleinen Lokalzeitung einen Bericht darüber, irgendwie eine halbe Seite, ihr Auto, wo sie sich dann so drauf gesetzt haben und Fotos machen und so einen kleinen Beitrag.
Klar.
Und dafür zahlt dir halt dann der Mercedes-Händler die Reparatur, die Ersatzteile zum Beispiel zum Reparieren oder übernimmt den Flug. Also ich glaube, es war einer dabei, der gesagt hat, er hat alles selber gemacht und sich gar nicht drum gekümmert. Mhm. Aber ansonsten waren eigentlich alle irgendwie in irgendeiner Weise gesponsert. Vom Arbeitgeber, von Mercedes, vom lokalen Autohändler, Werkstatt, was auch immer.
Mhm. Ja.
Vor allem auch dieser Autopreis, weil du kriegst halt, wie gesagt, für dieses Auto, das Auto ist eine Spende, das geht an die, an den Verein und kann völlig normal als Spende quasi abgesetzt werden und deswegen ist das eigentlich auch für Sponsoren interessant.
Ja, klar. Ja.
Genau. Und so hast du halt dann 4 Wochen wahnsinnig viel Spaß gehabt, viel Abenteuer, viel erlebt, viel gesehen und am Ende dann eben auch was Gutes getan.
Ja, das ist doch schön. Ja. Und gefahren? Ja, keine, weiß ich. Aber jetzt erzähl doch mal, es gab doch bestimmt gefährliche Momente. Bisschen Abenteuer, wo wir ja noch haben.
Außer die 40 Liter geschenkten Sangria in Tarife. Nee, also ich muss echt sagen.
Nee. Okay, von der Strecke
her. Ihr hattet doch irgend so eine Situation, wo ihr eure Hosen ausziehen musstet.
Na.
Boah, das finde ich schon spannend.
Okay, ja. das war
Sex and Crime gleich zusammen.
Nein, das war eigentlich bloß so, dass wir waren, genau, das war Westsahara, direkt am Anfang bei Layoun da oben. Da sind wir gleich am ersten Tag in eine Polizeikontrolle geraten, die bestand aus Gendarmerie und Gendarmerie Royale, die dem König unterstelle, die...
Naja, gut.
Ne? Ja, und direkt 20 Meter danach steht dann halt die andere Gendarmerie und der wollte, ich hatte halt eine kurze Hose an, Christian eine kurze Hose und der wollte halt die kurze Hose haben. Also er hat die ganze Zeit an der Hose gezupft und hat gesagt, hier, Short, Short, Short. Und das war halt einfach... Ich lasse euch durch, aber dafür will ich jetzt eine kurze Hose. Will halt eine kurze Hose haben. Und dann haben wir, und ich hab halt die komplette Fahrt immer gesagt, gibt nix. Also, wir hatten auch Leute dabei, die haben sofort immer mit ewig den Giveaways um sich geschmissen und Kugelschreiber und weiß der Geier. Und der Veranstalter meinte irgendwann, ja, man kommt auch durch, wenn man klipp und klar denen sagt, dass es jetzt nichts gibt. Und das haben wir eigentlich komplett durchgezogen, hat auch immer funktioniert. Also immer einfach gesagt, nein, es wird nichts geben bei mir, also entweder wir bleiben jetzt hier.
Ja. Ja.
Beide eine halbe Stunde auch, in der Sonne.
Habe ich auch in Rumänien seinerzeit gemacht, wo es immer hieß, man müsste den Leuten Zigaretten geben. Und ich habe gesagt, ich war es nicht, Raucher, verteile keine Zigaretten und habe am Ende auch alles bekommen.
Genau.
Also es geht auch so.
Weil, wie gesagt, er will ja auch wieder in Schatten auf seinen Klappstuhl und wir wollen ja weiterfahren. Und ja, wenn du direkt im ersten paar Sätzen klar machst, dass du nichts rausgibst, dann funktioniert es auch. Bis auf diesen einen Polizisten, der ums Verrecken eine kurze Hose von uns wollte. Er hat dann noch andere Rallye-Teilnehmer angehalten, die dann den Fehler begangen haben, zu sagen, dass sie Französisch können. Ich konnte ja nie irgendeine Sprache, ich habe ja nie irgendwas verstanden, ich konnte kein Deutsch, kein Englisch, kein Französisch, nichts.
Ja. Französisch kannst du ja nun wirklich nicht.
Ja, ich verstehe es. Ich könnte nicht reden, aber ich verstehe relativ gut. Also, wenn es um Polizistengespräche geht. Also, ich kann mich verständlich machen, weil hauptsächlich verstehe ich es halt. Sprechen kann ich es nicht wirklich, das ist zu lang her. Aber mir war klar, dass er die kurzen Hosen wollte. Ich habe halt immer so getan, als wüsste ich nicht, was er will. Und dann kommen die zwei anderen und sagen, wir können Französisch, wir können vermitteln. Und dann hockst du halt da, verzahlpalmierst, weil du denkst, jetzt wären wir fast durchgekommen. Und jetzt machen die klar, dass er sich ja mit uns unterhalten kann. Und dann war halt klar, dann war ihm auch klar, dass er uns jetzt weiß gemacht hat, dass er die kurzen Hosen wollte. Und ich war halt eine Viertelstunde rum und irgendwann war es mir dann auch zu blöd. Und dann bin ich hinter an meinen Koffer, an den Wäschesack mit der Dreckwäsche, habe eine Chibo-Boxershort rausgezogen, habe sie ihm hingehalten und habe gesagt, hier, Short. Dann hat er gepackt, hat so ein paar Mal dran gezupft, hat genickt und hat uns weiterfahren lassen.
Naja, gut. Das ist so eine Möglichkeit.
Ja, richtig. Das war echt penetrant. Also bei den anderen kamst du immer nach ein paar Minuten durch. Und da stand mir wirklich eine Viertelstunde und es war.
Ja.
Das ist halt, ja. Vor allem ist es problematisch, wenn du vor dir 10 Teams hast, die dem tütenweise Zeug zustecken.
Ja, ja, klar.
Und wenn du dann das 10. Auto bist, das diesen Rallye-Aufkleber hat, dann weiß er,
ja,
jetzt kriege ich wieder was.
Genau.
Ja. Ja.
Und na, zu Gefahren, was es da noch zu sagen gibt, gefährliche Strecken, von der Gefahr ausgeraubt zu werden, sind die gefährlichsten Strecken durch Frankreich und Spanien, die Touristenstrecken.
Ja.
Und von der Gefahr her einen Verkehrsunfall zu bauen, ist wohl das Stück in den beiden Städten Noirdipur und Nouakchott mit Polizeischutz das gefährlichste. Mhm. Weil man muss sich jetzt vorstellen, vor einem fährt die Polizei mit so 2-3 Rollern noch entlang, Motorrädern und Quads und winken dich da durch. Und aller andere Verkehr muss anhalten und am besten die Straße verlassen, auch der entgegenkommende. Und das machen die mit einer Penetranz, diese Polizisten, und mit einem leichtsinnigen Verhalten, ne, dass da eigentlich die Gefahr, dass da irgendeiner mal rechts oder links der entgegenkommende Verkehr, der reinfährt oder rechts am Straßenrand die Kinder mitnimmt, extrem hoch ist. Also es wäre sicherer, ohne Polizeischutz durch diese Städte zu fahren, als so. Weil sonst lässt sich in Mauretanien sehr schön Auto fahren, gerade in Nouakchott, weil da gibt's keine Verkehrsregeln. Da achtet man einfach auf sich gegenseitig.
Ja,
da kann man auch einfach
ohne... Das gilt ja für die ganze Strecke eigentlich.
Ja, da kann man auch ohne zu gucken einfach in die Hauptstraße reinfahren, in den fließenden Verkehr, weil der fließende Verkehr dich reinlässt.
Hm. Also wir hätten damit bewiesen, dass es eine gute Forderung für die Piraten wäre, mal die Schilder abzubauen. Weil
ja, Shared Space, das will ich ja durchsetzen bei den Piraten. Kommt noch ein Antrag von mir demnächst. Ja.
Irgendwas wollte ich gerade noch? Ne.
Gefährlich, wir waren bei gefährlichen
Momenten. Genau, wie gesagt, ich hatte auf der ganzen ich habe auch in den Wochen, also du meldest dich da an und alles ist gut und dann fängst du halt schon ein paar Wochen vorher, denkst du dann doch mal irgendwie, was wird es jetzt? Aber es war dann, wie gesagt, es kann jeder mitfahren.
Mhm.
Es gab in den ganzen Fahrten noch nie irgendeinen Vorfall in Afrika. Wie gesagt, dass auf der Strecke Frankreich da Barcelona runter, wenn du da angehalten wirst, dann kannst du eigentlich drauf wetten, dass du ausgeraubt wirst. Also da passiert oft was. Deswegen das war auch einer der Gründe, warum wir einfach da innen durchgefahren sind, weil wir halt nicht die Hauptstrecke fahren wollten. Also das gefährlichste Stück ist wirklich bis Barcelona, diese Touristenstraße
in Spanien
und Frankreich.
So, ich bin da ja auch oft lang gefahren in Europa und weiß, dass es gefährlich ist. Ja, ja. Ja,
aber in Afrika selbst, mache ich mir da echt keinen. Ich glaube, das Einzige, was wir hatten, war, dass einen in St. Louis haben sie einem das Handy geklaut aus dem Rucksack. Das war. Ja. Aber du hast ja sowieso ein Handy dabei für Afrika, weil du nimmst da dein Smartphone, irgendwas, schaust du, dass du nicht aus dem Koffer nimmst, weil das den Sand halt nicht.
Ja, klar.
Also der Sand ist auch irgendwann echt übel. Ja. Der kommt überall raus. Mhm.
Ja, gab es dann irgendwelche Höhepunkte, wo man sagt, das war jetzt ganz außergewöhnlich? Also was hat euch so besonders beeindruckt?
Ja, also mich persönlich hat, ja wie gesagt, diese Fahrt durch diese Tadeschlucht war einer meiner Höhepunkte. Und auch vielleicht die letzte Strecke zur senegalesischen Grenze. Da fährt man auch eine sehr interessante Strecke über sehr viel, über eine Straße, die eigentlich größtenteils aus sehr weichem Sand besteht, entlang. Macht einen Heidenspaß zu fahren.
Ach, da war dann endlich mal die Sandsahara.
Ja, nicht Sand, nee, das war eigentlich keine, so diese Sandsahara, die haben wir nur am Rande gesehen. Nur das ist, es war eigentlich schon relativ grün da unten. Wieder, und das geht dann so in die Sahelzone rein. Mhm. Aber die Strecke bestand halt aus relativ weichen, trockenen Material. Also da musste man schon mit ordentlich Vollgas durch, wo man sonst einfach stecken geblieben wäre. Mhm. Und ja, an sich, eigentlich war jeden Tag irgendwelche interessanten Höhepunkte gegeben. Es war eigentlich echt kein Tag dabei, wo man sich gedacht hat, ach, ist langweilig. Okay, langweilig waren vielleicht höchstens die Tage, wo man dann in der Stadt, diese Pausen gemacht hat in den Städten. Zum Beispiel jetzt in Takla. Da war es relativ, weil da gibt's nichts. Das einzigste Interessante in Takla war die Markthalle. So eine schöne arabische Markthalle mit Hühnern und Kamelen, die an der Decke hängen und Fische, die vor deinen Augen ausgenommen werden und alles. Und das Lokal mit dem Internet, in dem wir sehr viele Stunden verbracht haben.
Ich glaube, man kann unsere Strecke ganz gut nachvollziehen, wenn man die ausgefallenen Internetspots anguckt, weil überall, wo dieser Tross eingetroffen ist, ist nach 10 Minuten alles zusammengebrochen, weil alle angehalten, Zelt auf und quasi so im gleichen Zeitpunkt alle die Laptops und Handys angeschmissen haben.
Ja, klar.
Was von ja. Naja, also eigentlich ist man jetzt auch immer noch am, das ist ein Monat her mittlerweile, aber man hat das alles immer noch nicht so wirklich
verarbeitet.
Ja. Also auch gerade in Mauretanien, wenn du durch die Städte fährst und links und rechts halt Meter hoch die Kunststoff, also man kann sich nicht vorstellen, wie viel Kunststoff rumliegen kann. Also du siehst, wo du lang fährst, überall alles, du siehst teilweise keinen Sandkorn mehr vor Kunststoff.
Vor Müll.
Alles voller Müll und dann hocken da die Ziegen oben drauf und fressen es weg. Und also es ist schon viel, was man dann sieht und auch gar nicht so auf der Strecke, weil man fährt halt dann doch durch. Auf solchen Strecken, das kriegst du dann auch alles erst nachher irgendwie gepasst.
Mhm. Habt ihr eigentlich irgendwo eure Fotos veröffentlicht?
Noch nicht. Also wir sammeln die gerade. Also ich sammle gerade auf einem Server die Fotos aller Teilnehmer und es wird dann eine Gallery geben demnächst.
Könnt ihr das dann auch verlinken hier bei den Shownotes?
Ja. Also wer möchte, kann auch auf Identica und Twitter dem Account Dusty Tux folgen. Das war unser Teamname.
So mal eintragen hier ins Pad.
Ja, genau. Da werde ich dann in den nächsten Tagen mal die Fotosammlung machen. Was man noch erwähnen kann, wir haben in unserem, also der Mercedes hat ja vorne eine relativ steile Front und einen großen Kühlergrill mit einem großen Mercedes-Stern, also nicht so aufstehend, wie man es von den Autos kennt. Und wir haben das untere Drittel vom Mercedes-Stern rausgebrochen, dieses Gitter, und eine Kamera dahinter gehängt. Also wir waren die kompletten 8000 Kilometer, hatten wir eine Kamera im Kühlergrill, die alle 10 Sekunden ein Foto geschossen hat. Die auch auf der ganzen Strecke kein Polizist oder niemand gefunden hat. Also wir waren sämtliche Polizeikontrollen mit dieser Kamera gestanden und haben
Fotos gemacht.
Und da bin ich jetzt gerade dabei, ein Video zusammenzuschneiden. Das heißt, da wird es dann so ein Daumenkino, würde ich jetzt mal sagen, ein Video geben in den nächsten Tagen. Da muss ich noch ein bisschen zusammenschneiden, Musik dazu.
Ja, das sieht super aus. Ich kann das ja jetzt schon mal sagen. Da sieht man halt vorne, das ist so eine Art Zeitraffer. Ne? Ihr habt alle 10 Sekunden.
Genau, je nach Geschwindigkeit wird es halt dann größere, kleine Abstände.
Dann hast du das jetzt zusammengefasst auf ganz wenig. Ne?
Also genau, also zum Beispiel
10 Bilder pro Sekunde. Ne?
Genau. Also alle 10 Sekunden während der Fahrt ein Foto und das, im Video sind es dann 10 Bilder die Sekunde. Mhm. Und so kommt man jetzt zum Beispiel die Strecke von zu Hause bis Tarifa auf 20 Minuten knapp. Das ist auch das längste Stück, deswegen habe ich das relativ schnell gemacht. Bei den Videos in Afrika werde ich dann auch die Rate ein bisschen runterstellen, damit man das auch sieht.
Also es sieht sehr beeindruckend aus, weil man bei den geraden Strecken halt schön den Himmel sieht, wie der vorbeizieht und sonst ist das alles, also es ist wirklich schön gemacht, ich habe es ja schon gesehen. Es ist ein bisschen atemberaubend, also das kann man
sagen. Ja, vor allem die Kamera macht 170 Grad Weitwinkelfotos und dadurch hast du so eine leichte Verzerrung nach außen. Siehst auch permanent, dass es so eine Spycam ist, weil halt die Umrandung von dem Mercedes-Stern zu sehen ist, weil die halt versteckt war.
Ja, sieht wirklich gut aus. Also da bin ich sehr gespannt. Also das
wird dann also da, wie gesagt, bin ich gerade dabei. Da geht nochmal ein Danke an Secure vom Raumzeitlabor, der mir endlich mal erklärt hat, wie man dieses Videoschnittprogramm bedient. Und jetzt werde ich mich dann in den nächsten Tagen mal dran setzen und die dann bei Vimeo oder so raushauen. Also das gibt's dann alles auf dem Twitter-Account, auf dem Identica oder Twitter-Account, je nachdem, zu lesen in den nächsten Tagen und auch die Fotos aller anderen, so ich sie denn bis dahin zusammen habe.
Ja. Insofern ich mal irgendwann wieder an die CD in meinem MacBook rankomme mit den
Fotos. Ja, du könntest die Fotos hochladen.
Ja, genau. Christian hat ja auch
Christian hat analog Fotos gemacht. Geschossen, ganz viele. Aber er hat von seinem Fotoentwickler in seiner Wahl auch so eine CD bekommen. Und jetzt muss er die nur noch, also CDs sind ja auch irgendwie schon so ein bisschen wie Keilschriftplatten. Da muss man dann irgendwie auch noch auf den Computer.
Alles mit der Kamera vorne drin war, von daher, es war einfach eine Idee, die wir hatten. Einfach zu sagen, wir sammeln jetzt mal die Fotos und schauen, was am Schluss dabei rauskommt. Also ich habe auch simultan dazu permanent und immer das GPS mitlaufen lassen. Das heißt, wir haben von zu Hause bis in den Senegal einen GPS-Track aufgezeichnet. Den werde ich dann immer vor die Videos setzen, damit man sieht, welches Streckenstück man in diesem Video jetzt sieht. Und dann kann man sich das schön anschauen, wo wir da unterwegs waren. Das hat, also weil ich ja auch ziemlich viel OpenStreetMap mache, nebenher für ziemlich viel Verwirrung gesorgt, weil am zweiten und dritten Tag, als wir das erste Mal mit anderen Teams zusammen unterwegs waren, wurden wir abends gefragt, warum wir jeden zweiten Kreisverkehr zweimal umrannten. Und dann habe ich überhaupt nicht kapiert, was sie von mir wollen. Und dann ist mir eingefallen, ja, ich habe zum Christian immer gesagt, der Kreisverkehr, auf dem wir gerade fahren, ist nicht im OpenStreetMap drin. Bitte fahr nochmal außen rum, damit ich den später tracken kann. Ah. Und das heißt, die sind in uns hergefahren und wir sind ständig in irgendwelche Stummelstraßen rein, weil ich halt die Aufzeichnung haben wollte. Oder wir haben irgendeinen großen Kreisverkehr zweimal genommen, weil du halt ziemlich viel Strecken sich völlig geändert haben, wo halt früher Kreuzungen waren, wenn jetzt Kreisverkehre hingesetzt oder ganze Städte und alles passiert halt extrem viel. Und es hat bei den nicht so netzaffinen Leuten für ziemlich viel Verwirrung gestiftet, weil wir irgendwie so.
Ja,
also das nächste Mal kommt Landvermessungsaufkleber hinten drauf.
Okay. Wobei man kurz was sagen muss, man muss echt mal an der Stelle auch OpenStreetMap echt loben, weil das Kartenmaterial, das wir dabei hatten, echt top war. Also wir hatten auf unserer Karmin routingfähige OpenStreetMap-Karten drauf.
Quer durch Afrika. Mitten in der Wüste haben wir die Strecke gefunden, wo selbst das Führungsauto nicht weiter wusste.
Ja, da hat das Navi gesagt, in 50 Metern rechts abbiegen.
Das werde ich auch nochmal verlinken. Es gibt eine holländische OpenStreetMap-Seite, wo du dir anhand der Kacheln deine Strecke zusammenklicken kannst. Das heißt, du sagst, ich weiß, ich werde fahren über Madrid nach Tarifa und so weiter. Und dann klickst du dir einfach links und rechts deiner wahrscheinlichen Strecke die Kacheln zusammen, drückst auf OK, kriegst dir 5 Minuten später eine E-Mail mit einem Image-File, schmeißt dir auf dein Garmin und fertig.
Ja, OpenStreetMap habe ich hier reingeschrieben, wenn ihr das auch noch verlinken könntet im Etherpad, das wäre auch sehr gut. Ja, gut. Die Affen.
Ach ja, genau. Das ist, und zwar an
welche?
Dem...
die im Senegal.
Ja, wahrscheinlich. Überall. Also ihr hattet ja mehrfach Zusammenkünfte mit Affen. Und da die Affen ja unsere nächsten Verwandten sind, Primaten, so wie wir, müssen wir doch ein bisschen was erfahren.
Ja, also Affen haben wir eigentlich zweimal direkt gesehen. Einmal, wie gesagt, in Gibraltar. Da waren sie aber einfach nur rumgesessen und gelangweilt von den Touristen. Das waren halt diese touristengewohnten Affen. Und auf dem Campingplatz Zebrapa im Senegal gab es auch noch eine kleine Affenkolonie, bestehend aus 3 männlichen Affen, die keinen Harem haben, die sich halt auf diesem Campingplatz zusammengeschlossen haben und da gucken, was es halt so gibt. Und halt eben auch mal gerne Zelte aufmachen und in Taschen wühlen, was es so Essbares gibt.
Aber die haben gelernt, die Reißverschlüsse von den Zelten aufzumachen.
Ja, ist ja nicht so kompliziert. Und wir haben auch durch ein Experiment erfolgreich nachgewiesen, dass Affen Bananen essen. Also echt, dass das stimmt, dass das nicht so ein Gerücht ist. Als wir den Fehler gemacht haben, über Nacht an einem Baum eine Tüte voll Bananen hängen zu lassen.
Ja, extra auf den Baum ging, dass nichts rankommt.
Also. Ja.
Ist ja auch dumm. Also Affen können natürlich auf Bäume.
Ja, klar. Aber es ist halt so wirklich, wir hatten der Kumpel, der neben uns im Zelt war, der kam halt, macht früh den Reißverschluss auf und 3 Zentimeter vor ihm guckt ihn der Affe an. Und dann geht's halt darum, wer zuerst erschrickt. Das ist in der Regel dann der Affe. Dann hauen sie ab. Aber die klauen halt wirklich, also wenn du nicht aufpasst, dann siehst du deinen Rucksack im Busch verschwinden.
Ja. Aha, ja. Den ganzen Rucksack.
Ja, der packt, was er greifen kann und rennt.
Wobei ist er eigentlich echt eher die Taschen aufmachen und ja, gucken, gezielt nach Essen suchen. Also die essen alles. Der eine hat auch eine unserer Tütensuppen geklaut. Ja. Und wir haben dann später hinten im Gebüsch, wo wir dann auf der Suche nach einem Geocache waren, dann die Verpackung gefunden. Mhm. Und da hat er diese Yum-Yum-Nudeln oder wie die heißen.
Die Asian-Nudeln.
Ja, diese Asian-Nudeln. Aber er hat vergessen, das Gewürz über die Nudeln zu tun.
Er hat die Nudeln gefressen und dieses Gewürz liegen.
Ja, das Bäumchen-Gewürz.
Also, falls jemand von euch da unten vorbeikommt, an der Zebra-Bar liegt ein Geocache, da findet ihr einen Travel-Bug drin mit dem Zündschlüssel unseres Busses, der wieder nach Deutschland kommen möchte. So als Halt.
Genau.
Aha, der Zündschlüssel eures Busses?
Genau. Wir hatten einen Satzschlüssel dabei, also zwei Schlüssel haben wir abgegeben mit dem Auto und den dritten haben wir mitgenommen, den habe ich dann zum Travel-Bug dran gehangen und in der Zebra-Bar in dem Geocache versenkt, mit dem Ziel, ihn wieder nach Hause zu bringen.
Okay, das kennt nicht jeder. Ich habe hier mal Geocaching eingetragen und Travel-Bug. Da müsst ihr noch Links dazu stellen im Pad.
Wobei man nochmal zur Zebra-Bar sagen kann, die ist immer eine Reise wert. Also das ist
Zebra-Bar haben wir ja noch gar nicht erwähnt.
Ja, genau. Also wir haben
es auch verlinkt werden.
Das ist ein, muss man mal kurz zu dem Hintergrund zur Zebra-Bar sagen, das ist kein üblicher afrikanischer Campingplatz, der von Afrikanern geleitet wird.
Sondern von Holländern wahrscheinlich.
Nein, von Schweizern, die da vor 16 Jahren ausgewandert sind und dort einen Campingplatz in einem Naturreservoir aufgebaut haben. Mhm. Echt wunderschöner Platz. Also das ist ein Traum. Das ist, ich beschreibe es immer gern so, man kennt ja aus diesen Reisebuchungsprospekten diese Hotelanlagen unter Palme mit Bungalows, die im Prospekt wunderschön aussehen, aber wenn man hinkommt, ist es so ein Betonklotz mit einer Palme daneben. Und in der Zebra-Bar sieht es in echt so aus wie auf diesen Bildern. Mhm. Also da echt das Zelt mitten unter Palmen stellen, ja, sich in eine Hängematte unter Palmen drunter legen und einfach
das
gut
ist gelassen. In der Nähe von Dakar, oder?
Nee, von Saint-Louis.
Saint-Louis. Also eben im Senegal-Delta.
Mhm. Ja. Mhm. Also echt wunderschön. Auch Saint-Louis, eine wunderschöne Stadt.
Und da kann man ja auch so hinreisen. Obwohl, definitiv. Weiß ich nicht, da muss man, glaube ich, Malaria-Prophylaxe machen.
Nee. Also es waren da ein paar dabei, die das gemacht haben, aber du fährst durch die Wüste.
Ja, nee, ich rede ja jetzt vom Senegal.
Ach so, vom Senegal.
Wobei im Senegal selber ist es noch nicht so schlimm. Also da gibt's eigentlich kaum Malaria.
Also wir hatten in der Gruppe ein paar Leute, die diese Prophylaxe geschluckt haben und die waren eigentlich permanent dank Nebenwirkungen ständig mal irgendwie im Zelt gelegen, K.O. und so. Also,
ja, die Prophylaxe hat's in sich, das stimmt.
Ja. Also das war, die ohne unterwegs waren, hatten definitiv mehr Spaß.
Mhm. Also
oder weniger Probleme.
Und sonstige Impfungen?
Gar nichts.
Nix?
Standardprogramm, was man halt aus.
Was man daheim auch
hat. Was man so daheim hat.
Hepatitis und so.
Also man muss dazu sagen, es sind afrikanische Länder, deswegen gibt es immer überall, für jedes Land gibt es eine Reisewarnung. Also so ein Standard, wie halt für jedes afrikanische Land. Hm. Wir haben jetzt überhaupt, es war niemand dabei, der sich hat impfen lassen für irgendwie. Wie gesagt, ein paar haben diese Prophylaxe genommen. Was am Schluss was in der letzten Woche so die harte Währung war Imodium akut. Das konntest du echt am Schluss tauschen gegen Alkohol.
Durchfall,
innerhalb des Teams.
Dann aber auch aus dem Senegal.
Ja, es waren ein paar, es war eigentlich durchweg, aber am Ende gehen halt dann die Vorräte zu Ende.
Ja.
Und da ich meine überhaupt nicht gebraucht habe, habe ich die halt ganz gut gegen Bier getauscht am Schluss.
Ja, aber das ist, okay, interessanterweise hat es gerade dann am Ende in der Zebra-Bar einige dann schon flachgelegt.
Mhm.
Genau, deswegen früher war am Ankunftstag abends diese Abschlussveranstaltung und die haben festgestellt, dass am letzten Tag es alle irgendwie ziemlich viele Leute dann zerlegt. Also es waren echt 4-5 Leute, die am letzten Abend, also die dann einen Tag im Zelt lagen.
Also offenbar ist die Zebra war ein Paradies.
Ja, du hast halt davor irgendwie 5 oder 6. Du hast halt, das Stück davor ist das Anstrengendste, weil du halt dieses Gequetschte in dem Bus, den ganzen Tag gequetscht bei über 50 Grad in diesem Bus und dieses letzte Stück, wo du halt nicht mehr allein oder zu zweit im Auto sitzt, sondern Gepäck bis unter das Dach und zu fünft in so einem Kombi. Und das ist halt, also von der Anstrengung her sind diese letzten 3-4 Tage wirklich die schlimmsten.
Ja.
Und da haut es dann halt viel immer um, dass er einfach Kreislauf am Ende ist oder einfach irgendwie Magen, Darm irgendwie durchgeht. Und deswegen haben sie diese Veranstaltung jetzt halt als einen Tag später, damit die Leute sich da erholen können.
Klar. Ja.
Wobei eigentlich sonst essenmäßig muss man sich eigentlich trotzdem relativ wenig Gedanken machen. Ja, es geht eigentlich meistens gut.
Ja, ich hab gleich einen Tarifer mit dem wir uns angefreundet haben, irgendwie ausgemacht, dass wir einfach uns durchfuttern. Und ich hatte gar nichts. Und wir haben wirklich an jedem Stand irgendwo in der Stadt. Also im Endeffekt kann man sagen, wenn es vom Aussehen so aussieht, als dass du es essen würdest, dann kannst du es auch essen. Und wenn du dir das wieder heim, wenn du irgendwas siehst, wo du denkst, lieber nicht, dann lässt es halt.
Ja.
Was man halt aufpassen muss, ist, dass man halt Wasser aus Flaschen trinkt. Ich glaube, das ist so das Kritischste. Das ist
richtig,
Aber du kriegst dort überall und immer frisches Wasser aus normalen Plastikflaschen und du kriegst an jeder Ecke frisches Brot für einen Dirham, was
nix ist.
Also du hast in Marokko eigentlich überall metroartige Läden, gigantisch groß, wo du dich eindecken kannst. Du kannst, was du halt nicht kriegst, ist Schweinefleisch, klar, und Alkohol.
Na klar.
Also in Marokko kriegst du Alkohol, es ist teuer, in Senegal auch, aber in Mauretanien ist er halt verboten, da ist er halt dann richtig teuer.
Ja,
ansonsten musst du dich, wir hatten nichts an Essen dabei, wir haben uns 2-3 Tütensuppen und haben uns dann du hältst dann abends irgendwo an, latscht auf den Markt, kaufst absolut geniales Gemüse, also was du da unten an Gemüse, das kannst du nicht vergleichen mit dem, was du bei uns kaufst.
Ja, klar, deshalb sollte man das auch essen.
Halb so groß, dreifacher Geschmack und da haben wir einfach in Gemüsepfannen gemacht.
Nee, das ist schon richtig, ich denke, das ist auch, das kann man ruhig machen. Also ich denke, letztlich ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal Durchfall hat. Also ich hatte bei meinem Israel-Aufenthalt auch einen Tag, ging es mir so richtig schlecht und ich hatte Durchfall und dann war es halt überstanden und dann konnte ich alles essen. Das ist halt so eine Umstellung des Körpers, das geht halt vor sich und dann kann man danach wunderbar leben. Ich hatte dann nie wieder Probleme. Ja. Also dort, als ich dort war, wenn ich jetzt wieder hinfahren würde, wäre es wahrscheinlich wieder so.
Ja, man ist es einfach nicht gewohnt vielleicht auch.
Ja.
Also was man halt natürlich weniger ist das Fleisch einfach, weil das kriegst du halt auch nicht überall.
Naja, klar.
Und das ist halt auch immer der Punkt, wo du dir denkst, wenn du in der Metzgerei stehst und die denkst, ja, das muss jetzt hier irgendwie noch Fell weg, dann sind es halt Fliegen. Also dann lässt es halt bleiben. Ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, es ist halt einfach anders wie bei uns halt einfach. Ja, so bist es halt nicht gewöhnt, also lässt es einfach.
Klar.
Aber ansonsten musst du ja nicht wir hatten Leute dabei, die den Kofferraum bis oben hin voll mit Ravioli-Dosen hatten. Und das ist erstens, fahre ich doch nicht nach Afrika und ernähre mich von Ravioli-Dosen.
Ja, dann kann ich auch hier bleiben.
Und das waren auch die als erstes gelegen waren.
Ja.
Wenn du dann irgendwann doch mal irgendwie.
Ja, klar.
Ja, ich werde auch. Und gerade was ist wenn du auf den Markt gehst, was du an Gewürzen da findest, das ist unfassbar. Und das dann nicht auszuprobieren, das wäre ja echt.
Naja, das schmeckt ja auch. Also ich meine, das ist
großartig.
Sind auch ganz tolle Gerichte, die da haben. Also ich meine, das ganze Couscous-Zeug und Taboulet, also das ist ja, und Taboulet ist natürlich wieder roh, da hat man natürlich dann auch entsprechend.
Also was du halt überall kriegst, ist dieses Gericht aus der Tagine, das ist im Endeffekt so eine Art Römertopf. Und das kriegst du eigentlich an jeder, also das ist das Kochgeschirr, das sie benutzen. Das kannst du in den Backofen schieben oder halt dort aufs Feuer stellen.
Ja, klar.
Und da wird halt dann einfach Gemüse mit Fleisch drin gegart. Und das kriegst du entweder an der Raststätte neben der Landstraße oder das kriegst du überall. Du kannst auch abends, die laden dich auch ein. Also wir waren auch bei Privatfamilien zu Hause und haben dann da was zu essen bekommen. Und was noch ein Riesengag ist, was ich noch erzählen muss, an dem Samstag, glaube ich, war das ein? Ja, die Tage kriege ich auch nicht mehr zusammen. An dem Tag, an dem das Champions League Finale war, waren wir an der Zebra Bar. Das war der Tag vor dem Endfest oder so. Und an der Zebra Bar gibt's nichts, da gibt's kein Internet, da gibt's kein Fernsehen, gar nichts. Und dann hatten wir halt ein paar Leute, den Münchner dabei, der unbedingt zu diesem Champions League Finale wollte und die sind irgendwie durch die Gegend gezogen, haben das gesucht. Und zwei Leute, die neben uns im Zelt waren, haben irgendwie gemeint, sie marschieren vor in die Stadt und gucken mal. Und da bin ich einfach aus Spaß mitgegangen. Ende vom Lied war, wir waren zu dritt auf einem Dorfplatz gestanden, mit die 100 Senegalesen vor einem kleinen Dorffernseher, der in diesem der hat halt ein Haus, der hat einen Fernseher und eine Silbenschüssel, den haben sie raus auf die Terrasse, auf die Veranda gestellt, auf einen Stuhl vor dem Dorfplatz und dann lagen halt 100 Leute, saßen da im Sand und standen in einem riesen Pulk um diesen kleinen Fernseher, der ein bisschen größer war als mein Laptop und haben dieses Spiel angeguckt und wir haben uns da stundenlang mit denen unterhalten. Also wir waren erstmal eine riesen Attraktion, weil es auf einmal da drei reinmarschiert kommen und die wussten ja gar nicht, was wir wollen, bis sie gemerkt haben, dass wir Fußball gucken wollten. Also und das war einfach
ein großartig.
Frag nicht mich.
Bayern München, Chelsea. Genau, sowas.
Ach ja,
Champions League. Und ja, der Gag ist, die Senegalesen sind ganz stark verbunden mit England, mit Großbritannien. Hm. Und deswegen waren 3/4 der Leute dort für Chelsea.
Und ihr wart
ein Viertel, und 1/4 war für Bayern. Und es hat mit meinem gebrochenen Französisch und mit der Hilfe von einem der, von den Schweizern, die bei uns im Team waren, der ganz gut konnte, haben wir dem dann beigebracht, dass uns das eigentlich völlig wurscht ist. Wir wollten einfach mit denen zusammen Fußball gucken, einfach weil wir gerade im Senegal sind und irgendwie Lust drauf hatten, einfach mal da bei denen mitzugucken. Und dass es uns gar nicht wirklich ums Spiel ging. Und es war halt großartig. Wir haben dann kommen die halt an und laden dich für den nächsten Tag zum Essen ein. Dann konntest du halt am nächsten Mittag sind die da hin und haben dann bei denen zu Hause was zu essen bekommen. Und es war toll. Also
ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist bestimmt eindrucksvoll.
War echt großartig. Gut, für den Münchner war es jetzt nicht so spaßig.
Was sonst? Stimmt, ich glaube, England hat gewonnen, ja, die Leute aus Chelsea. Ja, umso besser. Das können nicht immer nur die Deutschen gewinnen. Ja, habt ihr noch Empfehlungen für Leute, die so eine Fahrt machen wollen? Was müssen die noch beachten, was wir noch nicht erwähnt haben?
Überlegen. Im Grunde muss man ja eigentlich echt nichts beachten, einfach alle möglichen Informationen bekommt man gerade bei dieser Rallye vom Veranstalter.
Ah, der macht also echt großartig gemacht, also wirklich toll. Es keine Probleme, es war immer riesen Gaudi, alles ist perfekt gelaufen. Mhm. Was man vielleicht sich von vornherein im Vorhinein klar machen muss, ist, dass in Afrika alles ein wenig anders läuft. Also was man oft und permanent hört, ist Inshallah. Also wenn du da hockst und denkst, ich habe vor 2 Stunden Essen bestellt, weil diese Tashin bestellt man vor. Also in aller Regel sagst du, ich möchte heute Abend die Kamel-Tashin essen, also Dromedar. Dann sagst du das halt, ich möchte es auf 7 haben, um 4. Ja, und dann hockst du halt um 8:30 oder um 9 immer noch da und dann denkst du halt irgendwann, und das in den ersten Tagen bist du ein bisschen genervt, weil du halt Hunger hast. Und später würde dann denkst du dann einfach, so gut, irgendwann kommt das Essen.
Gott will. Ja, Inshallah heißt so Gott will. Genau. Ja. Aber es ist auch noch, ich weiß nicht, ob das in Nordafrika auch ist, ich kenne das aus dem eigentlichen Arabien. Da gilt es als schick, wenn man die Gäste warten lässt. Also die Gäste müssen halt warten. Wenn die so richtig Hunger haben, dann schmeckt es denen halt besser. Und das ist halt positiv für den Gastgeber. Ja. Also das habe ich wirklich wirklich erlebt mit Leuten, also gerade eben auch von der arabischen Halbinsel, bei denen ich eingeladen war, die mich dann so richtig gequält haben mit Hunger, bis es dann so viel zu essen gab. Und dann schlägt man gleich zu und ist gleich satt und dann gibt's halt immer noch mehr und mehr und mehr. Und dann ist irgendwie auch eine Beleidigung, dass man nicht mehr alles isst. Ja. Also man kommt da schnell in Not zu tun.
Also ich hatte den Eindruck, dass es viel Verpeilung war.
Na, es war, glaube ich, nicht so Verpeilung. Es war einfach auch so ein bisschen, also wurde mir dann erzählt, ich war da ja zusammen mit Arabisten unterwegs, die dann genau wussten, was es damit auf sich hat. Und die haben dann gesagt, also ich sollte mich darauf einstellen, vorher schon mal was essen. Es dauert lange. Ja, das ist irgendwie
tatsächlich nicht erzählt. Also der meinte einfach,
es dauert halt. Ja, das kann ja anders sein. Aber ich glaube, in Nordafrika ist das auch ähnlich. Da muss man auch immer warten. Ja, ich weiß es nicht, war da nie.
Bei der Zebrabar ist es natürlich wieder anders gelaufen. Also da hast du, wenn du da dein Zelt hast und übernachtest, dann kriegst du Frühstück und du kannst, es gibt immer ein Mittagessen, es gibt halt eine Speise. Dann kannst du halt sagen, ich will heute Mittag mitessen oder ich will nichts. Und abends ist es genau das Gleiche. Das heißt, du kannst in der Zebrabar dir es einfach mal gut gehen lassen. Einfach mal das Internet sein lassen und Buch in die Hand nehmen. Also ich habe eine schöne Bibel, so ein Bücherregal. Buch
in die Hand nehmen, wahrscheinlich dann und Kindle in die Hand nehmen.
Ja, den hatte ich auch dabei.
Siehst.
Ja, auch. Ist in der Wüste draufgegangen.
Draufgegangen? Was ist eigentlich aus meinem Computer geworden, den ich dir gegeben habe?
Ja, der ist noch zu Hause, der läuft perfekt.
Das siehst du dann, ist ja super.
Der hat uns so ein wenig gerettet, denn die Kamera im Mercedes-Stern hat 37.000 Fotos produziert. Du kannst den Fotomodus nicht umstellen, das heißt, du hast immer Full HD, irgendwie 15 Megabyte pro Bild oder was. Und dann habe ich, Gott sei Dank, als wir den Schaden nach Darmstadt hatten und Christian diesen Schlauch repariert hat, habe ich aus GitHub noch mein Skript runtergeladen, mit dem ich Bilder resizen kann. Und dann haben wir immer während der Fahrt einen Ordner kleiner gemacht und dann weggeschmissen, weil wir nicht genug Speicherkarten dabei hatten, um diese ganzen Fotos aufzuheben.
Ah ja.
Also es war echt so ein Glücksfall, dass ich daheim noch irgendwie diese paar Minuten hatte, um im Internet noch, um noch Leitung zu haben, weil unterwegs war es halt recht wackelig. Also du konntest zwar in fast jedem Campingplatz gab es irgendwie so Internet, aber es hat halt ein wenig zum Tippen gereicht, aber groß Bandbreite war nicht. Und dann haben wir halt immer diesen kleinen Laptop laufen lassen. Der hat halt dieses IPC, hat, also diese GoPro macht immer 1000 Bilder pro Ordner und der Nexen sind 1,6 Gigabyte und die habe ich runtergerechnet auf 130 Megabyte pro Ordner und da war der Laptop halt 90 Minuten beschäftigt. Da haben wir halt während der Fahrt immer gerechnet. Und deswegen haben wir die Fotos gerettet, weil ansonsten wären wir mit dem Speicherplatz nie hingekommen.
Naja, klar. Ja, das ist doch schön. Das freut mich, dass da dann auch einen Beitrag leisten konnte mit meinem alten IPC.
Der ist im Staub und Dreck und 53 Grad aber durchgelaufen. Der
geht immer. Das ist wirklich auch so ein unverwüstliches Gerät.
Er hat vor allem keine Festplatte.
Ja, das ist ein großer Vorteil. Da kann er nichts kaputt gehen.
Weil bei dem Geschuppel im Auto waren wir dabei, die haben sich so eine Laptop-Halterung aufs Armaturenbrett und da geht halt das Gewackel im Auto ist schon großartig. Also das ist echt heftig.
Ja, also ich sehe, ihr wart begeistert, da fragt man sich ja gleich, nächste Tour?
Ja, wir sind angemeldet.
Also auch
wieder. Man muss dazu noch sagen, die Tour ist zweimal im Jahr. Mhm. Einmal im Dezember, da geht's am ersten Weihnachtsfeiertag oder am 28. ist, glaube ich, offizieller Start. Das heißt, da fährt man am ersten Weihnachtsfeiertag los nach Tarifa, damit man eben zum Start unten ist. Das geht dann bis Mitte Januar und dann gibt's noch die zweite Fahrt, die ist immer im Mai. Mhm. Die Strecken weichen ein wenig voneinander ab, deswegen wollen wir jetzt gerne noch mal im Dezember mitfahren. Im Mai fährt man diese Strecke über die Oase, also durch die Wüste. Mhm. Das fehlt im Dezember. Dafür fährt man im Dezember irgendwie 2 Tage am Atlantik entlang. Das heißt, du fährst irgendwie mehrere hundert Kilometer mit dem rechten Reifen im Wasser und dem linken in der Wüste einfach die Atlantikküste entlang. Mhm. Und am Abend fährst du einfach möglichst schnell nach links weg vom Wasser, bis du stecken bleibst, baust dein Zelt auf und übernachtest da. Sind die Unterschiede zwischen den Strecken. Und deswegen würden wir gerne auch nochmal den Dezember mitfahren. Hm. Oh, die Mac-Nutzer tauschen Netzteile.
Ja, so ein
ich habe noch 5 Stunden.
Ja, du. Du hast ja auch so ein Militärgerät.
Ja, und das ist ja schon ein älter hier.
Naja. Ja, naja, gut, aber wir brauchen, glaube ich, die 5 Stunden jetzt nicht mehr.
Nee. Ja. Nee, also wie gesagt, wer daran Interesse hat, kann uns fragen, kann die Veranstalter fragen, kann einfach mal die Website ansurfen, die ist ja verlinkt im Pad. Mhm. Und wie gesagt, man muss kein Abenteurer sein, man muss nicht Auto bis ins Detail kennen. Also es kann jeder mitfahren, der darauf Lust hat. Was dazu gehört, ist halt Vorbereitung. Das heißt, entweder du kennst jemanden, der sich um das Auto kümmert oder du machst es selber. Mhm. Oder lässt dir von den Veranstaltern helfen, die vermitteln da auch immer ganz gern. Mhm. Machen jetzt aber nicht die Reparatur vom Auto, das wäre auch zu viel.
Naja, klar.
Mhm. Und ansonsten ist es halt wichtig, sich frühzeitig drum zu kümmern, weil so ein Visumsantrag für Mauretanien kann halt 2 Wochen dauern oder 2 Monate. Und wenn du halt zu spät dran bist, dann...
Ja, ich helfe auch gerne. Also wenn man mal schnell noch ein Visum... Ich habe da jetzt schon gute Kontakte.
Visumsproxy.
Ich habe da jetzt schon gute Kontakte zur mauretanischen Botschaft. Ach, das war sehr witzig. Vor allem hat dieser kurze Aufenthalt in der mauretanischen Botschaft schon tiefe Einblicke mir verschafft in die Gesellschaft dort. Das ist nämlich so. Also ich habe das hinterher auch gelesen über Mauretanien in der Wikipedia. Dass es da so eine Zweiklassengesellschaft gibt, dass sozusagen die Armen meistens schwarz sind und die Führungsschicht ist meistens ziemlich weiß. Und genauso war es in der Botschaft. Ja. Also am Anfang an der Tür, dieser Bodyguard, der ja ständig damit rechnen musste, da auch erschossen zu werden oder sonst was, der war natürlich tief schwarz. Und dann musste ich mich halt weiter hochdienen bis zur Visumchefin und sie wurden halt immer weißer. Und die Visumchefin, die hätte auch aus Berlin-Spandau kommen können, ne? Also hatte zwar dunkle Haare, aber ne? Also es ist also wirklich ziemlich deutlich. Siehst
du auch unten das gleiche Bild. Also du hast die Berber, die quasi so
arabisch, also, europäisch dabei aussehen.
Mhm. Was man auch dazu sagen muss, die Frauen haben teilweise schon erzählt, dass sie da ziemlich viel, also du merkst halt, dass du es als Frau halt schon schwerer hast. Also wir haben das nicht wirklich mitbekommen natürlich, weil das halt alles so wegen im Hintergrund abläuft, aber du merkst schon die Ablehnung. Also in Marokko muss es ganz schlimm gewesen sein teilweise. Mhm. Wenn du zum Beispiel, also die eine hat erzählt, dass sie schon mal früher in Marokko war und alleine an einer Bushaltestelle saß und nicht mehr weiterkam den ganzen Tag, weil du halt kein Ticket verkauft kriegst und dir auch keiner hilft, ein Ticket zu kaufen. Und dann musste sie halt auf ihren Mann warten, der nachgereist ist, der dann Tickets kauft. Also du, es ist schon noch alles, hallo Religion.
Ich wollte noch kurz was zum Mauretanien sagen. Nee, weil zum Mauretanien, gerade zu dieser Zweiklassengesellschaft, sollte man noch erwähnen, dass in Mauretanien 2005 war es, glaube ich, mal wieder die Sklaverei abgeschafft wurde. Wohlgemerkt mal wieder. Das haben die in den letzten Jahren schon zigmal gemacht. Hm. Und die Sklaverei gehört da unten, bös gesagt, immer noch zum guten Ton.
Es ist völlig normal an jeder Ecke. Also es ist schlimm und man kann sich da, also in den letzten Wochen gab es da auch hier im Netz einige Artikel dazu. Also Sklaverei ist da an der Tagesordnung.
Vor allem auch so Sklaverei, die dann halt eben so am Rande der Legalität abläuft, so nach dem Motto, der Sklave, der Leibeigner ist, der keine eigenen Rechte hat, bekommt halt am Tag so umgerechnet 1 Euro Gehalt, damit er halt ein Angestellter ist. Trotzdem muss er seinen Besitzer fragen, ob er jetzt heiraten darf, ob er dies oder jenes machen darf. Also das ist da
unten das ist in
noch in der Gesellschaft Ländern ganz so. Tief drin.
Das ist schon ein großes
Problem. Und auch ganz nach oben, auch höchste Regierungsangestellte und Politiker, von denen ist damals bekannt, dass die einfach zu Hause ihre Leibeigenen haben. Das ist sehr bekannt und ein großes Problem immer noch menschenrechtlich.
Das ist erst 10 Jahre her, die letzte Abschaffung.
Ja.
Und ist halt.
Die nächste kommt mal wieder, wobei zurzeit ja ein relativ totalitäres Regime an der Macht ist, seit 2008, glaube ich. Wenn ich jetzt richtig informiert
momentan,
bin.
Marokko muss man sagen, dass der momentane Monarch oder König, der relativ geschickt das hinkriegt, quasi seinen Posten zu retten. Also wie diese ganzen arabische Frühling letztes Jahr losging, hat er quasi irgendwie jeder Familie so und so viel Geld überwiesen und damit war das...
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut. Also ich meine, nicht, dass ich jetzt da ein großer Verfechter dieser seltsamen Herrschaftsstrukturen bin, aber immerhin, also das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, dass die was abgeben. Ja,
wobei der Marokkaner eigentlich auch relativ viele Freiheiten hat. Also im Land geht es eigentlich doch schon an vielen Stellen recht europäisch zu. Es wird zwar auch langsam, wegen dieser Islamisierung nimmt ein wenig zu. Die Frauen tragen keine kurzen Röcke mehr. Und so sind halt so diese ersten Anzeigen. Aber es ist trotzdem noch relativ westlich. Also auf Frauen fahren Auto und...
Wo?
Was? In Marokko.
In Marokko?
Ja, da waren sehr viele Frauen am Steuer gesessen. Ja. In Mauretanien habe ich es nicht gesehen, aber in Marokko war das ganz gang und gäbe.
Ja gut, also, dabei die Visumchefin in der Botschaft war eine Frau. Also immerhin. Ja. Das war auch so richtig.
Also wir haben das immer abends an der Zelt bekommen, ne? Also wir haben das tagsüber nicht, kriegst du das nicht so mit da.
Ja, klar.
Die haben gemeint, du hast schon echt die Ablehnung gemerkt. Also. Und in Senegal ist es dann wieder anders. Senegal ist wirklich so dieses Locker und alle sind so am, und die Musik und das ist schon, also Senegal ist schon großartig. Du hast trotzdem in jedem Ort eine Moschee. Also woran man sich gewöhnen muss, ist um 5 Uhr morgens geht's los und zwar nicht a cappella, sondern mit Lautsprechern, die so groß sind wie ein Kleinwagen.
Ja, gut, ne? Hier wird geläutet, neben meinem Schlafzimmer ist ein...
Aber nicht 2 Stunden.
Ja.
Ja gut, Bamberg.
Bamberg, da ist erst die eine Kirche, erst das Karmelitenkloster, dann die obere Pfarre und wenn ich dann versuche, doch noch mal ein bisschen Schlaf zu finden, dann ist es der Dom. Also
was
kann sich auch nicht aufeinander abbestimmt.
Also
hat jedes Land irgendwie seine Besonderheit.
Was ganz cool war, während des Fußballspiels ging auch der Muezzin los. Also du hast in jedem Dorf irgendwo eine kleine Hütte, die diese Lautsprecher drauf hat. Das ist halt dann die Moschee. Und mitten im Spiel ging das los. Und diese komplette Jugend auf dem Platz hat weiter Fußball gegrölt und dann kam so die Dorfoper, wie nennt man das dann? Also du hast ja gemerkt, dass es so die Frau im Ort ist, die
das Sagen hat.
Ja, die kam dann an, hat sich hinter den Fernseher gestellt und hat so klar gemacht, immer so wegen nach unten gewunken und auf diesen Lautsprecher gedeutet und wollte halt klar machen, dass jetzt nicht mehr hier so Fußball, sondern jetzt ist Muezzin. Und dann haben wir uns den ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, den Senegalesen, mit dem wir uns die ganze Zeit unterhalten haben, mal gefragt, wie es ist. Und dann meinte sie, ja, also theoretisch sind alles Moslems hier, aber die Jugend nimmt es nicht mehr wirklich so ernst. Also er meinte, er hat dann immer auf die Frau gedeutet und meinte, ja, die sieht das jetzt alles natürlich nicht so gern, wenn wir hier im Fußballtrikot grölen und den Muezzin übertönen. Aber es ist schon so, dass die Jugend da nicht mehr so streng hinterher ist.
Ja. Vor allem auch im Senegal sieht man eigentlich auch kaum Frauen, vor allem die Jungen überhaupt nicht, mit Kopftuch. Was auch sehr von Vorteil ist, da gerade die Senegalesin doch sehr ansehnlich ist, so die durchschnittliche. Also das geht ja eigentlich sehr locker zu. Ha?
Nix,
was? Es ist leider so. Sind sehr viele bildhübsche Frauen und auch Männer unterwegs. Also das ist...
Also wenn du verschwinden willst dort, dann zieh ein Fußballtrikot an.
Ja.
Die haben alle Fußballtrikots an.
9 von 10 laufen im Fußballtrikot rum. Völlig egal,
wer das Hauptsache. Ich kann nicht verschwinden, weil ich weiß bin.
Ja. Naja, es ist wirklich cool.
Ja, die Senegal macht Spaß. Sehr locker. Ist auch an sich ein lockeres Land und lockere Atmosphäre, ja. Und Senegal macht Spaß. Ja,
die waren ja, glaube ich, auch beim Fußball nicht schlecht, ne? Also.
Ja, die haben aber eine gute Fußballmannschaft. Man merkt auch gerade so die jungen Senegalesen, die sind eigentlich alle top durchtrainiert athletisch. Also das ist nicht so wie bei uns, wo dann halt die Leute mit Bierbauch über den Fußballplatz hetzen, so im Dorfverein, sondern die sind da unten alle athletische Ausmaße.
Also in Mauretanien bei diesem Freundschaftsfußballspiel war es auch so, dass wir ja eine Mannschaft hatten aus der Rallye, wer halt Lust hatte mitzuspielen, und die haben dann gegen diese örtliche Mannschaft gespielt. Also es war eine Mannschaft von dem Waisenhaus, die älteren Jungs, und das waren halt nur für die Jungs. Und danach gab es ein Basketballspiel, wo die Mädels spielen konnten, die bei uns aus dem Team. Und das waren dann ein paar jüngere Teenager quasi, die da Basketball gespielt haben. Und da haben uns die dann erklärt, dass das halt von den westlich orientierteren Familien ist, weil natürlich die da halt im ärmellosen, man kennt ja die Basketballtrikots, die haben ja keine Ärmel. So sind die halt über den Platz gelaufen, wie völlig normal. Und das ist halt dann schon noch eine Ausnahme eigentlich.
Moment, ich denke, das war ein Waisenhaus.
Ja, aber das Fußballspiel war gegen das Waisenhaus?
Nee,
ja.
Stopp, das Fußballspiel war gegen, also es war nicht direkt gegen das Waisenhaus, es war halt gegen eine.
Bisher
gegen
war es so, dieses Mal war es irgendwie waren es auf einmal ältere Leute, und unser Team war etwas geschockt, weil es eigentlich hieß, dass sie gegen die Jungs spielen. Und ja, diesmal war es auf einmal eine Auswahl aus dem Dorf, die natürlich die Unstere dann völlig platt gemacht haben beim Spiel. Und danach hat es dann geheißen, und hinten ist jetzt noch ein Basketballspiel, und wer Lust hat, damit zu spielen, kann das auch tun. Und dann haben ein paar Jungs von uns mit den Frauen Basketball gespielt, was auch eine riesen Gaudi war. Aber da hat uns eben der Leiter von dem Waisenhaus dort erklärt, dass das eben schon eigentlich dann die Ausnahme ist. Dass du quasi, das ist ja wie ein Unterhemd, diese Basketballtrikots.
Naja.
Und dass die Frauen dann so Basketball spielen, das ist halt dann die Töchter von...
ich denke, es war ein Waisenhaus, so sagt man, die Töchter
ja,
von... Nein,
ja.
Ach so.
Nochmal. Das Fußballspiel war eigentlich
so,
gegen,
ja, okay.
Fußball war mit den Waisenhauskindern, mit den Älteren, die waren so um die 14. So war es bisher. Dieses Mal waren es auf einmal Leute, die alle den Kopf größer waren als wir.
Ja, okay.
Und dann, also das war auch wegen so, jetzt haben sie uns mal besiegt, so auf die Art. Also der Veranstalter meinte dann auch, bisher war es eigentlich Jüngere, die voll gut Fußball gespielt haben gegen uns, und diesmal waren es Ältere. Und nach diesem Fußballspiel hieß es, wer jetzt Lust hat, kann mit denen da hinten noch Basketball spielen. Das hat aber mit dem Waisenhaus nichts zu tun gehabt.
Ach so, verstehe.
Wobei von dem Waisenhaus, also da waren gleich an dem Tag mehrere Fußballspiele, von dem Waisenhaus haben dann auch noch die Kindermannschaften ein kleines Turnier veranstaltet.
Das war die, mit denen ich die Betreuerin in den Wahnsinn getrieben habe, denn wir haben kistenweise Blöcke dabei gehabt, die jemand mitgebracht hat. Und ich habe denen dann beigebracht, wie man Papierflieger faltet.
Aha.
Und wie wir das Waisenhaus verlassen haben, war das ein absolutes Chaos von Hunderten von Fliegern und großartig.
Das Waisenhaus habt ihr ja auch verlinkt.
Ja, der IPN.
Zweck, ja.
Der IPN-Link oben. Ja. Da findet man das alles. Da kann auch jeder, der Lust hat, was zu spenden, gern hin.
Ja.
Da kann man auf jeden Fall sagen, dass das eine gute Sache ist. Wir waren dort.
Ja.
Und vor allem das Geld kommt auch vollständig da an und wird nicht in irgendwelchen großen Bürogebäuden veruntreut, wie es bei uns der Fall ist.
Naja, diese Hilfsorganisation.
Ja, mit ihren Prachtbauten. Das gibt es zum Glück bei dieser kleinen Organisation nicht.
Mhm. Oh, das ist ja positiv.
Ja. Oder man fährt einfach mit und guckt sich's an.
Ja, also genau. Da wollte ich auch nochmal sagen, mitfahren kann, wie gesagt, jeder. Anmelden kann sich jeder. Nächster Termin, wo man mitfahren kann, wäre jetzt im Mai. Die aktuelle Dezember-Rallye ist aktuell ausgebucht. Man kann sich zwar für Nachrückeplätze anmelden, falls was
dauert auch einen Monat.
Ja, ja, die ist ungefähr genauso lang, auch drei. Ja,
also die reine Rallye sind immer so 3 Wochen. Knapp, nicht ganz 3 Wochen, aber mit der Anfahrt kommst du dann hin.
Genau, und also
hier geht, glaube ich, wie gesagt, vom 28. Dezember bis 15. Mai.
So in dem Dreh.
Und wenn du dann Lust, noch Urlaub hast, Januar, und Lust, dann bleibst du halt noch ein paar Tage in der Zebrabar.
Ja. Genau. Ja. Sollte man auf jeden Fall machen. So 3-4 Tage Zebrabar. Genau, und wie gesagt, die nächste Rallye ist dann die Mai-Rallye. Nochmal zur Info, die Mai-Rallye ist die, wo man durch die Steinwüste fährt. Und die Dezember-Rallye ist die, wo man dann auch wegen Sandwüste am Ende hat. Also da fährt man keine Steinwüste, Strand und auch Sanddünen zur Küste hin. wo man also auch mal richtig über Sandtünen fahren darf.
Und man muss bedenken, dass die Dezember-Rallye immer weit früher ausgebucht ist, da die dank der Ferien natürlich für die Leute einfacher ist, weil man diesen Urlaub besser zusammenbringt. Also das, man muss schon sagen, dass man, eigentlich muss man den Mai freinehmen. Also wir haben Glück gehabt, dass das letzte Aprilwochenende eben direkt vor der Abfahrt war. Aber im Endeffekt hatten wir vom 1. Mai bis 25. Urlaub oder so.
Ja.
Im Dezember hast du halt viel Feiertage, die du mitnutzen kannst. Und deswegen ist die immer schneller ausgebucht, weil es da den Leuten einfach leichter fällt, so viel Urlaub zu bekommen.
Ja, es gibt ja auch Feiertage im Mai. Das ist ja ordentlich.
Ja, also das, da waren auch einige, aber urlaubstechnisch ist der Dezember bei vielen, Dezember, Januar bei den Arbeitgebern beliebter. Da geben die eher mal frei und drücken
und das Auge zu. Und der Mai ist heißer. Also im Dezember-Rallye kann es auch sein, dass du morgens eine Scheibe kratzt.
Ja, beziehungsweise im Mai hat man eigentlich dann ein relativ trockenes Wüstenwetter und im Dezember kann es dann gerade auch dann südlicher an der Sahara-Küste, also an der Westsahara-Küste, dann schon unangenehm schwülfeucht werden.
Da also, gab es doch auch irgendwie eine Doku über diese Rallye.
Ja, ist das genau, da? Beim ZDF.
ZDF Neo, um genau zu
sagen. Kann man das auch verlinken oder gibt es die nicht mehr? Oder?
Die ist leider nicht mehr in der Mediathek verfügbar.
Ach so,
die
ja.
Publizieren. Aber publizieren, ja.
Die wird eigentlich alle paar Wochen, Monate wiederholt und ich glaube, Christian hat auch die aktuellen.
Ja, ich muss noch kurz wieder draufklicken.
Mal trag doch mal gleich ein.
Und zwar, die kommt jetzt demnächst kann man wieder die Anfang. Mal
in YouTube retten.
Oder man pinkt mal in unsere Richtung.
Ja. Anfang Juli kommen die wieder. Und das Schöne an dieser Dokumentation ist, die wurde 2010 von zwei jungen Frauen gemacht, die selbst bei der Rallye direkt als Teilnehmer mitgefahren sind. Also nicht, wie man es oft im Fernsehen hat, dass dann irgendwo das Fernsehteam mit großen Geländewagen hinterherfährt und alles filmt.
Ja, das also ist
die,
schlecht,
die waren mitten im Geschehen drinne. Und das ist eigentlich gerade auch das Sympathische an dieser Dokumentation. Jetzt muss ich
ja, kurz das Bett also finden. Trag das mal ein und überhaupt würde ich euch noch bitten und auch natürlich
ich vervollständige die Zuhörer,
links. Hier so ein bisschen was zu vervollständigen, weil das dann einfach schöner ist.
Und also, wenn man Fragen hat, kann man uns ja auch einfach noch auf
genau, dann Twitter erreichen. Genau, da müssen wir euch auch nochmal verlinken, wenigstens die Twitter-Accounts oben. Ich kann ja hier schon mal so ein Kapitel einziehen.
Ich mache oben mal Teilnehmer noch und dann können wir
uns genau, sagen. Ja. Genau, das ist vielleicht ganz gut.
Also
ja, dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste. Da haben wir noch irgendwas vergessen, was ihr unbedingt erwähnen wollt.
Boah, so schnell.
Ich will überlegen, was wir jetzt alles geredet haben. Das war ja eine ganze Menge.
Eine ganze Menge, ja. Steht ja auch hier so im
Arsch. Es gibt auch noch so viel, aber das füllt noch Stunden, glaube ich.
Nee, also man könnte jetzt allein die Sachen, die wir eigentlich auf den Strecken so an den einzelnen Tagen erlebt haben, mit den Polizeikontrollen, mit den Einheimischen, da könnte man jetzt noch stundenlange Podcasts mitfüllen.
Ja, wir haben zum Beispiel, also den ersten Strafzettel haben wir noch bezahlt.
Mhm.
Die restlichen 7 dann nicht mehr. Also,
aha, da.
Das ist halt auch so ein Verhandlungsding.
Oder
Unterhosen.
Ja. Und, Unterhosen.
Oder viel Gelaber.
Ja, und nichts verstehen.
Durchgezogene Striche, die Überholverbot ankündigen, gibt es bei uns in Deutschland halt nicht. Und woher soll ich das wissen? Den ersten haben wir noch, da dachte ich mir, der ist cool, den habe ich zu Hause jetzt in einem Bilderrahmen. Das ist so ein in arabischer Schrift verfasster Strafzettel, weil wir zu schnell waren.
Aha.
Aber ja, also es ist einfach ein riesen Spaß und man sieht so unfassbar viele Dinge, das ist echt, wo man jetzt noch früh aufwacht und sich denkt, ach ja, das war ja auch noch. Das ist einfach
ja, man Wahnsinn. Muss sich wahrscheinlich auch so ein bisschen an die Mentalität anpassen.
Ja.
Die Dinge nicht so ernst nehmen.
Ja, alles ein wenig lockerer sehen, das ist
Inshallah.
Ja, Inshallah, das ist damit kommt man da überall durch.
Ja.
Und man kann, wie gesagt, man braucht da überhaupt nirgendwo Berührungsängste haben. Wenn du nicht weiter weißt, halt am nächsten Mensch an, den du siehst, und frag ihn, wie es weitergeht. Und meistens will der einfach wissen, wo du herkommst, was du tust und findet es total lustig, was du da machst. Und ihr seid ja eh voll verrückt und was tut ihr da? Und entweder er fährt voraus, zeigt dir den Campingplatz oder er hilft dir sonst irgendwie weiter. Und in aller Regel kriegst du auch sowieso erstmal einen Tee. Also wir machen da wunderbaren grünen Tee, wo Minze reinkommt, so ein Minztee.
Papsi.
Es ist zum Beispiel auch, wir sind auf diese Halbinsel rübergefahren, im Atlantik, im Senegal. Da fährt dich der Fischer in so einem Boot, mit dem Motor fährt dich da rüber für ein paar Geld. Und dann latscht du durch so einen kleinen Nadelwald und bist wirklich am gigantischen Atlantikstrand und da ist kein Mensch. Und dann bist du da 10 Minuten am Baden und auf einmal kommen 5 Jungs aus dem Busch raus marschiert mit dem Fußball in der Hand und fragen dich, ob du Bock hast, Fußball zu spielen. Und wenn du sagst, ja, wow, spiel mal Fußball, dann marschiert er weg, kommt 5 Minuten später mit dem Tablett in der Hand, mit einer Teekanne drauf und 8 Gläsern, dann kriegt jeder erstmal einen Minztee, dann trinkt man zusammen Minztee und dann wird Fußball gespielt am Strand. Und dann spielst du eine halbe Stunde, bis du nicht mehr kannst, weil du bei der Hitze halt einfach, das ist ja unfassbar warm. Und dann lachen die sich tot, weil du sich am Japsen bist und so. Und es ist eine riesen Gaudi und eigentlich versteht sich keiner, aber man hat riesen Spaß und spielt einfach Fußball. Und dann gehst du wieder an den Campingplatz rüber. Also du kriegst überall deinen Tee und jeder will wissen, wo du herkommst und was du machst und wer du bist. Und
geklaut oder so wird nichts?
Bestimmt. Also in Marrakesch soll man aufpassen, da nimmt man halt dein Geldbeutel nicht hinten in die Hosentasche, aber das ist halt wie in jeder Stadt. Ich muss sagen, in Barcelona hatte ich da mehr Ängste. Also fand ich wesentlich schlimmer.
Ja, in Barcelona ist doch die Hauptstadt der Taschen.
Also so Rambler und so ist grässlich.
Ganz schlimm, ja.
Und da hat, also wie gesagt, in Marrakesch soll man wie in, das ist halt, musst du dir vorstellen, das sind Menschen, 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 Menschen und du hast halt kleine Gässchen, die teilweise nur 3-4 Meter breit sind und du quetscht dich da durch und das ist hast halt wie überall, dass dir mal einer ist. Also wie gesagt, es wurde einmal jemand ein Handy geklaut und sonst habe ich nichts mitgekriegt, dass da irgendwas gewesen wäre. Aber ansonsten, gut, Taschendiebstahl, das hast du ja überall.
Ja, klar.
Wo viele Menschen auf engem Grund sind. Und gerade also dieser Markt in Marrakesch ist halt bekannt. Uns haben sie gesagt, wenn das ist halt gern Ablenkungsmanöver. Also wenn irgendwo auf einmal Geschrei ist und Leute rumrennen, dann machen die das halt, weißt du, dann ist der Moment, wo du aufpassen solltest, dass du einfach weg auf Seite gehst, dich an ein Haus anstellst und abwartest, bis der Tumult weg ist. Also da laufen halt dann 5 Leute rum und wollen ein wenig Ablenkung machen. Aber ist jetzt uns nichts passiert, also haben wir nicht erlebt.
Nee. Ja, das ist ja gut. Ja.
Wir haben es wirklich so, dass... Du wirst halt permanent angequatscht. Du kannst davon ausgehen, dass jeder irgendwas will am Schluss. Also wenn du in St. Louis rumläufst und irgendeiner latscht neben dir her und fragt, wo du her bist und so weiter und du sagst ihm nicht von vornherein, also erstmal unterhältst dich und sagst, wo du herkommst und einer von uns war im Dezember schon dabei und der hat dann einen in St. Louis getroffen, der hat den noch erkannt, hat geschrieben, hey, hi, du und wusste noch, dass er im Dezember schon da war und wenn du dann mit denen durch die Stadt läufst, dann will der auf nach 15 Minuten sagt auf einfach mal hier so und jetzt 10 Euro war Stadtführung. Also da muss man einfach von vornherein klar machen, dass man keine Stadtführung will. Und also es ist eigentlich so, dass am Schluss immer jemand Geld wird. Also wenn sich irgendwo die Kinder hinstellen und cool posieren für dich und du magst ein Foto, dann stehen sie halt danach da und wollen von dir ein Geld haben.
Ja, klar.
Das ist halt, daran muss man sich halt gewöhnen, dass eigentlich jeder immer überall irgendwie was von dir will.
Ja, klar. Ja.
Oder dass du mit dem Bus irgendwie durchfährst und auf einmal fährt ein Moped mit 50 neben dir und fragt dich, brüll dir durchs Fenster, ob du Gras kaufen willst oder sowas. Das ist halt alles ein wenig lockerer. Aber ich habe mir in den Wochen davor auch öfter überlegt, oh, was wird es jetzt? Und ist es vielleicht doch ein bisschen kritisch? Aber als wir drüben waren, war alles weg und war toll.
Ja, euch ist nichts passiert?
Nee, gar nichts.
Ja, das ist doch gut.
Oder?
Nö. Nö. Zumindest haben wir nicht gemerkt, dass uns das abhanden gekommen wäre.
Bisher ja,
das
nicht. Das ist ja die Hauptsache, wenn man es merkt, ist es ja egal. Ja.
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 Nö, also man muss sich einfach dran gewöhnen, dass die Menge an Polizei ist man bei uns halt nicht gewohnt. Wann wird man bei uns mal zu einer Polizeikontrolle aufgehalten?
Ja.
Und wir hatten eigentlich auf den marokkanischen Strecken am Anfang 6-7 Kontrollen auf 500 Kilometer.
Na gut, wenn die Polizisten hier die Gewohnheit hätten, auch irgendwie einen Backschisch einzusammeln, dann wären da die Polizeikontrollen.
Der König hat letztes Jahr die Gehälter verdoppelt, um deswegen einzudämmen, aber so wirklich ist es noch nicht angekommen.
Aha.
Er sagt ja auch permanent in großen Ansprachen, dass die Marokkaner freundlich sein sollen zu den Touristen, weil ohne Touristen geht's halt nicht, sagt er.
Also, ja,
der ist da ziemlich hinterher, dass das aufhört. Aber es ist halt im Moment schon. Und wie gesagt, in Mauretanien muss man halt damit klarkommen, dass vor dir jemand mit einer Waffe rumläuft.
Ja, gut.
Also du hast halt eine Eskorte und muss halt klar sein, dass der da vorne halt
eine Kalaschnikow hat. Hatte ich in Israel auch. Also ich meine, das ist halt so. Ne?
Muss man halt vorwissen, ist jetzt aber auch kein großes Ding. Also.
Ja. Wobei man kurz dazu sagen muss, dass die Chance in Mauretanien, dass dir was passiert, wesentlich geringer ist als in Israel. Also da ist der Polizeischutz das eigentlich eher nur da, damit die Polizei was daran verdient.
Ja. Naja.
Während es in Israel eher schon der
Aus Gründen, naja. Na gut, also ich habe meine Erfahrungen in einer Zeit gesammelt, als man noch problemlos Bus fahren konnte in Israel, also 86. Und da war es auch so, dass wir dann bei unserem Ausflug zum Jordan und um den See Genezareth drumherum auch eine Eskorte hatten mit richtig militärischer Bewaffnung. Das war nicht nur Polizei, sondern auch Militär. Ja, also das ist dann schon heftig.
Die Eskorte war jetzt eigentlich auch hauptsächlich dazu da, schnell durchzukommen. Weil du musst vorstellen, in Mauretanien hast du dann auch alle 50 Kilometer eine Polizeikontrolle und jeder hält dich jetzt, du hast 25 Autos, 48 Leute,
ja,
die
von
jedem den Reisepass einsammeln, will mit jedem umherwingen. Kulis und Stilo und ne,
und dann Fälschen. Ist natürlich
und da ist die Polizeikontrolle. Also das war eigentlich der Hauptbenefit dieser Eskorte war.
Stimmt.
Wenn wir von so einer Straßen, das sind halt immer zwei Beamten, die mitten im Nirgendwo auf zwei Klappstühlen hocken und die Autos anhalten mit so Ketten am Boden und Halteschildern und dann fährt er mit seinem Pickup halt vor, salutiert einmal und dann lassen die dich durch. Das ist der Benefit. Du kommst halt du musst nicht alle 50 Kilometer 48 Ausweise und lalala und das ist einfach der zeitliche Vorteil.
Ja, klar. Nee, das ist auch, das hat natürlich dann nochmal einen echten Nutzen, klar. Ja,
das ist der Nutzen. Also ich habe mir da keine Sorgen gemacht, dass wir irgendwie einen Polizeischutz bräuchten im Sinne von, uns muss jemand beschützen.
Nee,
einfach
wahrscheinlich
so
nicht.
Beschleunigungsvorgang an den Kontrollen.
Genau.
Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, man muss sich da echt, also es ist großartige Fahrt, großartig. Es war die Leute, die dabei waren, klasse. Die Veranstaltung perfekt.
Ja. Dann verdient eben auch die Eskorte, klar. Ja, ja. Das ist ja auch was. Und die anderen, also wie viele Leute waren da unterwegs?
48.
Ja, aber das sind ja richtig viele. Ja.
Das war eine relativ große Gruppe, aber es kam einem nie überlaufen vor. Also
Vor allem, weil du halt am Tag auch, und du hast halt eine Gruppe aus 3-4 Leuten, 2 Autos und die anderen fahren zu dritt und die anderen fahren allein. Du siehst dich halt den großen Dross immer abends am Campingplatz.
Ja gut, man sieht natürlich sich, wenn man zu zweit im Auto sitzt.
Genau.
Ja. Aber ihr seid ja beide Leute, die gut miteinander zurechtkommen, glaube ich.
Das müsste ich auch noch kurz mal Leuten mit auf den Weg geben, die sowas entscheiden. Wenn man sowas macht, dann sollte man sich Beifahrer suchen, mit dem man echt 3-4 Wochen lang auf engstem Raum zusammensitzen kann. Gerade wenn es ein wenig...
Und die sich natürlich gegen Kleinigkeiten... Also wenn es jemanden hast, der sich schon in jedem Hotel auf dem Kongress oder auf sonstigen Veranstaltungen übers Herbergsbettchen aufregt, dann sollte man vielleicht nicht unbedingt da mitnehmen.
Also echt nur Leute mitnehmen, wo man weiß, okay, egal wie viel Stress das jetzt macht, egal wie unangenehm es ist, das stundenlange Warten in der Wüste ist, der bleibt ruhig und wenn, also echt jemand, auf den man sich verlassen kann, einfach mitnehmen. Dann wird das Ganze auch ein Spaß.
Nein.
Und wenn nicht, wird es echt nur eine Quälerei.
Ihr seid ja doch mehr oder weniger das Dream-Team, wenn ich das so richtig verstehe. Ihr scheint ja nun das wieder machen zu wollen. Zusammen, also dann ist es ja auch...
Es haben sich die Leute so gut verstanden, dass man auch teilweise durchrotiert hat. Hm. Also die anderen sind mal da mitgefahren, dann ist die eine hier mitgefahren und der dort und dann tauscht die durch und
das,
wie gesagt, war großartig.
Das Einzige, was mich für meinen Beifahrer ein wenig gestört hat, ist, dass er so oft selber fahren wollte.
Hat. Ja gut.
Ich habe dich aber das ganze letzte Stück fahren
lassen. Ich weiß, das fand ich toll. Das fand ich echt toll von dir.
Ja.
Das war toll.
Ja, das ist ja auch interessant, da zu fahren. Also das denke ich ja auch. Sind ja nur noch.
Aber gerade durch die Westsahara irgendwie 8 Stunden Grad aus, das muss halt auch nicht.
Ja, man wird es dann auch langweilig. Bei 50 Grad.
Abwechseln,
dann vor allem, du musst dir vorstellen, das ist teilweise, bei 53 Grad ist es so warm, dass du das Fenster runter und Arm raus nicht mehr machen kannst. Das ist wie wenn du einen Heißluftföhn langst. Also du kannst den Arm nicht mehr rausstrecken bei 100 km/h, weil es brennt.
Ja.
Und man muss sich daran gewöhnen, ganz viel Wasser zu trinken, dass es sehr warm ist.
Ja, gut, das ist natürlich klar. Ja. Und sonst die
Hydrate. Also wenn du denkst, so, ach, wir haben ja so ein Sixpack, 1,5 Liter Flaschen Wasser dabei, dann nimm 2 mit.
Das Sixpack langt einen halben Tag, dann ist er weg.
Weil du trinkst und trinkst und trinkst und merkst es gar nicht.
Na, ist ja gut, wenn man trinkt. Es gibt Leute, die vergessen das.
Ja. Vor allem, man muss sich aber dran gewöhnen, warmes Wasser zu trinken.
Ja, das geht aber ganz gut.
Ja, wenn das Wasser so 40 Grad hat, dann wird es echt eklig. Also es ist dann irgendwann echt penetrant.
Jetzt muss man sich einen Deckbeutel mitnehmen.
Und du kriegst an jedem Kioskchen, egal wo du bist und noch so klein, der hat einen Cola-Automaten dastehen und es gibt Schwepps, Fanta und Coke.
Ah ja.
Für teilweise 40 Cent, 20 Cent, je nachdem. Also eine galte Cola kriegst du überall.
Ja gut, aber Wasser ist ja besser als Cola.
Ja, aber irgendwann, einmal am Tag denkst du immer, ich brauche jetzt einfach mal so kalte und was mit Geschmack.
Ja.
Weil wirklich, das Wasser ist teilweise echt, das ist wie wenn du abgestandenes Teewasser trinkst den ganzen Tag. Und das ist halt teilweise schon echt hart. Also wir haben echt die meiste Zeit Wasser getrunken.
Ja.
Klar. Bringt auch am meisten, das kannst du einfach reinkippen.
Wie viele Kilometer seid ihr gefahren?
Ich glaube, es waren knapp 8000 laut GPS.
Ganz knapp.
Mhm. Ja, das ist schon eine Menge.
Ach ja, Clubmate, fragt gerade jemand. in Afrika nicht. Wir hatten aber eine Kiste dabei.
Aha.
Und wir saßen mit Clubmate in der Wüste auf der Düne.
Ja.
Und haben Clubmate getrunken.
Hab bis, hoffentlich ein Foto gemacht.
Ja, ich glaube.
So halbwegs.
Wir hatten auch eine Kiste Forchheimer Bier dabei. So eine Mischkiste, die uns Conny zurecht gemacht hat. Einfach hier und sind
dann durch. Conny noch verlinken, ja.
Die hat uns spendiert, die haben wir wirklich bis Dachla gefahren.
Und dann war es sehr schnell.
Da fällt mir ein.
Ja.
Pro-Tipp, was uns irgendwann erst in Gul Mim eingefallen ist: Getränkedosen und Flaschen in Socken stopfen, nass machen und in den Wind hängen. Du hast 20 Minuten später 10 Grad kalte Getränke. Wenn wir das am ersten Tag schon gewusst hätten.
Das wäre so schön gewesen.
Keiner dran gedacht.
Perfekt. Ja, da muss man aber erstmal drauf kommen. Wie seid ihr denn darauf gekommen?
Ich meine, irgendwann hat irgendeiner damit angefangen.
Ja.
Und dann ist uns klar geworden, ja, natürlich. Also ja, völlig logisch, aber man denkt nicht dran.
Und plötzlich hangen neben allen Zelten überall die Socken rum.
Ja, du hast neben jedem Auto 10 Socken auf der hängen sehen und ständig hast du mal Wasser nachgekippt. Ja. Also wichtig, in den Schatten, nicht in die pralle Sonne, sonst trocknet es zu schnell. Und dann hast du echt, wie aus dem Kühlschrank.
Ja, einer hatte sogar bei sich im Auto hinten eine Wäscheleine gespannt und hat da die Socken im Auto rangehängt.
Damit während der Fahrt hinten Fenster runter und hat da die Getränke.
Hat funktioniert.
Großartig. Das ist echt, wenn wir das nächste Mal wissen.
Ja, also
es gibt ein paar so kleine Tipps, wo wir uns auch dachten, das werden wir das nächste Mal wissen.
Das nächste Mal sind wir besser vorbereitet.
Tritop. Dieses Sirup, Getränkesirup, was ist für diese Soda. Ja. Wenn man sich da zwei mitnimmt, dann kann man ab und zu, wenn man die Schnauze voll hat, mit warmem Wasser einfach mal den Geschmack reinmachen. Und du musst nur ein Fläschchen dabei haben, das langt dir die 4 Wochen.
Ja, genau.
Das ist das Nächste. Oder ein Windschutz für den Gaskocher.
Ja.
Es gibt auch so kleine Kniffe, die halt die... Es waren... Also der Teil an Leuten, die schon mal dabei waren, war erstaunlich hoch.
Mhm.
Also wer wohl einmal mitgefahren ist, fährt höchstwahrscheinlich nochmal. Also waren viele Leute, der eine war das dritte Mal oder das vierte Mal schon dabei.
Der andere war zum zweiten Mal, hat sich direkt jetzt im Anschluss wieder angemeldet.
Der ist im Dezember gefahren, ist im Mai jetzt gefahren und fährt nächsten Dezember auch wieder.
Ja, offensichtlich verbreitet das so eine Art Suchtpotenzial.
Ja, das ist sehr hoch. Das ist
echt großartig. Und das sind halt die Leute, wo du dann denkst, so eine einfache Idee, so wirksam, warum?
Ja. Ja, naja, jetzt haben wir also ein paar Tipps.
Fällt mir langsam nichts mehr ein, ja.
Ja.
Also wie gesagt, es gibt noch viel, aber dann kann man ja fragen, wenn man noch was wissen.
Ja, auch durch. Also die interessiert sind, können fragen über die verschiedenen Kommunikationskanäle. Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch.
Guckt einfach in den nächsten Wochen mal, verfolgt den Twitter-Account, dann seht ihr auch die Videos. Vielleicht kann der Maha das dann auch retweeten.
Ja, beziehungsweise wir müssen
dann
ja noch, wir
können die Zeitraffer-Videos noch raus.
Immer wieder überarbeiten. Also wir können die Linkliste dann ja auch erweitern, wenn es soweit ist. Ja, außerdem brauchst du noch ein bisschen, bis das bearbeitet und
Video schneiden
und alles so ein bisschen. Ja, also vielen Dank an euch und
gerne
doch. Ja, dann viel Spaß bei der nächsten Tour.
Werden wir auf jeden Fall haben.
Ja, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ade.